Liebe Staubwedel-Benutzerinnen und liebe Fruchtzwerge, seid herzlich willkommen zum 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher, Folge 11. Hallo Jenny.
Hallo Katrin.
Alte Saufbirne. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die Begrüßung zu arg ist, aber
nö,
nicht. Es ist ja aus dem Zusammenhang
quasi. So ist es. Für die einen oder anderen haben jetzt schon den Riecher bestimmt oder die Antennen schon hochgestellt und wissen schon, welche Folge wir heute machen.
Ja, ist eigentlich zu offensichtlich, ne? Mit der liebevollen Saufbirnen-Begrüßung.
Richtig, der Ball ist noch nicht im Netz.
Wir könnten heute, oh ja.
Es wird ein Zitate-Feuerwerk heute. Ja, nein, aber erstmal schön, hast du gerade Folge 11 gesagt. Das möchte ich bitte noch mal ganz kurz hervorheben. Wir machen,
krass, ne?
Es ist Folge 11, Leute. Unglaublich.
Und wir haben immer noch Spaß. Und wir haben immer mehr Spaß, haben wir so das Gefühl. Ja. Ne? So, es hört gar nicht auf mit dem Spaß. Also wenn man einmal, wenn man dann doch sich hingesetzt hat und das Buch gelesen hat. Und ich finde es auch immer sehr befriedigend, wenn ich dann alles fertig habe und meine Notizen dann ausdrucken kann.
Ja.
Und das ist dann schön. Man zwischendurch ist so ein bisschen, dass man denkt.
Wann hast du deine ausgedruckt? Wann warst du fertig?
Ich war früh fertig. Ich habe letzte Woche schon gedruckt, weil ich habe das mit der Arbeit verbunden. Ich habe auch letztens auf der Arbeit ein bisschen getrödelt. Da konnte ich nämlich auf der Arbeit, nach der Arbeit, weil an meinem Schreibtisch keiner mehr sitzen muss, habe ich dann die Buchnotizen hatte ich schon und ich musste noch das Hörspiel hören. Und das habe ich auf der Arbeit gemacht und zwar, weil ich mich gedrückt habe. Ich wollte nicht nach Hause fahren, denn ich hatte mit meinem Kater einen Tierarzttermin ausgemacht. Nachmittags 15 Uhr und ich bin auf der Arbeit dann immer früh fertig, so gegen 11:30, 11:45. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt nach Hause fahre, habe ich ungefähr noch 2 Stunden Luft zu Hause und der Kater sollte nüchtern sein. Und dann dachte ich erst, das ist eine prima Idee. Morgens um 3 kriegt er dann Frühstück und dann, und der Termin war um 15 Uhr. Da dachte ich, das ist super. 12 Stunden und ich bin nicht da. Und dann habe ich halt so lange auf der Arbeit getrödelt und habe dann meine Notizen fertig gemacht. Das war total gut. Und das war auch sehr gut. Dann habe ich noch was eingekauft und hatte dann noch so ein Zeitfenster zu Hause, das genau dafür gereicht hat, die Lebensmittel in den Kühlschrank zu packen, den Kater in die Kiste zu packen und ins Auto zu steigen. Das war vom Timing hervorragend. Und alleine die Zeit, die ich gebraucht habe, um den Kühlschrank zu füllen, hat der mich so genervt, weil so, du bist da, warum gibt es jetzt nichts zu essen? Was soll das? Hör auf damit, das ist blöd. Und ich war sehr froh, dass ich mir das nicht schon 2 Stunden länger angetan habe, weil der kann da sehr durchsetzungsstark sein.
Na, Gott sei Dank.
Und es war dann auch okay, also klar, für ihn war doof, weil in die Kiste und dann in alle Körperöffnungen reingucken und sich überall betatschen lassen und das Maul aufmachen und so. Und am Schluss auch noch Blut abgeben.
Aber ach Gott, und das auch noch mit dem leeren Magen. Huiuiuiuiui.
Ja, andererseits dachte ich dann, also weil es sah eigentlich bei der normalen Untersuchung sah schon alles ganz gut aus. Sie hat gesagt, also die Ärztin, ein Kater in seinem Alter. Und da war ich ja ganz stolz. So, meine gute Pflege. Mhm. Und dann haben wir aber gedacht so, vielleicht machen wir zur Sicherheit doch mal ein großes Blutbild. So, weil reingucken kann man halt, ja nicht, also die Tierärztin hat noch nicht so den Röntgenblick und dann dachte ich, komm, 16 Jahre plus minus, da kann man mal auf so Nierenwerte gucken. Und er hatte sich schon gefreut, weil er sah die Kiste schon so, ich kann gleich in die Kiste. Aber der soll sich mal nicht so anstellen, also ich habe ihn um 3:15 in die Kiste gepackt, wir waren um 3:15 da, um 3:05 auf dem Tisch in der Praxis und nach maximal 10 Minuten wieder da raus.
Ah, ist doch toll. Das ist doch super fix.
Fand ich auch. Habe ich ihm auch erklärt. Das Längste war eigentlich, die Rechnung zu bezahlen. Er wollte schon aus der Kiste ausbrechen. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass das alles in allem sehr gut für ihn lief. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, hat er natürlich erstmal was zu essen gekriegt. Ist ja klar, der ist auch so ein Stressfresser. Er findet das total gut. Und ich denke, wo ist denn die andere? Und Fluse war nicht da, was sehr ungewöhnlich ist. Und scheinbar in dem Moment, wo ich irgendwie Jacke ausgezogen habe und ihn aus der Kiste gelassen habe, hat er ihr wohl schon übermittelt, pass auf, gleich bist du dran.
Oh.
Und sie ist dann nicht gekommen. Sie hat sich dann mal zurückgezogen und das immer beobachtet. Keine Ahnung, was da so zwischen den beiden lief. Aber Blutergebnisse waren auch völlig in Ordnung. Also für einen Kater seines Alters in Top-Verfassung.
Oh, top, das ist ja super. Das will man ja dann hören.
Eben. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kann man das auch mal machen, weil mich lässt er ja nicht irgendwo reingucken. In Ohren, Augen, Mäuler und so.
Mhm.
Also das war schon gut und es tut mir ja auch immer mit weh. Das ist ja nicht so, dass er nur leidet, so ich leide ja mit.
Ja, das stimmt.
Also da auf jeden Fall, an dem Tag habe ich dann sehr die Zeit genutzt, um meine Notizen fertig zu machen.
Mensch, da warst du aber für meine Begriffe Early Bird.
Clever, und du gerade eben, oder was?
Gestern geschrieben, heute ausgedruckt.
Hat den Vorteil, dass alles noch sehr frisch im Gedächtnis ist.
Habe ich immer nur Angst, dass ich ein bisschen was vergesse, aber da greife ich ja dann auf dich zurück. Weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja gerade das Schöne, dass man sich auch unterschiedliche Sachen aufschreibt, ne? Dann werden wir
ja dann
ja noch vielleicht ein bisschen wieder was fehlt. Aber gelesen habe ich das Buch diesmal echt früh, früher als sonst. Und ja, spannend, mehr nachher.
Mehr nachher, oh guck mal, das reimt sich. Und sonst hattest du einen Drei-Fragezeichen-Moment oder sonst lustige Momente seit unserem letzten Zusammentreffen?
Also Drei-Fragezeichen-Moment direkt nicht, außer dass wir immer mal wieder unterwegs waren und da natürlich immer das ein oder andere Hörspiel hören, was sich die Kinder dann immer wünschen. Und wir hatten ja, ach, wir waren ja im Urlaub und dann hatten wir ja lange Fahrten, also nach Hamburg und von Hamburg nach Kiel. Und da hatten wir natürlich lange Fahrzeiten und da haben wir uns mal ein großes Hörspiel rausgepickt. Da haben wir hier Toteninsel mal wieder gehört, was ja auch immer geht. Und gerade für so lange Fahrten ist natürlich so ein Dreiteiler echt ein Muss. Das war natürlich toll, ne? Weil sonst schaffe ich so einen Dreiteiler nicht komplett einmal am Stück zu hören. Genau. Und ansonsten, ja, nö.
Ich hatte gefühlt ganz viele Drei-Fragezeichen-Momente, weil ich letztens zum Beispiel auch das Hörspiel das Bergmonster gehört habe, was Kai Schwind gelesen hat von dem Podcast, von dem Bobcast, und war sehr angetan, weil er das wirklich ganz engagiert macht, und habe mich sehr gefreut, dass er sich da so mit den Figuren so identifiziert hat und so. Das hat Spaß gemacht beim Hören. Und dann habe ich ein bisschen Hausaufgaben nach der letzten Folge für dich gemacht, so, weil ich hatte ja so quasi mit auf den Weg gekriegt, Stadt der Vampire nochmal hören, weil du bist ja gerade voll im Thema. Ja. Und ich merke, voll gute Folge.
Ja.
Und ich hatte so viele Momente, wo ich dachte, ah, da war ich wahrscheinlich immer sonst schon eingeschlafen.
Mhm.
Deshalb, also vieles, ich dachte immer, ich hätte die Lösung noch im Kopf, war dann doch ein Hauch anders, als ich das in Erinnerung hatte. Und du hast, finde ich, total recht, Eckhard Dux und Jürgen Thormann sind schon ähnlich.
Ja, genau, deswegen war ich da so verwirrt gewesen, im Moment aber auch nur, weil wir da vorher, genau, weil ich mich damit beschäftigt hatte, ne, und dann in unserem Hörspiel das ja Jürgen Thormann war. Genau, aber nee, das ist echt toll. Und zu der Stadt der Vampire kann ich dir gleich schon offerieren, gibt es einen Wunsch von Lennart, mein Sohn,
okay,
der gesagt hat, Mama, wenn ihr irgendwann mal Stadt der Vampire besprecht, darf ich da mitmachen? Ich hab's ja gelesen.
Oh, das wäre doch toll. Das ist doch super, dann hätten wir da gleich schon so eine Art, also nicht einen Autoren-Joker, aber einen Gast-Joker.
Oder ich fand das total süß, da hat er seinen Hut in den Ring geworfen und hat gesagt, wenn ihr Stadt der Vampire macht, da würde ich gerne mal mitmachen. Und bei Master of Chess auch.
Oh, ich weiß nicht, da wird ja sehr viel geschrien und gequietscht und so. Master of Chess, ich glaube da, aber vielleicht höre ich es dann mit euch auch nochmal komplett mit anderen Ohren.
Also Lennart kann die Gräfin 1:1 nachsprechen, imitieren, als ob und sie vor einem stünde.
Großartig. Ich habe übrigens zweite Hausaufgabe, ich habe auch noch den Feuerturm gehört, und zwar beim Malen. Deshalb war ich ja sehr aufmerksam. Also nicht beim Einschlafen, weil dann garantiere ich ja für nichts. Und auch, es war mir so peinlich, weil ich dachte ja irgendwie, Monika kenne ich nicht. Und wenn man das Hörspiel hört, hat Monika halt eine echt große Rolle. Es ist auch Hansi Jochmann, also es ist auch eine sehr bekannte, prominente, tolle Stimme, also die auch zum Beispiel Jodie Foster ihre Stimme in vielen deutschen synchronisierten Filmen leiht, und die ist halt Rangerin im Nationalpark.
Oh, krass.
Und so, ich weiß noch, dass die kurz vorkam, und ich glaube spätestens ab der Hälfte muss ich immer weg gewesen sein, weil hinten hat die halt noch einen total großen Part, die ist echt wichtig.
Krass.
Und am Schluss ist es so ein leicht offenes Ende, also habe ich das interpretiert, weil die haben dann eigentlich ihren Fall gelöst, und aber so, da geht es halt um den Wilderer, den sie die ganze Zeit jagt. Der kommt aber in dem Hörspiel nicht wirklich vor, das ist nur so ein Verdacht. Und dass sie eigentlich die Jungs noch beauftragt, nach diesem Wilderer zu suchen, das fand ich total, nach so einem Bärenjäger. Und das ist das Ende der Folge. Und eigentlich ist es dann scheinbar ja in Todesflug eine total nette Anspielung, dass das ja dann durch die Postkarte aufgelöst wird, dass die ja wohl geholfen haben bei der Jagd nach dem Wilderer.
Das Schlimme an der Sache ist, dass ich eigentlich alles drüber wissen müsste, weil ich das Buch bestimmt als Kind gefühlte 20 Mal gelesen habe. Also ich weiß, dass ich mir
das muss uns zu denken,
dass ich mir den Feuerturm immer wieder rausgenommen habe aus dem Regal, weil der mich irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber irgendwas hatte der. Und ich kann mich aber null an die Story erinnern. Jedes Mal wieder aufs Neue weiß ich nicht mehr, was im Feuerturm los war. Ist doch schlimm, oder? Also
nee, es könnte schlimm sein. Oder es untermauert meine Theorie, dass da so Code- oder Trigger-Words eingebaut werden in die drei Fragezeichen. Und das vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann das auch irgendwie für Kampfzwecke benutzt werden. Dass dann immer so Wörter kommen, wir schlafen dabei ein oder vergessen den Inhalt oder so. Und vielleicht bei anderen Triggerwörtern werden wir zu Kampfmaschinen und erfüllen irgendwelche Aufträge, von denen wir nachher nichts mehr wissen.
Also immer wieder bei Toteninsel.
Mhm. Aha. Und es passiert mir halt immer wieder, dass ich so Dinge finde und denke, aha. Aber das macht ja auch das Schöne, finde ich, so am Drei-Fragezeichen-Universum, dass es nie zu Ende geht. Also selbst wenn man jetzt keine neuen Folgen mehr hätte, könnte man immer noch mal in alle reinhören und es fängt einfach immer
wieder von vorne an. Ja, und man hört einige, hört man dann auch wieder so, als würde man sie das erste Mal hören.
Ja.
Ne? Weil man einfach da den Inhalt nicht mehr abgespeichert. Ist ja auch bei über 200 Sachen. Also wer kann sich denn bitte alles merken, was in jeder Folge
außer Martin wahrscheinlich. Also ich finde das auch ganz schön, Toll. Dass ich mich an manche Sachen nicht mehr erinnere, weil dann hat es immer wieder was leicht Neues.
Mhm.
Also wenn man ja, also von daher, das waren so meine Hausaufgaben.
Sehr gut. Schön.
Und das hat mich dann sehr begleitet jetzt, weil ich gerade wieder jetzt bei dem Wetter so malen nach Zahlen habe ich gerade wieder angefangen. Und wenn man dann so im Tunnel ist und dann kann ich irgendwie so 3 Stunden mit Farbe 19 da irgendwas rumpinseln.
Ja, das ist toll.
Es ist alles sehr klein und ipsi, aber es sieht, das, was ich da mache, gefällt mir schon ganz gut. Und dazu dann halt Hörspiele, das ist ganz toll. Und das war im Sommer einfach nicht so, das ist irgendwie nicht so meine Sommer.
Nee, da ist man ja draußen und macht ganz andere Sachen, ne? Richtig.
Das stimmt. Und in Sachen drei Fragezeichen-Moment vielleicht, also, und ich hatte so das Gefühl, gestern war so ein, also wenn es kein Drei-Fragezeichen-Moment war, dann war es wieder so ein Doof-Moment. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere Zuhörer unseres kleinen, niedlichen Podcasts an meine Aktion mit dem Fahrrad rückwärts durchs Treppenhaus, was nicht so gut geendet ist. Gestern hatte ich wieder was mit einem fahrbaren Untersatz. Ich hatte mich erst mit einer Freundin zum Inliner-Fahren verabredet, morgens um 9:30 um See in Dortmund. Dachte ich, was eine scheiß Idee, es ist kalt und es ist morgens und so. Aber es war dann richtig toll und dann hatte ich ganz viel Zeit zur Arbeit zu fahren und während ich zur Arbeit fahre, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also ich scheine das Lenkrad auf einer geraden Strecke mal so ein kurzes Müh nach rechts, weil ich auch kurz gezwinkert habe und dann bin ich voll gegen so einen Bordstein gestoßen.
Mm.
Und das Ende vom Lied war, dass es sich plötzlich sehr laut anhört und ich dachte, ich fahre mal rechts ran und guck mal und da war der Reifen halt komplett Fratze.
Mm.
Also platt, platt, platt. Das Gute an der Situation, also ich war nicht schnell, es ist keinem was passiert, also außer dem Reifen. Und um die Ecke, also 500 Meter, 800 Meter, ist meine Werkstatt.
Hm.
Und dann habe ich gedacht, ehe ich jetzt die in ADAC oder die Werkstatt anrufe, fahre ich da doch hin, der Reifen ist platt. Und dann bin ich sehr laut, sehr langsam dahin gefahren und bin da laut scheppernd auf den Hof. Ich bin halt nur auf der Felge gefahren. Hm. Ne? Also es schlappte, es machte mega Geräusch. Wahrscheinlich habe ich auch so eine Rinne durch den Asphalt gezogen auf dem Weg dahin. Und es stank dann auch sehr nach Gummi. Ich hoffe, ich habe nicht mehr kaputt gemacht, weil außer des Reifens. Und die guckten schon alle so aus der Werkstatt so, was kommt da an? Und dann habe ich halt netterweise einmal direkt einen neuen Reifen bestellt. Der Schönheitsfehler an der Geschichte ist, die konnten mir sogar einen Ersatzwagen stellen. Der muss allerdings Freitag, in 4 Tagen muss der also wieder da sein. Da gab es auch keine Diskussion. Und ob bis dahin der Reifen da ist, weiß keiner.
Mhm.
Also drück mal die Daumen, dass vielleicht der Reifen schneller kommt als bestellt.
Auf jeden Fall.
Und jetzt fahre ich halt sowas Kleines, Lustiges. Und muss mich jetzt auch gerade wieder umstellen. Aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt einen fahrbaren Untersatz habe, weil mein Wohnort und mein Arbeitsort sind halt 60 Kilometer voneinander entfernt. Das ist so. Da fährt man nicht mal eben mit dem Bus nach Hause. Aber so zum Thema doof und sollte man nicht machen. Immer schön Blick auf die Fahrbahn.
Den Spaß hatte ich aber auch schon. Genau das gleiche in grün mit rechten Reifen rechts vorne. Ich wollte auch da ziemlich weit rechts fahren, weil dann welche dann hätten links abbiegen können an mir vorbei, wollte den Platz machen und bin an so einen herausragenden Gullideckel, der so in den Bordstein eingelassen ist, dran gefahren. Die sind so viereckig und haben halt echt scharfe Kanten und ich bin halt zu weit rechts, hab's halt auch nur gut gemeint und dann auch hat's einen Knall getan. Ich habe dann gleich gewusst, bei dem Schlag, das kann nicht gut gegangen sein und da war es auch hin.
Und bis dahin hatte ich sehr lange bei dieser Werkstatt halt auch immer meine Winterreifen. Mittlerweile sind die Winterreifen mit mir in meinen Wohnort umgezogen, weil mir das ein bisschen kommoder erschien. Das wäre natürlich das Geilste gewesen, wenn die meine vier Winterreifen einfach auf Lager gehabt hätten und mir einfach die Winterreifen hätten aufziehen können innerhalb von, keine Ahnung, einem Nachmittag. Aber gut, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Glück für diese Blödheit gewesen. Und man darf sein Glück vielleicht auch nicht überstrapazieren, dachte ich so. Man muss ja auch mal dankbar sein. Und ich kam auch nicht zu spät zur Arbeit.
Respekt, da bist du aber gut auch zeitig los. Das konntest du ja auch nicht einrechnen. Also hast du den Wagen gleich gekriegt. Das ist natürlich super.
Das hat total gut geklappt, weil laufen.
Wagen hin, zack, weiter, wir kümmern uns, tschüss. Ne?
Richtig, und netterweise hat mich auch, der Wagen war auch gerade frisch vollgetankt und frisch sauber gemacht und so, aber irgendwo, der Kollege hatte den irgendwo anders hingestellt und dann bin ich da durch diese Straßen geirrt und dachte, wo ist das Auto, wo ist das Auto? Und irgendwann kam einer mich abholen und meinte, wir suchen jetzt zusammen. Und dann war das noch so eine Stichstraße weiter und das war sehr nett, weil ich war halt auch bepackt mit zwei Taschen. Ja. Man muss ja dann auch alles aus seinem Auto, was man vielleicht für die nächsten Tage dringend noch braucht, das lässt man ja nicht im Auto, sondern das muss man ja dann alles mitnehmen.
Richtig.
Also es war so ein Tag, wo man denkt so, na? Andererseits, wie gesagt, es hätte alles viel, viel blöder ausgehen können und vielleicht leiht mir meine Schwester noch ihr Auto und vielleicht brauche ich es auch gar nicht und ich hoffe einfach mal, dass heute oder morgen das Telefon klingelt und die sagt, der Reifen ist schon da und dann.
Ach na klar, das wird auf jeden Fall.
Ja, man muss ja auch mal immer positiv und groß denken, das wird schon.
Richtig.
Aber trotzdem sollte man schon wissen, wo man hinfährt.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich wusste gestern nicht, wo ich hinfahre. Jetzt kommen wir zu meinem doofen Moment von gestern. Ich hatte gestern einen Termin, ich wollte mich gestern arbeitsmäßig da mit jemandem treffen und es ging um eine Schule. Ich wollte mich mit einer Lehrerin unterhalten und ich meine, in Erfurt gibt es jetzt nicht nur eine Schule, gell? Es gibt halt schon ein paar, auch gerade in der Umgebung, wo ich war. Und ich war so fest davon überzeugt, dass das Kind in diese Schule geht, in die ich dann auch gefahren bin und komme dann so kurz vor Termin an und frage, ich möchte jetzt zu Frau so und so, wer? Ja, es geht um die Schülerin so und so, wer? Und das kann doch nicht wahr sein, da war ich in der falschen Schule. Und dann habe ich dann irgendwann dann noch über die Arbeit noch die Telefonnummer von der Dame rausgekriegt und wir haben das Gespräch dann am Telefon geführt, weil ich dann keine Zeit gehabt hätte, noch dahin zu fahren und dachte, wie peinlich ist das denn? Gleich dreierlei peinlich, ne? Erstens mal dort in der anderen Schule, wer sind Sie? Nee, die kennen wir nicht, nee, die kennen wir auch nicht. Und dann noch der anderen gegenüber, naja, aber letztendlich haben wir es auch hingekriegt und haben es dann per Telefon gemacht und das war auch in Ordnung.
Siehst du, und alles klappt doch auch noch. Und wenn ich die Geschichte höre, das hätte so eine Geschichte von mir sein können, wo ich doch denke, wir sind vielleicht nach der Geburt doch getrennt worden und sind eigentlich Zwillinge.
Sister from another
Mister,
vor
Jahren hatte ich mal einen Termin ausgemacht bei der Friseurin, die in dem Studio, wo ich gearbeitet habe, auch die Maske gemacht hat. Und da dachte ich, ah, die kann das und das ist toll. Und dann fahre ich mal zu der in den Salon und war da noch nie und hatte mir die Straße aufgeschrieben, alles gut, fahre dem Navi hinterher und dann fahre ich durch diese Straße und denke, hier ist nirgendwo ein Friseursalon, die Straße ist ziemlich lang. Aber nein, ich finde da hin, her. Und irgendwann habe ich völlig entnervt da angerufen und habe gesagt, jetzt sag doch mal, verdammt noch mal, wo ist denn euer Salon? Ich finde den nicht. Und dann sagt die am Telefon so, kennen Sie sich in Lüdenscheid aus? Ich so, okay, ich komme in 20 Minuten. Ich war in Iserlohn. Beides die größeren Städte im Märkischen Kreis, im Sauerland. Ich war einfach in die falsche Stadt gefahren, in die richtige Straße, aber in die falsche Stadt. Und das gab halt in beiden eine alte, nahe Straße.
Ja. Klassiker.
Und irgendwie, also so, die Städte sind völlig unterschiedlich, aber ich war halt, meistens habe ich mit den Städten halt mehr am Computer zu tun gehabt. Und also das war halt auch so. Und ich so, okay, vielleicht habt ihr noch wen anders, den ihr vorziehen könnt. Ich bin aber auf dem Weg.
Oh Mann, ja, sie sagt, es gibt Momente, die sind zum Vergessen, aber meistens wird dann doch noch alles gut. Und das ist ja immer das Schöne, ne? Dass man trotzdem irgendwo eine Lösung findet und es dann am Ende noch passt.
Ja, und man hat dann wenigstens auch immer schön noch was zu erzählen.
Genau. So, also es wurde gestern viel gelacht. Meine Kollegen haben sich natürlich auch zerbastelt über meine Blödheit. Da habe ich die wenigstens auch noch zum Lachen gebracht. Also von daher ist es schon gar nicht verkehrt. Lachen ist gesund, ne?
Ich finde auch. Und es ist ja, also wenn da nicht wirklich so viel dranhängt, dass es wirklich dramatische Züge annimmt. Ja. Ja, und also ich meine so Momente, wo man irgendwie, wo man vor sich selber rot wird, weil so eine Situation einfach so... Naja, aber irgendwie macht das macht ja auch sympathisch.
Das sehe ich aber auch so. Sympathisch sind auch unsere Hörer. Um mal den Bogen zu schließen. War das jetzt die geilste Überleitung oder was? Also danke.
Ich hatte das so, dachte gerade, guck mal, das bietet sich doch an. Erzähl doch mal zum giftigen Gockel. Wie hat es allen denn so gefallen?
Also es gab echt viele Reaktionen, was uns sehr gefreut hat. Und also Instagram lief heiß, die Leitungen laufen heiß. Und wir haben Reaktionen bekommen, zum Beispiel von Johannes. Der hat nochmal bestätigt, dass die Weirdo-Szene mit Bob hat eine Flirtigkeit mit seiner Mutter. Und nochmal bestätigt hat, dass es im Original halt wirklich genauso ist, ne? Weil wir ja noch überlegt haben, ob das ein Übersetzungsfehler ist und so, hat das nochmal bestätigt. Hat auch nochmal gesagt, dass Alf no problemo im Original sagt. Das war ja auch nochmal so die Frage. Genau, also vielen Dank, Johannes, für deine Anregungen nochmal. Auch der Christian hat sich gemeldet und war ganz begeistert von der Ödipus-Theorie, die sich da so aufgetan hat, auch in dem gleichen Atemzug. Und hat nochmal zu bedenken gegeben, was wir so ein bisschen vergessen haben, was jetzt Big Barney angeht, dass der Gründer von Kentucky Fried Chicken, also dem Original, Hähnchen-Guru,
Gott
in Amerika, sich auch Colonel nennen lässt, also eigentlich die meiste Zeit. Und man ja doch schon wirklich zu 100% eigentlich davon ausgehen muss, dass der die Blaupause für unseren Big Barney ist, ne? Der ja als General sich da auch betitelt und so. Also das ist ja schon die Parallele, ne? Und das haben wir irgendwie, glaube ich, gar nicht. Ich habe es auch total vergessen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, als du das sagst, aber irgendwas klingelt da bei mir, als hätte ich auch sowas irgendwie gelesen. Mhm. Aber dann ist es ja gut, wenn wir es vergessen haben und ihm ist es aufgefallen und er konnte es dann noch beisteuern. Dafür ist unsere Community da. Alles, was so bei uns durch das immer größer werdende Sieb fällt, dass ihr das dann auffangt.
Ganz genau. Und JJ hat sich auch gemeldet und hat nochmal auch so aus dem Original ein bisschen nochmal ein paar Szenen aufs Tablett gebracht, indem man nämlich gesagt hat, dass Big Barney auch in den Büchern etwas fragwürdige Momente hat. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo erzählt wird, dass er mal so als Werbezwecke Hühner vorm Restaurant hat rumlaufen lassen, die ein Schild um hatten mit ich würde alles für Big Barney tun. Zum Beispiel, ne? Und es ging um eine Werbung, wo Big Barney einer Kuh eine Torte ins Gesicht geworfen hat am Five auf Hamburger-Tag. Also solchen fragwürdigen Werbesachen wird da auch gesprochen. Das ist ja dann auch rausgeflogen im Buch, ne? Also das gab es ja im deutschen Buch nicht.
Daran kann ich mich nicht erinnern, genau. Mhm. Was uns aber wieder zu der Bestätigung der Theorie führt, es gibt keine schlechte Publicity. Irgendwie, also er hatte auf jeden Fall viele weirde Ideen und wenn auch nicht jede zündet, aber dass er auf jeden Fall ein sehr kreativer Kopf war.
Ganz genau und auch genau wusste, wie er eben polarisiert, gell, in die und ein oder andere Richtung, Hauptsache Werbung für sein Geschäft. Genau, dann hat sich noch Martina gemeldet, das hatte mich auch ganz interessiert, weil sie so angekündigt hatte, dass wir sie mit Todesflug damals schon so ein bisschen verschrecken könnten, aber sie hat uns entwarnt und hat gesagt, sie mag uns noch, also vielen Dank, Martina, das wird dich nicht ganz so verschreckt haben, liebe Grüße an der Stelle. Was ich ganz lustig fand, sie hat reingeschrieben, dass der Todesflug eigentlich auch so dafür da ist, um die Community so ein bisschen zusammenzubringen, sich über das Gleiche aufzuregen und so quasi das Last Christmas im Drei-Fragezeichen-Universum. Die Idee fand ich ziemlich lustig, weil alle hassen
ja,
den
der
Tor,
kleinste
aber letztendlich lieben sie ihn doch und man hört ihn immer wieder und singt
richtig
mit.
Das stimmt, also der kleinste gemeinsame Hassnenner sozusagen. Wir sind alle verbunden ein bisschen im Todesflug und nicht schlecht.
Genau, und sie erhofft sich so ein bisschen, dass sie vielleicht mit dem Lesen doch ein bisschen warm wird. Sie hört vermehrt noch die Hörspiele, aber versucht so ein bisschen dann doch auch den Büchern mal eine Chance zu geben. Also da kann ich dich nur unterstützen, Martina, und alle anderen auch.
Ich auch, Martina macht das, weil bei mir kommen die Sachen definitiv bei den Büchern immer besser weg, habe ich so gemerkt. Wenn ich jetzt mal auf unsere lange Reihe von Folgen zurückschauen kann, war es fast eigentlich immer so, dass ich dachte, ach, selbst wenn ich die Geschichte komisch fand im Hörspiel, im Buch habe ich immer noch was gefunden, was mir sehr gut gefallen hat.
Ja, und das ist doch schön, ne? Also deswegen lest die Bücher. Hast du noch was, Katrin?
Nee, ich habe eigentlich alles verschossen, was ich so angestaut hat in Sachen Blödheit und Schönheit und ja.
Und Rückblick, ne? Also das war.
Und Rückblick.
Aber so groß im Ganzen waren die Reaktionen wirklich sehr, wieder sehr positiv. Es hat mich sehr gefreut. Also das ist schön, dass ihr uns gewogen seid und ich hoffe, das bleibt auch so. Dann können wir
genau, weil du sagst ja immer, alle können uns schreiben und alles sagen. Da unterstütze ich dich ja zum Teil, aber natürlich freuen wir uns über wohlwollende Dinge am meisten.
Das ist richtig. Na. Ja, und da können wir ja eigentlich schon mal dazu kommen, falls es dem einen oder anderen jetzt noch nicht klar war am Anfang, über welches Buch wir uns heute
kümmern. Es ist auch schon so lange her mit dem Anfang, weil wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde dran und haben erstmal ein bisschen vorher gekehrt und sauber gemacht und Revue passiert. Kommen wir doch jetzt mal zum Thema der aktuellen Folge 11 von Das Geheimnis der Bücher, dem 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast.
Trommelwirbel. Wir kümmern uns heute um Vampir im Internet. Ein Minninger. Ja.
Genau. Und damit ist schon sehr viel gesagt. Und ich glaube, du standst doch total drauf. Und ich dachte, können wir machen.
Ja, die Folge, die ist besonders, finde ich. Und ich habe sie als Kind sehr oft gehört, noch nie gelesen. Ich hatte das Buch also nicht. Ich habe das jetzt erst neu besorgt und kenne sie nur als Hörspiel. Und wenn ich sie mit meinem Erwachsenenohr jetzt wieder höre, finde ich sie recht schwierig. Komme ich aber vielleicht später dazu.
Ja.
Aber ich merke noch, dass mir so dieser, der Grund, warum sie mir damals gefallen hat, ist mir jetzt als Erwachsene wieder eingefallen. Und ich habe mich so gefreut, diese Flashback-Momente jetzt einfach zu haben. Ja.
Und ich habe ganz oft dran gedacht, weil du ja immer gesagt hast, das ist für dich eine ganz besondere Folge und ich hatte so keine emotionale Verbindung zu dieser Folge. Ist übrigens die Folge 88, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Also mittlerweile sind wir da sehr d'accord und sie ist von 1999, sowohl Buch als auch Hörspiel. Und davor gibt es das Wolfsgesicht und danach die tödliche Spur, um das mal so zu verorten. Und André Minninger, hast du schon gesagt, da hat es ja bei mir kurz geschnackelt. Und ich dachte, ah, Minninger war doch mal was. Wir haben ja von ihm schon die flüsternden Puppen besprochen. Und da habe ich ja angekündigt, am besten lese ich erst das Buch und dann höre ich das Hörspiel. Das habe ich jetzt auch wirklich so beherzigt.
Genau. Ne, weil wir ja gesagt haben, dass sich das immer nicht so ganz so unterscheiden wird wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht, ob er damals schon... Da war er, glaube ich, noch gar nicht für die Hörspiel. Oh, da müsste doch, mich jetzt schlagen. Doch, hat er, gell?
Schon, doch. Ich glaube schon. Der hat sich doch davor, hat er sich nicht schon in den 80ern da irgendwie reingezeckt und ist einfach nicht mehr weggegangen?
Genau, der hat sich da reingeminningert. Das ist so? Ja, so ein geflügelter Begriff. Ich sage das jetzt auch immer, wenn ich mich irgendwo reindränge, sage ich auch immer, ich minninger mich da rein. Das hat er, aber ich wusste, ja, doch, dann muss er ja, weil ich denke, er ist ja dann dadurch wahrscheinlich dann auch ins Autorenteam, da können mir jetzt wieder andere helfen, Christian Rodenwald. Ich muss dann nochmal genau nachlesen. Also das ist.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ja. Also es gibt das ein oder andere Kompliment, was ich ihm in dem Zusammenhang mache. Vielleicht ist es auch unberechtigt. Aber gut, das wäre jetzt ein bisschen vorgegriffen. Lass uns doch vorne mal, ich hab übrigens dieses tolle Buch, Das Geheimnis, nee, Ach. Die geheimen Bilder.
Oh ja.
Ja, guck mal da. Cool. Da haben wir nämlich unterschiedliche Cover,
oh yeah,
die auch zur Auswahl standen. Und ich muss ja sagen, ich hasse dieses Cover.
Ja, also
dieses, also,
ja,
also ich habe mir das noch nie so genau angeguckt, bis jetzt also für unsere Vorbereitung. Und also da fliegt eine Fledermaus aus dem Bildschirm und ich höre förmlich so einen Wusch.
Ja.
Vom lila Hintergrund ins Rot, in die rot-orange Tapete vom Zimmer. Und auf dem Bildschirm sehe ich auch noch so komische Buttons wie Home, Navigator und 3 Fragezeichen und Mailbox und denke so, das war kein Kaufargument.
Ich finde das Cover wiederum cool. Also ich kann das, also ich fand das auch als Kind schon cool, weil mir die Farben total gefallen haben. Ich mag dieses Lila und das Orange zusammen. Und ich mag Fledermäuse. Also das war einfach jetzt, ne, so diese Kombi, die hat mich da schon angezogen. Ich meine, das ist natürlich, dass sie da auch so rausfliegt und ne, das, ne, so aus dem PC-Monitor. Aber also mir hat das immer gefallen. Also irgendwie hat das für mich eine Stimmung, ne, die ich vielleicht auch gar nicht so gut verorten kann. Aber so rein optisch, wenn ich es mir angucke, es gefällt mir.
Na gut, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, aber du hast natürlich recht, die Farben, also dieses eigentliche, diese Farbverläufe, das was fast so aussieht wie Aquarellfarbe auf feuchtem Papier, dass sich das da so,
ja,
ja, so ineinander verwischt, ja gut. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich an diese Folge im Vorfeld gedacht habe, habe ich immer mich mit den Inhalten vertan, also ich konnte die Folge nicht genau verorten, wir klären auch nachher, warum das, ich habe dann auch rausgekriegt, warum das so ist und ich komme bei dem Titel nicht unbedingt auf die Geschichte und ich weiß noch irgendwas mit Computer, was ja auch bei dem Cover, ne, nicht so weit weg ist, aber ich dachte die ganze Zeit, wo ist der Vampir? Also eine Frage mal zum Anfang, was ist an dem Vampir so wichtig? Okay, und jetzt denkst du so, hä? Ja. Ja? Also ich habe mich nur gefragt so, hä? Aber die sind doch da in so einem Traumland. Wo ist der Vampir? Aber vielleicht, ja, da kommen wir gleich noch drauf, ja, wo der Vampir überall ist.
Also es gibt ja, ja, also man muss gucken, welcher Vampir jetzt gemeint ist. Ne? Es gibt ja verschiedene Vampire in dem Buch. Genau. Und
mir war aber nicht klar, dass es überhaupt mehrere gibt und dass der Vampir an sich so eine große Bedeutung hat. Bei Stadt der Vampire war mir das immer klar, so.
Na gut, zumindest aber hat er in dem Spiel ja eine Bedeutung. Genau. Ne? Aber
war mir aber bei dem Hören des Hörspiels und so, wie ich mich dran erinnert habe, komplett
weil der da ja Wasser. Auch nur, also auch sowohl im Hörspiel als auch im Buch ja gar keine Rolle spielt letztendlich. So. Also nur als Aufhänger oder sowas. Wenn man, oder als,
nur als Name.
Als Name.
Also nicht
als bedrohende Sache. Genau.
Und ich glaube, jetzt sollten wir mal reingehen, ehe wir hier weiter, im Vorfeld weiter schwurbel und über eine Sache spreche, von der ich zu dem Zeitpunkt, als ich drüber nachgedacht habe und mir die Notizen gemacht habe, gar keine Ahnung hatte. Aber auch das wird sich während der Besprechung rauskristallisieren.
Genau, wir steigen mal ein ins Kapitel 1, würde ich sagen.
Hervorragend.
Und
per E-Mail.
Per E-Mail, ja, heißt es. Und wir werden erstmal in die Szene geworfen, dass ein Monster beschrieben wird mit klaffendem Maul und angriffslustig, ja, lauernd. Und ne, wir sind erstmal in so eine Szene geworfen, wo wir gar nicht so richtig wissen, was kommt da jetzt? Mhm. Ne? Ist es jetzt ein Film? Ist es ein Spiel? Ist es echt? Ja.
Ja, es ist sehr stimmungsvoll am Anfang. Also man ist sofort drin.
Gut beschrieben, also bedrohlich, schauerlich. Ne? Einfach, man wird.
Es ist nicht viel Geplänkel drumrum. Also von daher, also Einstieg, muss ich sagen, finde ich schon gut.
Mhm. Und wir kommen dann aber dazu, dass die Jungs da in einem Wartezimmer sitzen und auf einen Termin warten, den sie verabredet haben. Und wir finden heraus, dass sie mit einem Mr. Dungeon verabredet sind. Sprechende Namen, ne?
Habe ich auch an dich gedacht.
Sehr,
ne?
Geil, so, also muss man mal sagen.
Ich musste es nachgucken. Ich wusste jetzt nicht genau, was es heißt. Also so, ich wusste zwar von Dungeon and Dragon, genau, gibt es ja dieses Spiel, aber Dungeon heißt halt Verlies oder Kerker.
Genau. Ne, und das passt halt auch so schön, weil das hat Herr Minninger auch nicht umsonst ausgesucht. Ne? Und gerade wenn es halt um Computerspiele geht und die Computerwelt, dann ist auch gerade Dungeons and Dragons natürlich auch eins der Computerspiele, die damals aufkamen, die
Mitte der 70er Jahre war so eins der frühesten Rollenspiele im Computerspiel-Kosmos. Und genau, der Entwickler übrigens von Dungeons and Dragons hieß Don Deglow. Ich finde, das ist ja Dungeon.
Ne? Also da hat Herr Minninger wirklich da absolut auch die Vorlage genutzt. Ne? Und alle, die gerne Computerspiele spielen und Rollenspiele spielen, werden da sofort abgeholt. Ne? Das ist nämlich auch der Grund, warum ich die Folge so mag.
Und es wimmelt halt. Also so, wir kriegen es halt so die ganze Zeit. Das ist mir persönlich ein bisschen viel, aber wir müssen auch denken, 1999, wo da die Technik, in welchen Kinderschuhen die noch steckte. Und also das fängt halt auch schon damit an, dass während die warten, Bob halt so eine Leihgabe von seinem Vater aus dem Rucksack zieht. Und zwar ein Computernotizblock, so wurde es genannt. Und ich habe gedacht, keine Ahnung, das ist halt ein Papiernotizblock, was weiß ich, in Computeroptik und irgendwie, nein, es ist sowas wie eine Art Tablet mit Spezialstift, aber es konnte nicht so viel wie ein Tablet, also es war nur also ein elektronischer Notizblock, auf dem man Notizen machen konnte, wie eine Zaubertafel.
Genau, daran musste ich auch denken, wie die Zaubertafel, so Magnetzaubertafeln, ne, wo man draufschreibt, dann wieder so ein Schnippel rüberzieht und dann ist es wieder gelöscht. An sowas habe ich auch gedacht und sowas in der Art ist es ja dann letztendlich auch gewesen. Ne? Also hat überhaupt nichts mehr zu tun mit den Tablets, die man heute kennt. Ne? Also,
aber damals wohl der oberheiße Scheiß.
Ja, krass, ja.
Genau, also und dann in diesem Büro wimmelt es also auch von Computer Anspielungen, also selbst auf dem Teppich sind Tastatursymbole. Ja. Also es ist schon.
Es wird gut durchgezogen. Also das Thema Computer ist hier absolut inflationär bedient. Ne? Und aber der Dungeon kommt zu spät und sie sind schon so ein bisschen nervös, zumindest Bob, ne? Oh, er kommt hier zu spät und lalala. Und Justus sagt hier, du als Detektiv musst du dich in Geduld üben, ne? Alles gut. Und sie lernen aber schon die Sekretärin kennen von Mr. Dungeon, die Lily Bushford. Und die bringt sie dann zu ihm ins Büro, als er dann da ist. Ne? Er kommt ja dann rein und dann setzen sie sich mit ihm zusammen und er offeriert, worum es geht.
Ja, er offeriert, worum es geht. Und da ist das Hörspiel auch sehr, sehr ähnlich. Ich finde es ja ganz, ganz süß, dass uns, wenn wir Doe Dungeon das erste Mal im Hörspiel begegnen, einfach mal Kommissar Glockner reinkommt. Ja. Wolfgang Dräger. Und das mag ich halt schon. So. Ich hätte die Stimme, glaube ich, selber anders besetzt, wenn ich jetzt nur das Buch gelesen hätte. Aber für die Zeit, also das ist schon ganz schön.
Ja, ich finde, der macht das aber auch echt gut. Ne? Also ich mag den auch echt gerne hören da in der Rolle. Ne? Also weil der irgendwie, für mich, ich habe den auch so abgespeichert, ne? So, aber ich finde das irgendwie schon sehr, sehr passend. Das ist irgendwie toll. Und er sagt erstmal frei raus, was würdest du noch sagen?
Weil du eben die Sekretärin kurz erwähntest, die lacht dann etwas doof schon und führt sich so halt ein. Also so die... Also zum Thema weibliche Figur in diesem Hörspiel ist die Sekretärin halt so sehr stereotyp. So.
Ja, absolut. Ne? Und der Mr. Dungeon, der fackelt auch nicht lange und sagt hier, Jungs, ich muss euch sagen, was ihr hier machen sollt. Es geht nämlich um eine Kindesentführung und ein Säugling wurde entführt von einer Julie und Vampire seien im Spiel. Also er holt da die ganze Palette raus.
Und ein Ghoul ist im Spiel und er erklärt es auch noch, also so eine Kreatur aus den Karpaten für alle, die es nicht wissen und der schleicht da rum als Sklave eines Vampirs, genau. Und Justus erklärt auch noch, so ein affenähnliches Geschöpf mit Flügeln und so muss seinem Herrn immer frisches Menschenblut ranschaffen. Ich selber habe noch gefunden, ich habe das so nicht gefunden als Erklärung für einen Ghoul, sondern dass der Ghoul eigentlich aus dem persisch-arabischen Kulturkreis kommt und da eigentlich so eine Art gefährlicher Dämon ist, so wie so ein Djinn. Mhm. Und den gibt es auch noch in weiblich, da ist das eine Ghula. Und die lauern sehr oft Leuten in der Wüste auf und verschlingen sie dann und man kann sie eigentlich nur an ihren Eselshufen erkennen, weil sonst geben sie sich den Anschein anderer Gestalten, aber wenn man denkt, der hat Eselshufe, Achtung, könnte ein Ghul oder eine Ghula sein, schön drauf achten, wer einem so begegnet, Augen auf die Fahrbahn.
Genau, und jetzt sind alle, also Peter natürlich so in üblicher Manier, ne, das wollen sie, das kann ja wohl nicht wahr sein und sie veräppeln uns und das ist ja, ne, also die, man hatte so das Gefühl, dass sie das noch so ein bisschen für bare Münze nehmen, ne, während Justus und Bob sich schon einen grinsen. So.
Aber da dachte ich auch im Buch, also da war ich weiß nicht, da kann ich auch nicht mehr abschalten, wenn jetzt so ein, ich glaube dafür höre ich es einfach oder lese es nicht zum ersten Mal, ich bin nicht zum ersten Mal in diesem Kosmos, aber so, da habe ich auch gedacht, so, das glaubst du doch nicht ernsthaft, da muss doch irgendwas anderes dahinter stecken, aber vielleicht kann ich das nicht mehr abschalten.
Ja, genau, das kann eben auch sein, ne? Also man muss ja immer jedes Buch wieder so für so einzeln sehen, als hätte es keine davor gegeben, ne? Da kennt man ja Peter vielleicht auch nicht so ganz, ne? Dass er dann doch so dem Übernatürlichen da etwas ängstlicher gegenübersteht und das dann noch eher für bare Münze nehmen muss, ne? Während die anderen beiden schon sagen, naja, komm jetzt, lass mal die Vernunft ein bisschen walten, gell?
Ja, und spätestens, wenn Doe Dungeon dann erzählt, so, ja, und das Kind wurde dann nach Amerika verschleppt und es gibt Hinweise in der Kanalisation von Mount Valley. Es wurde eine Windel gefunden, da war Fledermauskacke drin und die Informationen sind vom FBI und vom CIA und bei mir macht es nur dong, 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 so hallo, können wir mal sagen, worum es hier geht und nicht denken, das ist
echt? Genau, ja, aber so werden wir aus dem ersten Kapitel erstmal zurückgelassen, ne? Also da wird das ja noch nicht mal aufgelöst, ne? Also es geht dann wirklich darum, dass er wirklich sagt, hier, ihr müsst den Säugling aus dem Fängen des Vampirs zurückholen.
Richtig, da habe ich übrigens noch einen kleinen Fehler gefunden, weil da war ich dann kurz mal raus, weil wenn da sowas auftaucht, die Idee war ja, also die Jungs sollen dem folgen, weil, Moment, also der Vampir hat das Baby entführt und hat das Baby, Moment, wie war das noch, zu seinesgleichen gemacht, aber ich dachte immer, man wird nur Vampir, indem man selber Vampirblut trinkt.
Nee, wenn man gebissen wird.
Und nicht durch den Biss. Nein, aber das ist man ja tot.
Nö, dann verwandelt man sich in einen Vampir.
Ah, ich dachte immer, dann die Sachen, die ich so geguckt habe, da muss man selber trinken, um selber zum Vampir zu werden. Sonst ist man einfach nur Mittagessen.
Das war bei Vampire Diaries. Und
auch und Interview mit einem Vampir. Also wenn
Ach, da
man
auch,
die bis
da hat
zum
der
letzten,
Biss nicht gereicht.
Wenn man die. Nee, weil eigentlich ist es ja nur Mittagessen, die will man ja auch gar nicht zu Vampiren machen. Wenn man die komplett aus lutscht, dann ist
genau, ich habe ja auch gedacht, dass man halt, also die müssen schon komplett, also wenn sie sterben sollen, dann müssen sie die halt schon komplett leer trinken. Aber wenn man jetzt sagt, so, da knapper ich nur mal kurz rein, wie bei einem Werwolf, ne? Das, da reicht ja auch der Biss und dann verwandeln
die sich
halt
Biss. Auch. Ne?
Aber ich glaube, dieses Universum ist auch wirklich weit. Also da kann ja auch,
stimmt,
weiß ich, jeder machen, was er will. Ne? Also da gibt es einmal
stimmt.
Die...
Herr Dungeon darf ja auch gerne machen, was er möchte. Übrigens, ich wollte eigentlich dieses Vampir-Thema gar nicht komplett öffnen, weil es ist einfach...
zu groß.
Wir haben jetzt eben schon diverse andere Serien, Bücher, Vorlagen und Geschichten dazu erwähnt. Aber was ich noch gefunden habe, ist ganz spannend, dass es eine Theorie eines Wissenschaftlers namens Dolphin gibt, einem Amerikaner, der mal rausgekriegt hat, dass die Theorie eines Vampirs, also dass es wirklich Menschen gibt, die Vampir sein können, alleine weil es eine Stoffwechselstörung gibt. Die heißt Porphyrie. Und da ist es so, da hat man eine Hämoglobinbildungsstörung. Und das führt zu extremer Lichtempfindlichkeit, verursacht durch einen Gendefekt oder durch Vergiftung mit Blei, fand ich auch ganz spannend. Und das verursacht dann auch Bauchkrämpfe, Depressionen, Schrumpfen von Gaumen und Lippen, woraufhin die Zähne halt weiter hervortreten. Und auf den Zähnen ist immer so ein roter Belag.
Mhm.
Und durch die Lichtempfindlichkeit würde auch die Nase und die Finger durch Licht verkrüppeln. Also wir denken so an Nosferatu, ist ja auch so eine berühmte Gestalt, der sah ja auch nicht mehr so ganz fresh aus. Und dass Knoblauch als Gift wirkt, würde auch in diese Theorie passen, denn da ist was drin, und zwar Dialkylsulfid im Knoblauch. Und das würde diese Symptome bei diesem Syndrom noch verschlimmern. Also ich habe ja auch so ein Knoblauchproblem. Ich habe ja so Katererscheinungen, wenn ich sehr viel Aioli am Abend vorher esse, und am nächsten Tag habe ich, als hätte ich ganz viel Alkohol getrunken. Also ich habe noch nicht hoffentlich diese komische Vampir Stoffwechselstörung, aber das mit dem Knoblauch kann ich durchaus verstehen. Und diese Krankheit wird sehr häufig durch Vererbung weitergegeben. Und wenn wir ins britische und deutsche Königshaus der vergangenen Jahre gucken, da soll das auch vielleicht gegeben haben. Prominentestes Beispiel ist der englische König Georg III. Der hatte nämlich auch geistige Probleme. Und für den Fall, dass ihr das letzte Bridgerton-Abenteuer gesehen habt mit der Königin Charlotte, die mit dem süßen König verheiratet war, das war George III. Und der war ja nicht immer so auf der Höhe von allem. Und also um den geht es halt bei dieser Theorie. Nur davon so. Vielleicht ist ja Vampirismus halt auch nur so eine blöde Stoffwechselstörung.
Ja, also sehr, sehr cool.
So, jetzt habe ich dir aber genug hier Zeugs um die Ohren geblasen.
Nein, das ist super interessant, ne, weil gerade so dieses ganze Vampir-Thema schon immer groß war. Ne, wenn man jetzt nur an Bram Stoker denkt, ne, Dracula und an alle möglichen Vampir-Serien, Filme etc. pp. Ne, und gerade 99, ne, also da, was auch die Computerwelt angeht. Ne, also das ist ja genauso das, wo ich mich wieder zurückerinnert habe, weil ich da auch ein Vampir-Rätselspiel total gesuchtet habe. Das war nämlich Dracula Resurrection. Und da kamen so viele Bilder wieder hoch, ne, also wo man da so komplett wieder in dem Thema drin war. Was ja quasi so, also das Spiel ist quasi die Fortsetzung von Dracula, von Bram Stoker. Und das habe ich mir jetzt auch mal wieder zur Gemüte geführt. Ich habe mir auch gleich wieder das Dracula-Buch geholt und habe da wieder mal ein bisschen quer gelesen. Also das ist echt geil, wenn man da mal wieder in dieses Thema einfach einsteigt.
Ja, und das ist halt schon sehr zeitlos. Also so die Geschichte funktioniert halt immer noch mit dem Grafen Dracula, der seine Heimat Transsilvanien halt verlässt und nach England geht und sich da einschiffen lässt und so.
Genau.
Und also auch 1999 war das sehr en vogue. Und auf jeden Fall sollen die drei Fragezeichen halt diesen Vampir jagen und das Baby wiederfinden. Und Doe Dungeon verspricht ihnen auch schon jede Menge super Ausrüstung, wo ich dann direkt so im Hinterkopf habe, so da-da-da-da-da-da. Ghostbusters.
Ja, genau. Ne, also, und man weiß aber immer noch nicht, wie, was, wo, warum. Ja, warum schon, aber wo. Und wir kommen ins Kapitel 2 und das heißt auf CD-ROM.
Ja, also wie gesagt, was ich schon eben meinte, also nicht nur diese Dinge auf den Teppich Auslegeware. Also es geht computermäßig die ganze Zeit immer
in die Vollen.
Immer schön, immer, es wird sehr auf dem Silbertablett permanent. Ja. Also so, vielleicht hat auch Herr Minninger so eine Mindmap gemacht, nur mit lauter Begriffe, die ich gerne aus diesem aus der Computerwelt einbauen möchte. Und dann, haben wir?
Genau, abgehakt. Es war die Challenge. Bringe alle Begriffe, die es bis dato gibt, in diesem Universum ein, in dieses Buch.
Ja, da kann man aber ich musste mir immer wieder sagen, wir haben 1990 und damals war es halt für, ich glaube, sagen wir mal, also wenn es jetzt für Kinder und Teenager geschrieben ist, war noch nicht jeder so gut ausgestattet wie heute.
Richtig, ne? Also wir hatten damals auch nur Glück, weil mein Vater da in der Branche tätig war, der hatte da, war EDV-Trainer, hat nochmal umgeschult und hatte einen Computerladen und wir waren eigentlich immer mit solchen Schmengängchen versorgt, ne? Also wir hatten immer Zugang zu PCs und Spielen und allem, also da konnte ich da auch als Kind schon richtig gut mit aufwachsen und einsteigen und da war ich auch ganz froh, weil ich habe das ja eigentlich ganz gerne gemacht.
Genau, aber es war schon in der Welt sehr angekommen. Ich hatte 1999 auch einen eigenen Computer. Ich habe da studiert und habe in der Zeit auch dann, also es war halt eine bessere Schreibmaschine. So. Ja. Also mit Internetrecherche war es noch nicht so weit her, aber also man konnte halt gut Dinge schreiben und sie irgendwo abspeichern. Ist natürlich, wie gesagt, mit heute, man kann nicht 25 Jahre später sagen, guck mal, wie es, also das ist einfach so ein Ära-Sprung. Aber viele Dinge waren da noch, ja, sehr frisch zu dem Zeitpunkt.
Ja, und es sind tolle Flashbacks, die man jetzt hat, ne? Wenn der Doe Dungeon doch jetzt hier aufklärt und sagt, hier, es geht um ein Spiel, das ich entwickelt habe. Sweet Revenge heißt es und das haben sie auch als Plakat ja schon im Wartezimmer gesehen. Und er sagt eben, ja, das Internet, das ist jetzt hier gerade voll im Kommen und das Tor zur Welt und Modem und ISDN, das haben wir die Begriffe, gell, da kommen wir hier katsching, 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 da kommen sie.
Genau, auch alleine, wenn sie sich in dieses Büro reingehen und da liegt so dieser ganze Zusatzkram, ne, also so das ganze Equipment, Monitore und alles ist voller Kabel und es gibt einen CD-Brenner und ich dachte,
ja,
ich weiß noch, damals, was für ein Wunderding, ich konnte CDs plötzlich vervielfältigen, ja. Ich habe mir versucht, 3-Fragezeichen-Abenteuer irgendwie auf CD zu brennen, wie eine Art Rekorder. War eigentlich schon ganz cool, ist lange her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jeder Rechner hatte früher einen integrierten Brenner und heute haben die nicht mal CD-Laufwerk mehr.
Wahnsinn.
Also ich habe letztens noch so eine, so beim Aufräumen, beim Umzug, habe ich noch so eine Spindel gefunden, so eine 50er CD-Rolling-Spindel, da waren noch 45 Dinger drauf. Wahnsinn. Und dann bin ich mal hausieren gegangen, so, hallo Familie, möchte jemand vielleicht? Und alle so,
was?
Nee, danke. Kannst du so gerne mal an die Straßenränder hängen, so als Mobile, damit die Rehe nicht auf die Straße laufen? Ansonsten?
Nicht mehr nutzbar, nicht mehr braucht man. Man kann es ja auch teilweise gar nicht mehr abspielen. Man hat ja so ein Abspielgerät auch gar nicht mehr, ne? Also, Wahnsinn.
Also Abspielgerät habe ich noch jede Menge eben für mein ganzes 3-Fragezeichen-Zeugs und so, also CD.
Nur wenn man das hat, ne? Also ansonsten, wenn ich so rumgucke, ich habe das ja auch nur wieder, weil ich ja jetzt diese ganzen Kassetten ja zum Geburtstag vor ein paar Jahren geschenkt bekommen habe. Ansonsten hatten wir so ein Abspielgerät halt auch nicht mehr. Und wenn ich mich so rumhorche, der Löwenanteil, der nicht vielleicht an irgendwelchen Kassetten hängt oder an alten CDs, ne, der sieht da alt aus.
Aber ich mag es halt auch noch, also ich habe auch darauf Wert gelegt, dass als ich mir vor ein paar Jahren ein neues Auto gekauft habe, dass da auch noch ein CD-Player im Auto drin ist, damit ich halt, weil ich auch sehr viel ausleihe und so, weil, ne, ja, man kann das alles über Spotify und übers Handy machen, aber das kostet alles irgendwie Strom und Hörspiele ist halt ganz schwer abzuspielen, weil je nachdem, wo ich bin, manchmal vertauscht er die Kapitel und bei so einer CD, die nehme ich aus der Verpackung, die schiebe ich rein und dann läuft die, wenn sie nicht zerkratzt ist. Und gerade im Auto finde ich das sehr wichtig. Ja. Und ich habe auch schon 2 Freundinnen übrigens erzählt oder gezeigt, dass die durchaus noch einen CD-Player im Auto haben, von dem sie gar nichts wussten.
Ach krass, ja.
Weil oft ist der mittlerweile nicht mehr in diesem ganzen Navigations-Sound-System verbaut, sondern guckt mal alle, wenn es euch interessiert, in euer Handschuhfach. In manchen Autos ist der CD-Player im Handschuhfach verbaut.
Ach, ist ja witzig. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Cool.
Guck mal rein, vielleicht findest du was, von dem du gar nicht wusstest, dass du es hast.
Mache ich morgen auf jeden Fall gleich, das ist ja geil. Genau, und wir erfahren natürlich jetzt um ein ganz, ganz wichtiges Thema, was heute eigentlich ja immer, immer mehr, also das eben damals schon in den Kinderschuhen steckte, virtuelle Realität. Also wir erfahren wirklich, also über nicht nur, wir spielen ein Computerspiel, in dem wir mit der Maus vorm PC sitzen und da irgendwas anklicken oder mit Tastatur, sondern wir steigen ein in das Spiel visuell und auch taktil, indem es eben Helme gibt, Datenhelme, die Bilder projizieren und auch Handschuhe, die Bewegungen von der Hand auf den Bildschirm transferieren, ne? Was heute eigentlich ja auch gang und gäbe ist oder immer mehr kommt, ja. Ne? Aber 99.
Also diese Brillen sind ja jetzt auch nochmal, haben ja nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht, aber für die Zeit war das durchaus schon Novum, vor allen Dingen im Spielebereich. Und vielleicht muss man da auch nochmal ein bisschen was erzählen generell, wie das mit Spielen, mit Computerspielen generell war. Und zwar, er erzählt ja auch, dass er das übers Internet vertreiben will und nicht über CDs oder CD-ROMs oder so, die man reinstellt und alleine mit sich spielt. Mhm. Und es war so, dass das erste Spiel dieser Art 1969 entwickelt wurde und das hieß Space War. Das war letztendlich ein großer, also man sah den großen schwarzen Bildschirm, man hatte zwei Raumschiffe, die von jeweils zwei menschlichen Spielern bedient wurden und die haben einen Stern umkreist. Und wer zuerst das gegnerische Raumschiff abschießt, der hat gewonnen. Das hört sich jetzt ganz cool an, wenn man sich die Bilder dazu anguckt. Das war also wirklich so, das waren irgendwie 5 Pixel. Ja. Und die umkreisten sich. Und aber das war halt so das erste Internet-Computerspiel. Und in den 70er und 80er Jahren gab es dann Computerspiele, die waren aber hauptsächlich textbasiert. Also da gab es dann mal auch so eine nette Grafik, aber ansonsten kam dann halt immer unten in so einem Feld, wurde so ein Text eingeblendet und man musste halt immer dauernd mitlesen. Und so wurden dann Dinge übermittelt. Dazu gab es dann halt irgendwie noch einen schönen Sound und oder dann gab es sowas wie Brettspiele wie Schach und Go und Dame, die dann schon computerbasiert waren, wo man dann vielleicht mit einem Menschen in Japan oder in, keine Ahnung, Südamerika spielen konnte. Und in den frühen 1990er Jahren, erst als das Internet dann auch weiter verbreitet wurde und in den Haushalten ankam, kam das halt auch mit den Spielen, dass das halt auch online viel, viel interessanter wurde. 1997 etablierte sich mit Ultima Online das erste grafische, und jetzt wird's spannend, die Experten unter uns werden es wissen, das MMORPG, ein Massively Multiplayer Online Roleplay Gaming, wo bis zu 1000 Leute gleichzeitig spielen konnten. Und in Deutschland hat sich das erst ab den 2000er Jahren durchgesetzt. Und das lag letztendlich daran, denn bis dahin wurde Telefon und Internet minütlich abgerechnet. Das waren Kosten, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wo wir alle die Flatrate quasi, da reden wir gar nicht mehr drüber. Das ist einfach so, dass das alles nichts mehr kostet. Aber überlegt euch mal, früher minütlich wurde das abgerechnet. Und erst als es da sowas wie Pauschaltarife gab, wurde das auch in Deutschland langsam mal spannend, Spiele übers Internet zu spielen. Nur so viel dazu noch als kurzer Background.
Genau, ne? Und das ist ja so seine Idee, seine Vision, ne? Da schön alle global, ne, spielen dann dieses Spiel und man denkt so, ja, der hat Visionen, der Mann, ne? Der hat dann ein Team hinter sich stehen, das entwickelt und die sollen das jetzt einfach mal testen und die Anschaffung, klar, die ist natürlich echt teuer, das soll irgendwie dann auch bis zu $400 kosten, wo die Jungs auch schon denken, also Justus und so, also welcher Jugendlicher kann sich das bitte leisten? Wo er sagt, ja,
da muss man sehr viel Zeitung für austragen und Rasen mähen und was die damals so halt gemacht haben, um an ihre Kohle zu kommen. Das stimmt.
Ja, und machen sich schon auch so ein bisschen Gedanken, wo er aber sagt, ja, das werden die aber investieren, weil das wird sich dann langfristig lohnen, weil man ja dann nicht nur Sweet Revenge damit spielen kann, sondern es werden ja dann auch noch viel, viel mehr Spiele auf den Markt kommen, dass sich das dann auf die einmalige Anschaffung auf jeden Fall lohnen wird. Natürlich muss man natürlich auch für jedes Spiel noch diesen Zugangscode wahrscheinlich dann ja auch bezahlen, ne? Aber das klingt ja erstmal alles, als Vision kann man das nachvollziehen, ne? Dass der Doe das so möchte.
Ja, und also es war halt in der Realität wirklich auch so, dass diese Geschichten, die wir heute unter VR-Brillen kennen, diese Virtual Reality, das ist halt auch schon, also die forschen da schon lange dran. Also es gibt's halt auch schon seit 100 Jahren, dass der erste Typ so eine Polarisierungsbrille erfunden hat. Das war einfach so, dass für beide Augen unterschiedliches Bild gekommen ist und dass man so eine Art 3D-Bild hatte und das wurde dann halt immer weiter verfeinert. Und natürlich haben die Firmen teilweise auch immer neue Sachen geforscht, hatten dann aber auch ja durchaus mal Versenker. Also Nintendo hatte zum Beispiel 1995 haben die den Virtual Boy auf den Markt gebracht, sah ein bisschen aus wie eine Taucherbrille auf einem Gestell und funktionierte dann auch ähnlich wie so ein, ne, mit einem angeschlossenen Controller, so wie so ein fest installiertes Fernglas, wo man so 3D-Bilder hatte, war aber halt totaler Flop für Nintendo, so. Und das hatte aber auch damit zu tun, dass die einfach damals noch nicht diese Rechenleistung hatten und die Grafikkarten waren noch gar nicht so entwickelt, während wir ja heute gestochen scharfe Bilder, die aussehen wie Kinofilm, haben. Und das war halt damals halt mega rudimentär und pixelig und so. Aber klar, man darf es halt nicht von heute nach hinten sehen, sondern muss die Entwicklung sehen halt, hey, wir fanden damals irgendwie Tennis toll, wo man auf dem Fernseher, ne, wo einfach so ein Ball von oder so ein viereckiges Dings von links nach rechts geflogen ist und das war schon für manche toll.
Richtig.
Und muss man halt in der Zeit, immer in der Zeit auch verwoben sehen.
Ganz genau. Und dann quittieren das die Jungs natürlich eben auch als herausragend, dass man sagt, Mensch, wie haben sie das geschafft, dass die heißen wie wir und dass die aussehen, nicht aussehen wie wir, aber dass die zumindest schon mal die Namen eingepflegt sind, ne? Und dass eben auch die Bewegung halt auch transferiert werden kann. Also sie können ja richtig dann agieren damit, ne? Und dann werden sie quasi in den Raum hineingeführt, dann müssen sie sich auf so Liegen legen, kriegen die Helme und die Handschuhe und dann werden wir zurückgelassen, dass sie den Winton, also dieses Baby von der Julie wieder zurückholen sollen.
Genau, Justus verspricht das auch vollmundig und genau, weil Doe Dungeon hat sie eigentlich engagiert, ich weiß nicht, ob wir das explizit gesagt haben, die sollen dieses Spiel, bevor das quasi öffentlich gemacht wird, die sollen das noch einmal testen. Genau. Weil, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee und auch ein ganz gutes Motiv, weil die Leute, die da lange dran gearbeitet haben, sind halt so drin in der Entwicklung, dass die vielleicht Logiklücken gar nicht mehr sehen und wirklich gucken, funktioniert das alles, und dafür sind die drei jetzt engagiert, weil die ja auch clever sind und sich mit Rätseln auskennen, und da hat der Doe gedacht, die sind genau richtig, so drei fixe Jungs, und die sollen das Spiel jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen, ob es halt auch gut funktioniert. So, ne, so eine Art Testlauf, ob sie eventuell noch was nachjustieren müssen bei dem Spiel. Und das ist so unsere Ausgangssituation, warum sie überhaupt engagiert sind. Also sie sind nicht als Detektive engagiert, sondern einfach als Testspieler.
Genau, als jugendliche Testspieler, die da genau in diese Zielgruppe auch reinpassen, und das hat einen super Hintergrund, dass man ein schönes Motiv für Doe, die auszuwählen, ne? Aber sie machen das erst einen Tag später, ne? Sie verabreden sich nämlich dann und sie sind ja am Anfang von Kapitel 3, das sich vernetzt nennt, nämlich in der Zentrale. Und treffen sich.
Ich muss übrigens sagen, hier an der Stelle auch gerade noch mal im Blick aufs Hörspiel, sehr schöne Übergangsmusik habe ich mir hingeschrieben, also so.
Das ist schon das erste Lob an Herrn Minninger, wenn er es gemacht hat.
Wir können ja mal so eine Lobstrichliste machen.
Ja, genau. Oh, der Stift wird gezückt.
Also wenn das ist, genau, ich mache mal Lobstrichliste.
Fürs Hörspiel. Du denkst, dann müssen wir noch eine extra Strichliste machen fürs Buch. Aber erstmal schönes Motiv, dass Doe sagt, er lädt sie ein zum Testen.
Genau.
Ist erstmal alles solide.
Und da haben sie durchaus auch Lust. Ne? Genau. Und Peter kann ein bisschen durchatmen, weil, okay, es ist nicht in meiner Welt, hier
das
laufen
ist doch
nicht
kein
irgendwie
echter Vampir.
Keine Vampire und Fledermauskacke in der echten Kanalisation.
Genau. Und sie treffen sich in der Zentrale und Peter darf natürlich wieder den Job übernehmen, nichts von Internet und Computern zu wissen. Und er sagt, also wird das von Bob, wird ihm das quasi vorgeworfen, weil er ja so viel Sport machen würde. Peter ist aber, nimmt das jetzt nicht gut auf und sagt, sag mal, nur weil du jetzt so eine Niete in Sport bist, ziehe ich dich auch nicht damit auf. Ne? Und die gibt so ein bisschen eine kleine hitzige Diskussion und komischerweise ist Justus derjenige, der klärt und sagt, ja, jetzt bleibt mal hier ganz fair und man kann nicht alles wissen. Ja.
Also sie, und Justus erklärt dann nochmal, was das jetzt überhaupt mit dem WWW, mit dem World Wide Web zu tun hat. Und zwischendurch hören wir auch nochmal wirklich das Laden von einem Modem, weil sie ja auch einen hochmodernen Computer mit Modem haben. Und auch ich musste mich erinnern, so, also ich weiß nicht, das war für mich eine schwere Zeit. Ich habe wirklich nicht gedacht, ob sich das wirklich dauerhaft durchsetzt. So, weil das hat halt alles ewig gedauert, wenn man jetzt nicht so das Teuerste und das Beste halt als Equipment zu Hause hatte. Und bis mal so eine Seite geladen war, das hat echt, also Recherche im Internet war so Ende der 90er und in Anfang der 2000er Jahre doch noch eine mühselige Angelegenheit.
Absolut. Genau, und dann auch noch teuer, ne? Also das ist ja erstmal, hat das ja ewig gedauert, bis ich das überhaupt geladen hat, und dann musstest du ja pro Minute eben auch die Internetgebühren bezahlen. Ich habe da auch diverse hohe Rechnungen verursacht. Entschuldigung,
ja,
Entschuldigung, Mami.
Was man in der Zeit auch noch machen konnte, während das mal geladen hat, so piep, 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 piep. Und wenn man sich vorstellt, dass 2013, also ein paar Jahre später, der Bundesgerichtshof auch erklärt hat, dass das Internet zur Lebensgrundlage von Privatpersonen gehört, ist man da halt schon so insofern weiter, dass es halt eine echt mega große Bedeutung hat, weil sie unterhalten sich ja jetzt auch, glaube ich, sind sie schon da, wo sie sich auch über Datenschutz
unterhalten? Na klar, genau, wollte ich gerade sagen, ne? Es geht auch um Datenschutz und Firewalls, also Justus erzählt dann, ne? Es gibt ja auch die Hacker, ich habe immer Probleme mit dem Wort Hacker im Buch, ne? Ich lese da immer Hacker, also es ist, fällt mir ganz schwer, das als Hacker zu lesen und denke mir immer die ganze Zeit, oh Kopf, ey. Ja, und erwähnt dann eben auch, dass es da so Schutzcodes gibt, ne? Also, dass es auch ziemlich schwierig ist, so durch Firewalls durchzukommen, mhm. Das ist ja eben auch wichtig, dass das schon gedroppt wird, solche Wörter für später. Das ist eben ja mit Passwörtern und was auch immer, gell? Also dass das immer ganz wichtig ist, dass man da eben auch die Privatsphäre, was Daten angeht und eben auch überhaupt Sachen schützt, weil sie auch von einem Fall erzählen, als sich mal Jugendliche irgendwie ins Verteidigungsministerium eingehackt haben, ne?
Genau. Die Zahl so habe ich jetzt nicht gefunden von 1992, aber generell gab es immer wieder solche Hackerangriffe auch auf große staatliche Organisationen, damit die halt, und das macht glaube ich der Chaos Computer Club heute noch, um halt Lücken im System und im Schutz aufzudecken, damit die sich halt besser schützen. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wir haben dieses World Wide Web, das lebt ja davon, dass es nicht einer steuert, sondern dass es aus also eine Kombination aus ganz viel Input von ganz vielen Menschen ist. Das hat natürlich Schatten wie auch Sonnenseiten. Und natürlich ist die Frage, wer kontrolliert das denn? Und das Gute ist auch darauf eigentlich, dass es keiner kontrolliert, aber gleichzeitig ist es auch das Schlechte. Weil natürlich gibt es Staaten, die ihr Internet heute kontrollieren. Wir denken an China, wir denken an Russland, wir denken an die Türkei oder an den Iran, wo zum Beispiel bei Demos, wo die dann einfach mal sagen, so jetzt schalten wir das Internet ab, damit keiner sich miteinander connecten kann und keiner darüber berichten kann zum Beispiel.
Ja, oder Nordkorea, also die nur ihre eigenen Inhalte da veröffentlichen, so. Ja.
Von daher, ja, wir müssen darauf achten, dass da nicht irgendwie jeder Schrott und Volksverhetzung und sowas passiert und falsche Nachrichten postuliert werden. Gleichzeitig ist einfach abzustellen und so zu reglementieren, ist halt auch nicht der richtige Weg. Also es ist schwierig, weil es mittlerweile halt so eine riesige Blase geworden ist, die komplett überall ist.
Ist eine Gratwanderung und echt ein heißes Thema, ne? Und
immer noch.
Genau, und während sie da gerade so darüber philosophieren und wir halt so einen kleinen Infodump haben, ne, wo Justus wirklich alles da so aufklären kann, ist ja schön, dass wir das alles mal erfahren. Sie nebenbei einen Milchshake trinken, den Justus zubereitet hat, klingelt das Telefon und Justus meldet sich und wir haben einen aller Wegbleiben Anruf. Ja.
Wegbleiben!
Ja, es gibt also einen Drohanruf von jemandem, der sie auffordert, doch bitte diese Testung zu unterlassen. Es könnte sonst schlecht für sie enden und es bleibt jetzt nicht nur bei dem Anruf, sondern der sagt, guckt doch mal raus aus eurer Zentrale. Und was finden sie?
Und sie finden eine aufgeschlitzte Fledermaus und das finde ich, das ist so bäh, so und da quillt dann irgendwie rote Suppe raus aus der armen Fledermaus und ich denke nur, oh
ja,
nö.
Also das war auch, ich habe das gelesen, das ist so, werden wir aus dem Kapitel ja auch entlassen und ich dachte so, oh Gott, das ist aber hart. Ja.
Ja, letzte Folge hatten wir noch irgendwie Huhn ohne Kopf, wo noch Blut rauslief, also im Buch. Ne?
Ja.
Und jetzt haben wir eine aufgeschlitzte Fledermaus.
Und das war ja, weil wir ja vorher den Gockel hatten, war das ja ein echtes Huhn, was Justus da auf die Füße fiel. Im nächsten Kapitel werden wir entwarnt, das war keine echte Fledermaus.
Also, eine Gummifledermaus, aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt noch gedacht, oh,
ich habe auch gedacht, naja, so, gerade weil wir den Gockel vorher hatten, ich dachte, oh, das hat ja die arme Fledermaus da aufgeschlitzt und ich mag Fledermäuse ganz gerne.
Ich
mag
auch
Hühner, gell, keine Frage, gell, ist auch fies. Aber
Hühner sind unsere Freunde. Ja. Fledermäuse sind unsere Freunde.
Die gefiederten
so alles,
Freunde.
Was geflügelt. Genau. Und vor allen Dingen war das halt auch für mich so überraschend, weil es diese Drohung im Hörspiel gar nicht gibt.
Überhaupt
diese
nicht.
Diese Fledermausdrohung,
ne?
Ja. Existiert nicht. Da gibt es halt nur bedrohliche Musik.
Reicht, an der reicht Stelle. Vielleicht auch manchmal. Ja.
Reicht auch manchmal. Aber sie machen sich halt auf den Weg zu Doe Dungeon und zu ihrer Aufgabe am nächsten Tag und reden dann im Aufzug über diese Fake-Fledermaus.
Das ist eigentlich ganz niedlich, ne? Weil sie dann sagen, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Mrs. Bushford jetzt mit dem Beil da rausguckt, aber lustig wäre es schon.
Und mit was kommt sie raus?
Oh, warte. Das bin ich aufgeschrieben. Ah, stimmt. Wenn ihr das sehen könntet.
Also Mrs. Bushford hat einen bunten Staubwedel und den halte ich jetzt
Katrin hat
mal,
ihn geklaut, so die einen. Hat nämlich auch einen.
Ich habe auch so einen.
So schön Regenbogenwedel, aus der krass.
Unten blau, dann grün, dann gelb, dann rosa oder rot. Und den benutze ich wirklich. Also da kommt man wirklich gut in die Ecken und kann den so Spinnen wir rausholen. Auch.
Ich seh den noch zu Hause.
Meine Katze findet den auch total toll. Wenn ich den rumliegen lasse, dann verbeißt die sich da rein und tritt den und ist ganz, ganz buschig, weil Federbuscheln. Ich habe schon gedacht, vielleicht machen wir das auf Insta.
Ja, geil. Auf jeden Fall.
Man sieht noch, ich habe ihn noch nicht ganz
den
sauber.
Den habt ihr also schon gesehen. Also wenn ihr das jetzt hört, habt ihr den schon gesehen und er ist einfach fantastisch.
Und er hat halt einen Auftritt in diesem Hörspiel, in dem Mrs. Bushford halt das Büro so ein bisschen
entstaubt. Ist halt das Mädchen für alles, ne? Und sie trägt wieder einen knapp bemessenen Rock. Also wir können uns sie richtig gut vorstellen. Ne? Sie ist halt wirklich knapp angezogen. Mit ihrem Puschelchen wedelt sie da so rum, ja. Und empfängt sie. Und wir finden heraus, warum bist du dann schon noch nicht da. Sie sagt nämlich, der muss noch anstehende Rechnungen unterschreiben. Und man merkt, dass also er ist dem Finanzamt jetzt nicht ganz so zugetan, ne? Weil jeder will hier was von ihm. Ne? Also jeder saugt so ein bisschen an seinem Besten, an seinem Geld. Ja, also das ist natürlich, man merkt, dass er irgendwie Geldprobleme hat. Das ist natürlich so eine Entwicklung des Spiels, natürlich viel Geld kostet.
Klar, es kostet eine Menge Geld.
Man muss die ganzen Leute bezahlen und
aber man kann damit, wenn es gut läuft, auch eine Menge Geld verdienen. Also das ist schon nicht schlecht. Ich würde gerne an der Stelle noch sagen, das Hörspiel gefällt mir an der Stelle halt auch sehr, sehr, sehr gut, weil wir haben da so ein Modem-Einwählgeräusch unter dem Erzählertext. Das habe ich jetzt auch gehört, weil ich das komplett über Kopfhörer gehört habe. Und auch dieses Bürogebäude wird als sehr unheimlich beschrieben. Es ist noch relativ früh am Samstagmorgen mit einem alten, wie einem alten Schwarz-Weiß-Film wird es beschrieben, wenn sie mit dem Fahrstuhl da hochfahren. Und ich bin da gut in so einer Stimmung, bis dann Mrs. Bushford mit ihrem Wedel ankommt und sagt, Hallöchen.
Ja, und sie ist, ich muss echt sagen, ich mag, also es ist die Sprecherin, die trifft es genau, wie sie ist und wie sie auch gezeichnet wird. Ich mag sie aber nicht. Also sie ist mir komplett unsympathisch und ich merke auch jedes Mal, wenn ich mir das Hörspiel anhöre, denke ich mir, oh Gott.
Ja, auch wie sie mit Doe flirtet, also irgendwie weiß ich auch nicht. Also so die ist jetzt auch nicht unbedingt fundamental wichtig, aber so richtig.
Ja, sie ist halt ist so eine, also im Buch finde ich das jetzt nicht so extrem, ne? Da habe ich sie auch so stimmlich nicht so präsent, aber im Hörspiel ist sie mir da wirklich echt unsympathisch.
Genau. Aber dann geht's langsam mal ans Spielen und Doe warnt auch die Jungs noch so wegen mit dem Helm und so und diese Virtual Reality, das ist schon dieses 3D, das ist sehr realistisch, das kann zu Schwindel, zu Desorientierung und zu Übelkeit führen und würde ich sagen, stimmt.
Ja.
Also ich bin da auch eher anfällig. Also ich kann sowas wie Ego-Shooter kann ich nicht gut. Auch Autorennspiele, da hänge ich dann immer an irgendeiner Mauer und komme nicht mehr weg. Oder bin bei so Ego-Shootern, stehe plötzlich in der Ecke und komme aus diesem Winkel nicht mehr raus. Auch Flugsimulatoren finde ich ganz furchtbar. Auch bei Filmen, wenn das diese Ego-Perspektive ist aus so einem Flugzeug, da wird mir sofort übel. Das mag ich nicht.
Ja, also ich
weiß auch noch, als Blair Witch Project ins Kino kam, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, das war ja auch so mit so einer Wackelkamera und auch alles aus Ich-Perspektive, von der Idee fand ich super, aber ich glaube, ich habe 10 Minuten geguckt und danach habe ich in meinen Schoß geguckt, weil ich einfach mir sonst schlecht geworden wäre.
Ja, so ging es mir im 3D-Kino in Berlin, da haben wir auch so ein krasses Kino und das war das auch so wie so eine Art Achterbahnfahrt und wenn ich selbst Achterbahn fahre, alles gar kein Thema, aber auf so einem Bildschirm mit dieser schweren 3D-Brille kriegt man ja auch so Helme. Ich musste auch die Augen zumachen und habe mir das dann am Ende nicht mal angeguckt, ich hätte sonst, also das kann ich auch nicht, deswegen glaube ich, könnte auch nicht so einen 3D-Fernseher haben und auch nicht so eine auch mit Helmen und dann sowas angucken, das geht halt auch überhaupt nicht.
Also ich wünsche mir das, dass das so ganz, dass ich das wirklich miterleben kann. Ja. So ein bisschen wie das ja auch in Pandora von der Idee her ist, ne? Dass man wirklich so mit seinem Avatar in so einer Welt ist und alles miterlebt und mitsteuert. Vielleicht muss die Technik einfach nur noch besser werden und ich einfach mit der Technik noch nicht so gut zurechtgekommen bin, weil mittlerweile kann ich auch wieder 3D-Filme gucken. Eine Zeit lang, wenn ich die Wahl hatte, habe ich immer gesagt, ach, lass uns doch in 2D gehen, das reicht mir völlig, ohne dieses ganze Brillengequatsche und so. Vielleicht hängt es einfach noch ein bisschen an der Qualität und es wird immer besser und vielleicht ist das dann auch irgendwann für mich das Richtige.
Genau, sie steigen auf jeden Fall ins Spiel ein und kommen jetzt wirklich dazu, dieses Intro einfach mal zu erleben, ne, und steigen jetzt wirklich in diese Welt ein. Das ist dann auch wie im Hörspiel. Also sie kommen da wirklich rein, fliegen da über die Stadt, sind da wirklich richtig drin und sehen dann auch die Juli und, das, und hören nochmal, dass das Kind weg ist. Sie ist, ist das da schon da? Oder verwechselt? Sie kommen erstmal in die Stadt nur rein, ne? Fliegen da erstmal nur
sie rein? Kommen erstmal. Sie kommen erstmal nur in das Spiel rein. Das ist auch sehr märchenhaft gemacht, auch im Buch. Und sie wissen, ah, Papa ist tot vom Baby, Mutter ist krank, Baby ist noch bei der Amme. Deshalb, also am Anfang ist das Baby noch da und dann erleben wir wirklich, wie dieser Ghoul zum Fenster hineinkommt und in 3D-Effekt die ganzen Scherben schon so wegplatzen und uns entgegenfliegen und die Jungs haben richtig Puls, weil das muss sehr realistisch sein und da müssen sie erstmal üben, mit dem ganzen Kram zurechtzukommen. Wie macht man denn so eine Tür auf? Wie macht man das denn mit dem Handschuh? Und es ist schon lustig, weil sie halt plötzlich auch sich gegenseitig so ein bisschen sehen, weil man plötzlich so eine Hand sieht, die so ins Bild reinkommt und genau, die finden Justus Figur lustig, weil sie so zum Ablachen aussieht. Wie sie dann
ja, genau, sagen. Hat einen weißen Wams an und Stulpenstiefel, ne?
Ja, passt dann in diese mittelalterliche Zeit.
Und Justus dreht sich dann um und sieht Peter und Bob. Und jetzt kommt's. Peter hat einen roten Wams an und Bob einen blauen. Herr Minninger, Sie wollen uns ärgern.
Herr Minninger, ich habe es einfach überlesen. Ich habe das mit den Farben, ich weiß nur, Justus ist weiß und den Rest versuche ich überhaupt nicht mehr auseinanderklamüsern. Das überlasse ich dir, Jenny.
Ja, und ich habe mich geärgert. Der Ärger hat geklappt. Ich würde es nur gerne wissen, ist das Absicht oder ein Versehen? Ja, aber ich glaube, dieses Streitthema, das ist ja wie gesagt schon groß. Wir haben da schon oft drüber geredet, aber Peter ist blau, Bob ist rot. Ende.
Also das ist halt auch das Intro, das macht halt auch in diesem Spiel halt auch Sinn. Das ist erstmal, man kommt in die Geschichte rein. Die Protagonisten üben erstmal mit dem, was sie halt zu tun haben. Und das ist ja heute in Spielen auch so, dass man erst immer so eine Art Phase hat, wo man selbst bei sowas wie Candy Crush oder so, wird einem genau gezeigt, du musst drei Bonbons zusammen haben und dann explodiert's. Und wenn du vier hast, gibt's die und die Kombination. Und so lernen die das auch in diesem Anfangskapitel. Und wollen wir kurz ins Hörspiel gehen, weil das geht ja quasi nebeneinander so. Also ich muss sagen, das Hörspiel an dieser Stelle ist wirklich toll. Ja. Ganz atmosphärische oder sphärische Musik auch. Und Peter ist total begeistert, Bob auch. Und dann beginnt halt in diesem Intro der Erzähler des Intros zu sprechen und uns diese Geschichte zu erzählen, wie es da aussieht. Und ich bin ja komplett geflasht. Ja. Ich höre Hans Petsch und bin beim ersten Satz schon weg und denke, toll.
Ja, es hat wirklich mega Stimmung und atmosphärisch ist das total klasse. Also das ist richtig, richtig gut.
Und Hans Petsch ist einfach einer der großartigsten Erzähler, die es so im deutschen Sprachbereich gibt. Der hat die ganzen Huibu-Geschichten als Erzähler gemacht und man ist sofort drin. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und auch welche, also da haben sie für diese Anfangssequenz halt auch alles mal eben ins Tonstudio reingezerrt, was da gerade über den Flur lief, weil Katharina Brauren ist die Amme.
Ja, das macht sie großartig.
Die kennen wir aus anderen drei Fragezeichen Hörspielen und sie ist halt total verzweifelt, weil das Kind weg ist. Und also es ist also großartig, was da kurz passiert, so in dieser Anfangssequenz. Und es ist halt auch wirklich gut inszeniert.
Genau. Ne, und am Ende, ne, sie versuchen dann auch so ein bisschen herauszutesten, wie du schon gesagt hast, Justus geht halt auch ein bisschen zu nah ran, da passiert halt nichts, gell, weil sie immer sagt, nee, ich bin krank, die Julie jetzt in dem Spiel, ne? Und er muss halt wieder ein Stück zurücktreten, ne, damit sie dann weitererzählen kann und sie halt auf die Reise schicken will. Und ihnen dann auch ihre Waffen, also ihre Schwerter, sie bekommen da alle ein Schwert ausgehändigt, ne? Und dann wird es auf einmal.
Du bist, glaube ich, schon im ersten Level, aber ist egal, das geht ja alles ineinander über.
Ja, weil es ist ja dann irgendwann aus, also das Intro ist dann vorbei, ne? So, willkommen bei Sweet Revenge und dann geht's alles schwarz. Und dann hören sie ja, vorher hat aber die Lilly den Doe ja schon rausgeholt. Der sitzt ja noch drin und während des Intros und zwischendurch, während das noch läuft, das Intro, kommt die Lilly nämlich rein und holt den Doe nämlich raus und sagt, wir haben gleich enorme Schwierigkeiten.
Genau, und also man hört im Hintergrund so ein Klopfen, also Justus hört das. Und das muss ich auch sagen, auch Lob ans Hörspiel, das haben die in das Hörspiel-Intro auch eingebaut, dass du im Hintergrund so ein Klopfen hörst und dann leise Stimmen und du kannst sogar ein bisschen verstehen, was die sagen. Ja. Und also die Sekretärin und Doe unterhalten sich leise und sagen, oh, wir kriegen, glaube ich, Schwierigkeiten. Ja. Und das passiert da auch und das erleben wir auch mit. Und ich sag euch, mir ist es so im Hörspiel bisher nicht aufgefallen, dass ich es irgendwie abgespeichert hatte bei mir. Über Kopfhörer ist es echt gut.
Ja.
Da hört man das noch viel detaillierter.
Genau, weil man nämlich, ich habe es auch letztens übers Auto gehört und da muss man dann schon immer wieder regeln. Ne? Da musst du dann wieder lauter machen, wenn die dann so flüstern, auch wenn denn im Nachhinein die dann belauscht werden, die zwei oder drei dann, dann versteht man fast wenig, muss man wieder hochdrehen. Wenn man es aber über die Kopfhörer hört,
ist fantastisch. Großartig. Also über die Kopfhörer hatte ich keine Probleme und oft habe ich bei den Hörspielen Probleme, dass ich denke, was nuschelt der da?
Genau.
Ich verstehe das nicht. Genau. Aber das ist, also jetzt mit Kopfhörern war das echt ein großer Genuss und das, da dachte ich, also ich glaube, da mache ich nochmal, ich würde nochmal so einen Lobstrich für die Inszenierung des Intros machen.
Sehr gut. Katsching. Genau.
Katsching.
Und wir steigen ins nächste Kapitel, das ist Level 1. Es ist alles noch aus und Doe und Lilly sind noch draußen und sie belauschen jetzt die beiden, wie dann noch jemand kommt. Also es klingelt dann draußen und sie hören, wie dann noch der Tom kommt. Also der wird dann von denen auch so angesprochen. Und man hört ganz deutlich, dass der sagt, du hast die Jungs doch hergeholt und ich habe doch gesagt, das ist eine blöde Idee und das bringt uns alle in enorme Schwierigkeiten und warum habt ihr immer das letzte Wort? Ne? Und jetzt kommen die ganzen schönen Zitate.
Ja, und er erzählt, ja, vor den Zitaten sagt er noch irgendwie, ja, und die Vampire waren bei ihm zu Hause und haben seine Wohnung durchsucht. Den Koffer hätten sie aber nicht gefunden und dann kommen komische Sachen. Mhm. Die drei, also die Sekretärin, der Doe und der Tom, reden plötzlich wirres Zeug irgendwie. Von Bananen ist die Rede, von einem Urwald, von einer Saufbirne, von Fallobst und von einem Viererwerk.
Hä? Ja, und das lässt uns erstmal ziemlich ratlos zurück, ne? Und auch die drei, ne? Also alles ziemlich durcheinander. Ja. Aber es sind halt so richtig wichtige Formulierungen, die später nochmal Sinn machen. Ne? Also einmal, warum ist die Banane
das
krumm?
Das glauben wir dann schon. Ja, genau. Warum ist die Banane, weil Tom nicht in den Urwald zog? Also es klingt wie, als hätten die gerade auch nochmal irgendwie sich was irgendwie zum Frühshoppen genehmigt, weil es klingt total wir und man kann nichts damit anfangen. Und das ist halt auch im Hörspiel sehr schön gemacht, weil auch da gibt es dieses Gespräch und man hört es wirklich durch die Tür leicht gedämpft. Also, dass wir auf der Seite von Justus, Peter und Bob sind, wie die da halt stehen und lauschen und nicht, wie es oft bei TKKG ist, dass man jetzt nur bei den Bösewichtern oder bei dem kriminellen Dialog ist. Man weiß ja noch nicht, ob sie kriminell sind oder nicht, aber man ist quasi bei Justus, Peter und Bob, wie man da durch die Tür hört. Und das ist wirklich richtig gut.
Genau, weil man ja sonst das auch gar nicht mitkriegen würde. Ne? Also wir erleben ja im Drei-Fragezeichen-Universum ja alles nur aus Sicht der Detektive. Also es gibt ja dann nie, bis auf ein paar Sonderbände, wo dann doch auch mal aus der Sicht der Gegner mal beschrieben wird. Nur wenn einer dabei ist, dann erleben wir das auch. Und das haben sie echt schön umgesetzt und auch wieder mit Kopfhörern besser zu hören als über normale Lautsprecher. Genau. Und Tom Baker lässt den Koffer da, den sie verstecken sollen. Also der scheint ziemlich wichtig zu sein. Doe kommt dann zurück. Ne? Sie setzen sich schnell wieder auf die Liegen und tun so, als hätten sie nichts
gehört. Als wäre nichts gewesen.
Und dürfen auch gleich da schon ins erste Level einsteigen.
Genau, es geht ganz gut weiter. Doe tut auch so, als wäre nichts gewesen, wo ich mir auch so dachte, guter Lügner, den behalte ich mal ein bisschen im Auge, weil er tut ja so, als wäre nichts gewesen und so. Und wir werden dann aber gleich wieder in die Geschichte geworfen. Die drei Ritter sind aus dem Schloss raus und vor ihnen ist eine Hütte und sie klopfen und ihnen kommt eine weibliche Stimme, die aus der Hütte antwortet, schon bekannt vor. Und da muss ich sagen, im Hörspiel auch sehr nett gemacht, da ist halt viel Zaun, man hört Frösche, man hört Vögel, also man ist sofort wieder in dieser Fantasy-Welt mitten im Wald.
Genau, und das Mädchen öffnet und der Bob kommt die Stimme bekannt vor und schon gehen wir schon ins nächste Kapitel, das sich Slow Motion schimpft. Und das Mädchen erzählt eben so ein bisschen, ne, was jetzt hier auch so passiert ist, ne? Also dass das Baby weg ist, ne? Und dass sie ja diejenigen sind, die das jetzt wiederholen sollen. Und dann erkennen sie auch die Stimme als die von Lilly Bushford, ne? Und was jetzt auch nicht ganz so wohlwollend quittiert wird, weil sie das nicht so gut macht.
Sie scheint nicht die talentierteste Sprecherin zu sein. Finde ich aber ganz gut, das auch mal aus dem Aspekt irgendwie so zu beleuchten. Und sie macht es nicht ganz so überzeugend. Das kennen wir ja auch. Und das stört uns ja auch manchmal, wenn Stimmen nicht so richtig überzeugend in manchen Rollen sind.
Und das macht
sind.
Wiederum die Sprecherin im Hörspiel wiederum gut, weil ich ja auch das Gefühl habe, dass ich sie als Sprecherin nicht mag. Und wenn man das jetzt ihrer Rolle entsprechend dann auch weiß aus dem Buch, dass sie nicht die talentierteste ist, macht das die Sprecherin im Hörspiel ja wiederum überragend, dass man das der Rolle eben auch abnimmt, so wie sie angelegt ist. Weil ich finde nämlich auch, dass ich sie als Sprecherin nicht mag. Aber das kann eben auch bewusst von der Sprecherin im Hörspiel ja inszeniert gewesen sein, was ich wiederum total cool finde.
Ja, das heißt, da gibt es dann nochmal so einen Lobstrich
fürs Hörspiel. Würde ich sagen, gut ausgewählt.
Gut ausgewählt. Und wir erfahren auch noch, dass sie einen Kompass bekommen. Und
Klingelingeling.
Justus. Achso, ja. Ja. Nee, Bob meint irgendwie so, kommt auf die Idee mit, wir müssen nach Osten gehen. Und Peter weiß nicht, wo Osten ist. Da frage ich mich kurz. Der ist doch sonst in Orientierungsdingen
richtig,
gut eigentlich,
richtig,
oder?
Wenn wir also dran denken, so an Nebelberg und so, wo ja Justus da so ein bisschen die Orientierungsniete ist und Peter ihm dann so ein bisschen aus dem Schlamassel hilft. Aber da ist ja das Drei-Fragezeichen-Universum nicht ganz so konsistent. Ne? Da dürfen wir kleine Fehler lassen. Und da ja Peter oft diese, wie ist das, wie geht das, Rolle zugeschrieben kriegt, ist Herr Minninger wahrscheinlich da auch einen Freund drauf geschenkt. Aber wir haben einen Bildungsauftrag, den Peter wieder erfüllt. Denn wir lernen die Faustregel, wie man sich den Kompass merken kann, wenn Norden natürlich oben ist und wir dann natürlich im Uhrzeigersinn drumherum gehen, haben wir dann N-O-S-W, nie ohne Seife waschen.
Also diesen Leitsatz kenne ich halt auch noch aus meiner Grundschulzeit, aber ich denke mir so, das ist wie bei vielen von diesen Merksätzen auch nicht so einfach, weil du hast es gerade richtig gesagt, man muss dann halt im Uhrzeigersinn quasi durch die Himmelsrichtung gehen und ich mit meiner Rechts-Links-Schwäche, rein theoretisch funktioniert das ja auch andersrum, so, und dann wäre ich wieder falsch, also ich würde wahrscheinlich sowieso immer in die falsche Richtung laufen, also ich bräuchte was Eindeutigeres, so. Auch Sachen, die sich reimen, finde ich manchmal ganz schwierig, weil wenn man die Worte vertauscht, würde oft so ein Reim halt auch funktionieren. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wissen sie, sie sollen nach Osten gehen und haben jetzt einen Kompass.
Genau, das machen sie auch. Und dann werden sie natürlich prompt in ihre erste Kampfsituation geworfen, indem sie nämlich überfallen werden von irgendwelchen Wesen, die sich dann aber als tollwütige, gefährliche Wölfe herausstellen. Dann dürfen sie das erste Mal schon ihre Schwerter ziehen. Und dann geht ein und so los. Und Bob wird da auch schon als ziemlich guter Kämpfer beschrieben, der sich da relativ gut auskennt, das ein oder andere Spiel vielleicht schon mal gespielt hat. Und Peter wird getroffen und jetzt muss ich dem Hörspiel jetzt mit erwachsenen Ohren einen kleinen Abstrich machen, weil das geht mir tierisch auf den Keks.
Wenn was dann denn, dass
Peter
dieses,
getroffen wird und dann also dieses Piepsen. Also ich habe das übers Auto gehört.
Von dem blinkenden Herz, ne? Das irgendwie, oder dass seine Level,
also
sobald dass
irgendwie,
Energielevel
genau, wenn das
Energielevel
sinkt, dann kommt dieses Fiepsen und es ist, also als Kind hat mich das garantiert nicht gestört, weil ich das Hörspiel echt gerne gehört habe. Aber jetzt hat es mich echt mega angenervt. Also ich weiß auch nicht, also vielleicht war es auch nur der Moment, weil es auch im Auto war oder so und weil's auch, weil wir es auch relativ laut gehört haben, weil damit halt alle gut hören und so. Und auch gerade, weil vorher ja auch dieses Geflüster kommt, ne, da hat man es ja sowieso immer relativ laut. Da war das so wirklich hochfrequent, hat es mich da irgendwie angenervt. Das ist, war mir nur aufgefallen jetzt im Vergleich zum kindlichen Hör.
Okay. Also Jenny nervt's, wenn das Energielevel sinkt und quasi das Herz immer langsamer schlägt, also das Leben, was sie halt haben in diesem Spiel. Die Idee finde ich ganz gut, denn sie werden ja angegriffen, Peter wird getroffen und dadurch wird in dem Spiel, er wird langsamer, weil er nicht mehr so viel Energie hat. Und wenn er ganz langsam ist, dann stirbt die Figur, wenn er nicht mehr genug Energie hat und Leben hat. Und das finde ich total super im Hörspiel, dass ähnlich wie das halt im Buch auch ist, dass sie diese Slow Motion so darstellen im Hörspiel, dass halt die Stimme immer langsamer und gedehnter
und das finde ich auch geil. So. Das finde ich super. Ne? Also da kann man einen Strich machen fürs Lob. Das Piepsen hätte von mir, klar, irgendwie muss man es ja auch auditiv rüberbringen, klar. Und das hat man ja auch in den Spielen. Ne? Da hast du ja auch dann Soundkulisse und dann eben auch gerade solche Piepsgeschichten oder sowas, ja. Es war mir einfach nur zu hochfrequent.
Also mir ist es nicht aufgefallen,
viel,
aber
das ist, hat mehr mit mir zu tun.
Ich finde das ja schon nicht schlecht, wenn einfach nicht die Frauen dauernd kreischen. Und das ist eigentlich erstaunlich wenig, obwohl es hier sehr viel
Frauenanteil
Kreisch
gibt?
Ja, und es gäbe sehr viel Gelegenheiten zum Kreischen, wenn dann halt irgendwie Ghule durch. Also das bis jetzt fand ich das Schreien, wenn wer geschrien hat, immer an der richtigen Stelle und im richtigen Maß. Aber das gehört halt auch mit zum Spiel. Wenn sie angegriffen werden und sich nicht richtig verteidigen, verlieren sie was. Und aber als sie die Wölfe dann erledigen, gibt es auch blaue Herzen geschenkt. Das heißt, der Energielevel ist wieder aufgetankt. Das kennen wir ja auch, genau, aus Spielen, dass man dann halt ein extra Leben kriegt. Richtig. Und alles wieder gut funktioniert.
Genau, und dann wird man eigentlich so ein bisschen mit so einem kleinen Spielinfodump weitergelassen. Ne? Sie gehen dann halt noch, sie kommen halt weiter und müssen aber auch Rätsel lösen. Schade, dass man so von den Rätseln nicht so viel mitkriegt. Mhm. Aber ich glaube, das hätte einfach die Handlung sonst zu weit. Ich glaube, da hat er einfach nicht genug Seitenplatz gehabt, um dann noch irgendein Rätsel, weil das kommen wir ja auch noch hin, ne? Aber es gibt trotzdem auch Rätsel, darauf hat sich ja Justus gefreut, weil jeder so auch so seine Stärke irgendwie ausspielen kann. Bob, der kämpft die Viecher da weg. Justus macht die Rätsel, Peter macht mit.
Geht mit, genau. Peter geht mit. Und sie haben dann auch zum Beispiel, ne, schon einen richtig guten Level-Boss in dem Moment, wo halt eine Riesentarantel halt kommt. Sie sitzen in einem Labyrinth fest. Und das ist alles schon sehr, sehr dicht gemacht. Und das machen sie im Hörspiel auch schön, indem halt der Erzähler zusammenfasst, was alles so passiert.
Genau.
Was ich schade finde, ist, dass es jetzt wieder der Erzähler der drei Fragezeichen ist.
Oh,
also Matthias
stimmt.
Fuchs in dem Fall. Also es ist nicht der Erzähler aus dem Spiel, sondern aus dem Hörspiel.
Ja.
Also der macht es auch gut, aber also Hans Petsch kommt halt leider nur in dieser Eröffnungssequenz vor und danach.
Ja, weil der ja auch da nur da seine Sprecheranteil hat. Also auch der in dem Spiel der Sprecher. Also der,
ja, das stimmt.
Weil dann erleben sie es ja, während sie es spielen. Da gibt es ja keinen nochmal, wo der Erzähler aus dem Spiel nochmal was erzählen muss. Und dann muss es schon der Drei-Fragezeichen-Erzähler machen, um das zusammenzufassen.
Da hast du
leider.
Auf jeden Fall recht. Aber auch da, wie das alles erzählt ist, wie da die Stimmung aufgebaut wird mit Soundeffekten, also wenn die Spinne explodiert zum Beispiel oder als der Sarg auftaucht, nachdem die Spinne weg ist und die Melodie des Ostens erklingt, halt wirklich eine Fagott-Melodie. Und das ist, muss ich sagen, wirklich sehr schön.
Ja.
Zwischendurch dann nochmal so diese Slow-Motion-Momente, wo wieder einer getroffen ist.
Genau.
Und dann gibt es sogar einen Zeitsprung, wo auch nochmal mit Soundeffekten gearbeitet wird und es passiert sehr, 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 sehr viel, bis wir dann für heute Schluss machen.
Genau, ne, da haben sie Level 1 dann auch tatsächlich geschafft, ne? Dann ist Level 1 zu Ende und dann ist es geschafft. Sie sprechen den Doe dann noch auf die Sprecherrolle an und fragen eben auch, ob noch andere Mitarbeiter eine Rolle übernommen haben oder ob er selbst auch was gesprochen hat. Das verneint er aber, weil er sagt, hier, ich bin der Mann hinter den Kulissen, ich bin der Entwickler und so. Aber ja, Lilly konnte sich das nicht nehmen lassen, da natürlich auch ihre Stimme zu leihen. Und da spricht Justus, oder nee, Bob spricht ihn auch drauf an und sagt, naja, aber die Lilly ist ja schon ihr Mädchen für alles, warum darf denn die keine Pakete für sie annehmen? Weil er, glaube ich, als der Tom da war, nämlich gesagt hat, ich musste ein Paket annehmen, um gar nicht zu sagen, dass da irgendein Fremder kam. Das haben wir, glaube ich, vorhin ein bisschen vergessen zu sagen, weil das eine
stimmt, das war so seine Erklärung, warum er den Raum verlassen hat.
Genau,
ganz
und da wundern sie sich natürlich, wenn die Lilly sonst alles darf, warum darf die jetzt keine Pakete annehmen?
Und er und Doe verstrickt sich irgendwie in seltsame Erklärungen, kommt aus der Nummer nicht so richtig elegant raus. Und für den Tag machen sie auf jeden Fall Schluss und sie wollen noch was essen gehen. Und Doe lässt dafür auch noch ein bisschen Geld springen. Und sie gehen.
Aber ja, die Rechnung mitnehmen, ne? Damit das von meinem Finanzamt absetzen kann.
Ja, fürs Finanzamt und so, klar. Und sie gucken noch, ob sie nicht irgendwie den Koffer sehen, aber sie sehen ihn nicht. Und wir haben auch vorher noch gehört, also bei dem Gespräch, ob sonst noch wer hier bei dem Spiel mitgesprochen hat, erzählt Doe halt auch, dass er 70 Leute in seinem Team hat. Und genau, also dass das schon eine richtig große Truppe ist, die daran gearbeitet haben, weil die Jungs total geflasht sind,
wirklich,
wie Bob im Hörspiel so
ätzend. Das ist der totale Flash.
Also da muss ich, da gibt's dann von mir so einen kleinen Minuspunkt für Bob, für diesen Flash, weil der es auch so lang zieht und dachte ich nur so, ja okay, ihr seid angefixt, aber da dachte ich nur
übertreib's
so,
nicht.
Genau. Aber ich glaube, ich hätte auch Lust, das zu spielen. Also sie sitzen da irgendwie 4,5, 5 Stunden drin und es wäre wie gerade erst hingesetzt.
Ich sag doch, es ist, also alle, die Dracula Resurrection kennen, ich habe das auch gesuchtet. Das war, da bist du halt mit dem Jonathan da musstest die Minna retten, weil Dracula hat die da halt geklaut. und du musstest Rätsel lösen und du bist da durch die Wälder gegangen und es war gruselig. Da hätte ich mir auch so eine VR-Brille gewünscht und Handschuhe. Ich wäre da auch gerne richtig eingetaucht in den Scheiß, ja. Also das war irre. Und da sehe ich mich auch wieder. Und da kommen, wenn ich mir das Hörspiel anhöre oder das Buch lese, kommen diese ganzen Flashbacks wieder, ne? Wo ich sage, und das ist auch 99.
Oh, wisst ihr alle, was Jenny jetzt danach gemacht hat? Ne? Erstmal zurück und dann mal vor dem Computer wieder irgendwelche Spiele durchgesucht.
Ich bin dran.
Ich war ja meistens, ich war immer nur Beisitzer und habe dann, wenn so Rätsel mitgelöst, aber bei so gruseligen Geschichten wie Silent Hill zum Beispiel mit diesen ganzen Monstern und diesen Zombie-Krankenschwestern, da, also das war immer gut, dass ich nicht irgendwie vor lauter Schreck irgendwie den Joystick oder die Fernbedienung irgendwie weggeworfen habe. Ich habe dann eher gesagt, vielleicht nochmal die rechte Tür und haben wir da, ich glaube, da blinkt irgendwie was links unten, das sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Für sowas war ich gut, ansonsten habe ich hauptsächlich Lego-Abenteuer gespielt auf der PlayStation, so von Harry Potter oder Flucht der Karibik oder Indiana Jones. Da war ich auch sehr lange. Und dann sind, wenn da die Viecher zerplatzt sind, dann haben sie sich ja in Lego-Teile zerlegt. Das mochte ich.
Sehr gut.
Und für den Rest war ich irgendwie, aber vielleicht kommt das nochmal irgendwann.
Wer weiß. Genau, und jetzt kommen wir zu Kapitel 8, nämlich zu unserem Namensgeber des Buchs. Kapitel ist gleich Buchtitel, Vampir im Internet.
Genau, also langsam müsste ja mal, also ich meine, der Vampir ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht, was mir aus dem Hörspiel gar nicht mehr so präsent war, aber hier muss es jetzt auf die 12 geben, jetzt muss es richtig Vampire wahrscheinlich wimmeln. Wir sind in einem Steakhouse, die Jungs essen und bevor sie essen, möchte Justus gerne über Ungereimtheiten sprechen. Und Peter sagt, okay, das können wir gerne vorm Essen machen, beim Essen möchte ich nur essen.
Genau, man kann es ihm nicht verübeln, ne, also... Aber Justus ist natürlich da nicht davon abzubringen und sagt, bis das Essen da ist, reden wir jetzt trotzdem drüber. Und sie rekapitulieren nochmal, ne, was alles gesagt wurde, ne, dass auch Lillys Bemerkungen da ziemlich komisch waren und dass es doch um Geld geht, ne, weil sie ja auch gesagt haben, dass da Geldnöte wohl vorhanden sind und dass irgendein krummes Ding.
Genau, und Justus sagt, nee, das ist durchaus schon ein Fall für uns, weil Doe hat uns ja letztendlich um Hilfe mit dem Vampir gebeten. Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und Vampire gibt es ja jede Menge, ne? So in Gummiform und in dem Spiel, wie ich jetzt gemerkt habe. Und scheinbar auch bei Tom, wo Vampire irgendwie kommen und irgendwas suchen. Mhm. Also es gibt in der Tat sehr viele Vampire und vergesst einfach, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich denke, wo ist denn der Vampir? Also es gibt Vampire, ich habe sie vielleicht nur nicht.
Sie sind manchmal gesehen. Nicht ganz so offensichtlich da und man nennt ja da auch manchmal. Es ist ja auch ein schöner Begriff, ne? Weil gerade so, wenn so dieses Finanzamt kommt und natürlich die Leute ihre Gage wollen, saugt das ja auch so ein bisschen am Geldbeutel.
Ja, frag mich auch. Also
hat, ne? Im Moment.
Ich hoffe ja auch immer auf Rückzahlung vom Finanzamt und dann kommt wieder das, was meine Steuerberaterin ausgerechnet hat und sie sagt, nein, du musst noch so und so viel nachzahlen. Ich so,
genau.
Also ich bin da Doe sehr nahe und kann ihn
gut. Ja, gerade wenn du so ein großes Projekt hast, gell, und das ist ja wirklich, das ist ja für ihn eine Drucksituation sondergleichen. Also ich glaube, da kann sich jeder auch gut reinversetzen. Und auf jeden Fall kommt dann aber müssen dann beenden ihre Zusammenfassungen und ihre Kombinationen und weil es Essen kommt und sie essen erstmal und treffen sich dann wieder in der Zentrale oder fahren dann zurück und öffnen den, machen den Computer an und haben eine, sie haben Post, eine E-Mail.
Genau, und ursprünglich ist es auch so, dass Bob gerne im Netz recherchieren möchte und was nachgucken möchte und das war halt 1999 noch nicht so einfach. Also heute ist ja das, was wir unter Googlen verstehen, das war ja da noch nicht so an der Tagesordnung. Also am 4.9.1998 wurde Google gegründet und im gleichen Jahr ging die Suchmaschine auch ans Netz, also 98. Und 2004 wurde das Verb googeln dann in den Duden aufgenommen, also innerhalb von knapp 5 Jahren. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, heute hat Google 3 Milliarden Suchanfragen pro Tag und einen Anteil von 92% am globalen Suchmaschinenmarkt. Also ich weiß noch, die ersten Suchmaschinen, das war auch nicht Google, sondern das waren andere Sachen, wo ich Dinge gesucht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen.
Also ich hatte, wenn das auch eine Suchmaschine war das Lycos auch.
Ja, mit einem Hund, ne? Genau, da konnte man auch seine, konnte man auch, ich glaube, ich hatte da auch eine E-Mail-Adresse, ja, eine kostenlose.
Und man konnte da
so
chatten.
Also es gab sehr viele.
Da habe ich viele Stunden, genau, im Internet verbracht, mit wildfremden Leuten zu. Wir noch keine Flatrate hatten. Und da muss ich jetzt an der Stelle kurz einen kleinen Exkurs machen und mich nochmal bei meiner Mama entschuldigen, die auch immer regelmäßig unseren Podcast hört und sage, ja Mama, du weißt genau, wie es war. Und ich habe da damals auch mit einem gechattet und ich habe mich ja immer älter ausgegeben. Ne? Also ich hatte dann mir den Nickname Mulan 14 gegeben. Ich war dann gechattet mit Arschmaus, also liebe Grüße an der Stelle. Und wir chatteten so und er gab sich auch als 14 aus und dann hat er mich irgendwann gefragt, kann ich dich mal anrufen? Und da gab es eben auch noch kein Handy und nichts, gell? Also Festnetznummer rausgeben und ich hier so Herzklopfen und habe gesagt, ja, gibst mal hin, man ist ja auch mal ein bisschen dumm, ne? Habe ihm die Nummer gegeben, er rief an und da war das nur so ein kurzes, okay, tschüss. So, und ich dachte so, nie und nimmer war das ein 14-jähriger oder älterer Junge und habe dann gesagt, du, ich muss dir was sagen, ich bin erst 11 und er, ich auch. Und daraus ist auch eine echt langjährige Telefonfreundschaft geworden. Also wir haben echt lange miteinander regelmäßig telefoniert, ja, in diesem Leihkost-Chat. Also,
ach, wie, aber eigentlich ist es ja noch, also es ist ja noch süß ausgegangen. Es hätte ja auch sein können, dass das Telefon klingelt und jemand meldet so, wer ist denn da? Gruselig. Und dann hast du da irgendwie einen 50-Jährigen, der irgendwie mit jungen Mädchen chattet.
Genau,
und,
also das war ja so auch, das
man
war die
halt
Sorge.
Da sehr, sehr auf, nicht nur in den 90ern musste man drauf achten, wir müssen heute immer noch drauf achten, was wir von uns preisgeben und mit wem wir sprechen und mit wem wir uns verabreden.
Auf alle Fälle.
Hört auf die Jenny. Ja, es
kann nicht immer
sich
gut
anders
ausgehen.
Entpuppen als gedacht.
Genau, ich hatte echt Glück. Also das war wirklich Glück.
Also Arschmaus, falls du uns hörst, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns hörst. Liebe Grüße an dieser Stelle, unbekannterweise. So Sachen habe ich nicht gemacht, da habe ich mich nicht getraut, glaube ich. So. Genau. Also auf jeden Fall, Suchmaschinen waren damals noch nicht so weit, wie sie jetzt sind. Und war es nicht auch so, oder habe ich das woanders gehört? Nee, das habe ich woanders. Nee, das kommt noch an einer anderen Stelle. Also du hast gesagt, sie haben Post bekommen.
Genau, sie haben Post bekommen.
Sie haben eine E-Mail bekommen.
Ja, und zwar eine Drohmail, ne, in der wirklich wieder mal gesagt wird, so, ihr habt euch nicht dran gehalten. Ich habe ja natürlich jetzt gedacht, okay, jetzt gibt es nicht nur eine Mail, der hat eine Fledermaus hingelegt, was macht er jetzt noch danach? Ne? Mhm. Aber es wird in Anführungsstrichen nur gedroht. Lasst das oder es geht euch schlecht. Unterzeichnet der Vampir. Da ist er.
Genau. Also es gibt, wie gesagt, ihr merkt, es gibt sehr, sehr viele Vampire in diesem Buch, in diesem Hörspiel und so. Ich hab's halt nur nicht. Ich war vampirblind scheinbar und vampirtaub bis jetzt.
Ja, und
genau,
sie
aber es ändert sich gerade.
Vermuten aber dann den Tom Baker auf jeden Fall dahinter, weil ja, erstens mal, der auch einen Grund hat, die davon abzuhalten, weil er ja da auch total dagegen war, die ins Boot zu holen. Und sie haben dann auch einen Artikel gefunden über dieses...
Einen übrigens. Also auch in der Suchmaschine, es war nur ein Eintrag im Internet. Und ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr. Egal, ja, wie unwichtig irgendwas ist, es muss... Also es gibt bestimmt immer zu allem mehr als einen Eintrag.
Ja, genau. Vielleicht gab es damals nur ein Nachrichtenmagazin, was über sowas berichtet hat, wie Spiele oder so, ja. Auf jeden Fall kommt in dem...
Aber Bob findet einen und es ist auch sofort der Richtige. Und es bringt sofort Informationen. Aber gut, wir sind in einem Kinderbuch.
Richtig, genau. Oder vielleicht war halt Sweet Revenge auch sonst keine süße Rache sonst irgendwo vorgekommen. Wer weiß. Auf jeden Fall steht da eben auch da, dass der Tom Baker sich quasi um diese ganzen Effekte gekümmert hat und dass er eben auch Trickexperte beim Fernsehen ist, was ja wieder dann auch nahelegt, na klar kommt er auch an so eine Gummifledermaus dran, die er uns vor die Tür legt und eigentlich ist er damit schon als der Verursacher entlarvt.
Genau. Davon gehen wir jetzt mal einfach aus, weil sehr vieles auf ihn hindeutet. Also von daher ist es ein ganz gutes Zusammenfassungskapitel, so was wissen wir, was machen wir draus, plus noch die Drohung am Schluss vom Vampir und Tom als Verdächtiger ausgemacht. Auch solche Kapitel sind ja mal ganz wichtig zwischendurch, um mal wieder um das alles mal ein bisschen zu bündeln und zu sortieren. Im Hörspiel gibt es die ganze Passage
genau.
nicht.
Genau, und ist auch, sage ich mal, an sich jetzt für die Handlung auch nicht nötig. Es ist wieder so eine Bedrohungslage, die natürlich irgendwoher kommt. Das ist natürlich wieder spannend. Sie entschließen sich aber auch erstmal nichts zu machen und auch keinen darauf anzusprechen, sich erstmal bedeckt zu halten und trotzdem alles so weiterhin wie bisher zu machen. Ne? Sie nehmen das also nicht wirklich ernst, weil... Vielleicht hätten sie anders drüber nachgedacht, wenn eine echte Fledermaus davor gelegen hätte, die aufgeschlitzt worden wäre oder wenn eben noch, sag ich mal, bedrohlichere Sachen reingeflattert wären als eine E-Mail.
Also du meinst, man muss, wenn man droht, muss man richtig böse drohen, damit sie richtig Angst kriegen und nicht nur Peter ein bisschen eingeschüchtert ist.
In dem Fall auf jeden Fall schon, weil es lässt sie ja komplett kalt, ne? Wo ich denke, man könnte auch bei so einer E-Mail-Drohung auch schon anderes vermuten und vielleicht schon mal so ein bisschen vorsichtiger werden, aber das juckt sie ja null im Buch.
Also alles, was unter einem toten Huhn ist, braucht man gar nicht mehr mitzukommen.
Sagt sie. Scheint so. Also ist ja im Buch so. Sonst würden sie ja sich Gedanken machen. Das machen sie ja nicht. Also das sage genau. Nicht ich, das sagt
also
das
keiner
Buch.
Spricht von,
das sagt nicht ich.
Keiner spricht von Aussteigen und dass sie da irgendwie halbwegs auch nur einen Tick eingeschüchtert sind. Wir lassen jetzt mal Peter raus, weil das ist ja auch sein Part. Genau, wir machen weiter im Piranha-Becken im nächsten Kapitel.
Genau.
Und sie kommen halt wieder ins Büro, weil sie wollen halt weiterspielen oder sollen weiterspielen. Und da ist wieder unsere seltsame Sekretärin, die ganz verwirrt ist, weil der Chef noch nicht da ist.
Genau, obwohl das ja eigentlich, sonst haben wir ihn gar nicht anders kennengelernt. Also er war noch nie vor ihr da. Also er war ja immer zu spät und nicht da. Ja, und kam später rein. Jetzt ist sie auf einmal total, nicht total davon verunsichert, weil sie ja sagt, ich habe schon mit ihm telefoniert und er kommt. Und ne, weil sie ja auch sagen, na, vielleicht schläft er noch, keine Ahnung, vielleicht ging der Termin lange, den er am Tag vorher hatte. Sie will irgendwie Sandwiches holen, die sie wohl bestellt hat, weil die müssen ja zwischendurch sich auch mal ein bisschen stärken. Genau, und sie lässt die drei auch erstmal alleine, bis Doe kommt, was natürlich fantastisch ist, weil die ja noch einen Suchauftrag haben.
Richtig, wir müssen ja nach dem Koffer suchen und fangen an, ein bisschen rumzuschnüffeln. Und das funktioniert relativ gut. Also der Vorführraum ist noch abgeschlossen, aber sie können ein bisschen in Doe's Büro so ein bisschen rumschnüffeln.
Genau, und finden da auch im Mülleimer, dann eigentlich wie im Hörspiel, ne, das zerrissene Foto im Mülleimer, was sie dann auch ziemlich schnell zusammenpuzzeln. Und erstmal wissen, okay, da ist Doe drauf, mit Arm in Arm mit einem etwas dickeren Mann. Und
sie überlegen, ob es Tom ist, weil Tom haben sie bis jetzt nur gehört und wissen nicht, wie Tom aussieht. Und Bob sagt aber, nee, den kenne ich, das ist nicht Tom, das ist Timothy Bowfield, das ist ein Bankdirektor.
Genau, was er weiß, weil er eben einfach durch die Musikagentur von Sexhändler da einfach schon weiß, weil der eben auch bei der Bank ist und hat dann ab und zu mal Geschäfte für Sex da abwickeln müssen und hat mit dem Timothy auch schon persönlich gesprochen. Also er sich wirklich...
Ja, klar, mit dem Bankdirektor darf...
Na klar.
Also Bob ist wirklich mittlerweile die rechte Hand vom Sexhändler, ne?
Ja.
So. Genau.
Genau, aber dann natürlich, wie es anders nicht sein soll, kommt natürlich Doe ja irgendwann dazu und überrascht sie da so ein bisschen im Flagranti. Und was habt ihr da
mit dem Foto, genau.
Und da kommt dann Bobs Taschentuchlüge so ein bisschen ungeschickt, ne? Indem er sagt, ich wollte nur Taschentuch wegschmeißen. Es ist gut.
Ich fand das
also
gut.
Die Idee ist genial. Und ich finde es natürlich auch geil, dass der Doe das auch sofort schnickt, ne? Also dass er auch sagt, ich habe nur ein Taschentuch weggeworfen, dann habe ich die Schnipsel gefunden. Ja, aber da liegt ja gar kein Taschentuch drin in meinem Mülleimer, wo man so denkt, so okay.
Und dann zaubert das irgendwie aus der Hosentasche. Aber ich fand das sehr, sehr geschickt, um zu sagen, ja, und dann habe ich die Schnipsel gesehen und wir lieben ja Sachen zum Knobeln. Und dann habe ich gedacht, so, ach, dann puzzle ich das wieder zusammen. Ganz lustig auch, also die Szene ist ja genauso im Hörspiel, aber da ist es Peter, ne?
Ich glaube schon.
Peter hat da das Taschentuch.
Genau, richtig.
Wo man denkt, warum jetzt, aber...
Das weiß man manchmal nicht, gell? Aber das ist halt auch geschenkt. Und wir hören dann nochmal Doe, der eben sagt, ja gut, ja, Timothy Bowfield, wir sind zusammen zur Schule gegangen und so. Und der wusste schon immer, dass er da mal zur Bank möchte und so. Und da sagt er aber auch, der ist dem Alkohol schon immer sehr zugeneigt. Und dann kommt auch dieses geflügelte Wort Saufbirne nochmal hin, wo wir wissen, aha, also die Lilly hat schon von einer Saufbirne gesprochen, die sie um den Verstand bringt. Und Doe jetzt auch. Also es ist klar, okay, irgendwie ist so eine zentrale Figur schon auch der Timothy Bowfield.
Genau, mit dem Namen, ich meine, kann man auch Bösewicht in einem James-Bond-Film sein, wenn man noch eine weiße Katze irgendwie unterm Arm hat oder so. Also ich dachte auch so sprechende Namen, also der hat sehr viel, also der Name steht schon mal da, also den merkt man sich auch. Und Doe erklärt halt auch, also genau, sie waren halt alte Schulfreundinnen, haben sich nach Jahren wieder getroffen und Doe suchte da gerade auch Geldgeber für sein, damals noch für die Vorversion von Sweet Revenge, da hieß es noch Vampire Castle, also für sein Computerspiel. Mhm. Und dann hat er einen Millionenkredit von ihm gekriegt, von dem Bowfield. Und ja, nur irgendwann hat der wohl kalte Füße gekriegt und wollte irgendwie den Kredit zurück, beziehungsweise eine Aufstockung von dem Kredit hat er nicht zugestimmt. Und plötzlich wurde er dann ganz schnell, hat kalte Füße gekriegt und hat gesagt, innerhalb von 4 Wochen muss dieser Kredit abbezahlt sein.
Mm.
Und das war halt echt dramatisch. Und deshalb steht Doe halt irgendwie im Moment fast vor dem Ruin. Und seine Leute haben seit 6 Monaten halt auch keine Kohle gekriegt, weil die Bank halt den Geldhahn zugedreht hat.
Genau, und dann sagt er aber auch noch, dass der Bofield ihm natürlich dann auch so ein unmoralisches, weiß nicht, unmoralisches Angebot, aber hat ihm ein Angebot gemacht.
Unmoralisch,
ne?
Doch, ist unmoralisch.
Und hat ihm $100,000 geboten und zu sagen, ja, dann gib mir doch deine ganzen Rechte vom Spiel ab. Und dann bist du raus aus
genau,
der Nummer,
und
dann bist du safe.
Und der Kredit ist dann getilgt und ich gebe dir noch so ein paar, ne, so ein paar Peanuts obendrauf und dann kriege ich das Spiel. Und da hat Doe aber gesagt, nein, ja, will ich nicht. Er hat ihn noch gefragt, ob er ihm eventuell mit seinem Privatvermögen aushelfen könnte, weil sie sind ja alte Kumpels und so. Mhm. Genau, hat er aber nicht gemacht, sondern ihm stattdessen halt genau dieses unmoralische Angebot gemacht. Und jetzt hat er halt Angst, dass irgendwie der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und sie ihm den Strom abdrehen.
Ja, also für Doe wirklich eine fast auswegslose Situation jetzt gerade, wo man merkt, okay, dem liegt wirklich was dran, dass das Spiel einschlägt, dass er damit dann wirklich auch noch Geld verdient, dass dann im Nachhinein natürlich dann da der Profit ansteht und man merkt halt wirklich, wie sehr er den Bofield auch dann dafür hasst oder da einfach auch so eine riesen Wut einfach da ist. Na, genau, weil er dann
kann ich aber gut verstehen. Also das ist sehr verständlich. Ne? So ein fieser Bankmensch, mit dem ich auch früher noch befreundet war und jetzt dreht er mir den Geldhahn zu und will quasi meine Idee auch noch
genau,
klauen.
Genau, das ist
ja
noch das Allerschlimmste. Also, das finde ich ja eigentlich fast moralischer noch viel schlimmer, ne? Als dass er sagt, hier, er dreht ihm einfach nur den Geldhahn zu, sondern er will sich ja dann auch noch daran bereichern und sagen, ne, dann gib mir deine Idee, ich werde damit reich und du hast dann damit überhaupt nichts mehr am Hut. Da kann man schon echt verstehen, dass Doe da echt, das ist ja sein Baby, der hat das entwickelt und schon so lange und steckt sein Herzblut drin, ne? Und das nimmt man ihm halt auch wirklich komplett ab, diese Verzweiflung.
Genau, aber dann sind wir im nächsten Kapitel und Doe schüttelt dann diese blöden Gedanken erstmal ab und sie gehen ins nächste Level und die Sekretärin kommt mit den Butterbroten zurück.
Genau. Und dann kämpfen sie sich erstmal wieder durch Level 2. Ne? Also
und sie bringt noch 3 Briefe mit. Das bringt sie auch noch Doe mit. Und dann geht's zurück ins Spiel. Genau.
Ne? Und Doe sitzt ja dann da und liest die Briefe. Die Jungs sind im Spiel. Da kommt auch noch so einiges zutage. Ne? Also müssen sie gegen so eine Bäuerin kämpfen. Dann kommt noch dann der nächste Endgegner. Das wird dann eigentlich relativ fix gut erzählt. Ne? Also man ist wieder im Spiel, die kämpfen, werden dann von der Riesenschlange verschluckt, ne, und kämpfen sich da wieder raus. Ist eigentlich auch wie im Hörspiel, oder?
Es ist super. Ja. Also wir können ja im Hörspiel bleiben. Ja. Also auch da, ne, sie sind im Sarg, dann sind sie im Gebirge, dann sind sie in der Vampirschlucht 2 Meilen entfernt. Der Bauersfrau Vampir wird allerdings kurz weggelassen. Es gibt eine Kutsche ohne Fahrer. Auch da ist eine schöne Atmo im Hörspiel. Dann sind sie wieder bei der Burg und irren da stundenlang durchs Schloss und treffen dann eine Eule, die sagt, so Herr Mator, also unser Obervampir, Herr Mator, der ist schon längst weg. Und dann kommt die Kobra, das ist also wieder so ein Level-End-Boss, der verschluckt sie und ist ziemlich klebrig und fies auch in der Schlange. Ja. Und da muss ich auch sagen, ist schön gemacht. Wir haben wieder so einen Slow-Motion-Moment, dass wieder einer irgendwie ihre Energie verlieren. Und Bob schreit jetzt, reißt euch mal zusammen. Das gefällt
mir. Ja, das ist gut. Ja, und die zünden dann die Bomben, die Schlange explodiert und die Melodie des Westens wird wieder aufgenommen ins Inventar, in das Notenheft, das sie dann mal gekriegt haben, wo dann schon die Melodie des Ostens ja drin ist. Ne? Also wieder eine schöne Fagottmusik. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön.
Ja,
ich mag
sie
total gerne.
Genau, und dass es da alles so ein bisschen gerafft ist, also das kommt im Hörspiel auch sehr nett daher und im Buch liest sich das halt auch so weg. Und wenn man so Rollenspiele oder so Computerspiele kennt, dann weiß man auch ungefähr, was da so gerade passiert. Also es ist schon ein bisschen gekürzt, aber es ist jetzt nicht im Schweinsgalopp. Also es ist okay,
wie sie das da
jetzt abbilden. Und dann machen sie Schluss und Doe ist ganz zufrieden mit dem, was sie schon erreicht haben im Spiel, wird dann aber kurz rausgerufen.
Genau.
Und sie sind kurz alleine im
Bau. Was wieder sehr sinnvoll ist, weil Justus nämlich mal auf diesen Brief guckt, der da offen da liegt, den Doe aufgemacht hat, und der lässt ihn stutzen. Und mehr wissen wir erstmal nicht in dem Kapitel. Damit sind wir auch erstmal raus. Justus guckt nur drauf und stutzt irgendwie. Macht den sehr stutzig, der Brief. Aber im 11. Kapitel wissen wir gleich, warum.
Genau. Da geht es nämlich mit dem Brief direkt irgendwie weiter und Justus guckt sich den Inhalt des Briefes an, den du gerne wiedergeben kannst, weil ich habe da so ein bisschen, ich habe das nicht ganz verstanden.
Ja, das ist halt aber auch jetzt so dieses Behörden, Bankwesen Deutsch. Also ich habe es mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber erstmal ist es wichtig, dass dieser Brief an einen Mitchell Kreider ausgestellt ist, der Wohnadresse so und so. Ja, und
kurze Frage, im Buch heißt der doch Cider, oder
ich
nicht?
Ich denke, also ich hoffe, ich habe es mir nicht falsch aufgeschrieben, aber ich dachte, er hieß Cryder.
Pass auf, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Buch sich ohne R schreibt und im Hörspiel heißt er plötzlich Cryder.
Habe ich das so überlesen? Also so, ich habe das natürlich gelesen, wie ging's? Ja, Cryder mit R.
Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich habe einfach
hattest du Bock
das
auf einen Cider?
Ignoriert. Wahrscheinlich. Ich hatte Durst und wahrscheinlich, ich habe jetzt auch schon wieder Hunger. Es wird einfach sehr viel über Essen und Trinken gesprochen. Okay, vergesst es einfach. Also ein Typ namens Michael
Mitchell.
Cryder.
Mitchell.
Mitchell.
Mitchell Cryder. Finde ich aber auch komisch. Ich hätte dann Mitch Palmer. Nein, Mitchell Cryder mit so und so Adresse. Und dann kommt halt so ein doofes Behördending. Sie hat eine Lastschrift, musste aus diesen Gründen wieder zurück. Aber so richtig versteht man es auch nicht. Also, das ist aber auch so Bankwesen. Ich habe nicht Bankwesen studiert. Also
und schon gar nicht amerikanisches
richtig,
Bankwesen.
Obwohl ich manchmal so denke,
ist ja noch mal
genau,
anders.
Also, da hätte man auch noch mal mehr recherchieren müssen, was das Finanzamt in Amerika macht, was das Bankwesen in Amerika im Zuge von Deutschland, also ich habe ja schon von deutschem Bankwesen keine Ahnung, von amerikanischen erst recht nicht. Und es ist auch gar nicht so wichtig, aber man kann heraushören, dass irgendeine Lastschrift wieder zurückgegangen ist. Also irgendwas hat bankmäßig nicht funktioniert, was der Mitchell Cryder da wollte. Ja, und diesen Brief hat aber komischerweise Doe Dungeon auf seinem Schreibtisch und das ist merkwürdig.
Weil auch noch irgendwie total besonders vertraulich persönlich genau. Und so oben drauf steht. Und dann denkt man schon so, hä? Also wir merken uns einfach dieses, hä?
Und dann kommt eine ziemlich schöne Szene, finde ich, weil nämlich dann diesen ja fertig, und Justus hat das gesehen mit dem mit der Post. Sie fahren ja nach Hause scheinbar und unterhalten sich eben währenddessen über diese ganze Geschichte, dass das ja ziemlich komisch ist. Und Justus verstrickt sich da in seinen Gedanken und so. Und irgendwann parkt Peter ein und macht den Motor aus. Und Justus guckt so, und das kann man sich so richtig geil vorstellen, das finde ich so schön, und guckt und sagt so, hä, wo sind wir? Und Peter sagt, naja, du wolltest doch garantiert, weil ich dich ja kenne, Justus Jonas, diese Adresse überprüfen. Und tada, da habe ich uns mal hingefahren.
Fand ich super süß. Von Peter. Mal die Initiative ergriffen, gar nicht lange geschnackt, sondern einfach mal gemacht. Und dann sind sie halt bei dem Zuhause von Mitchell Cryder. Jedenfalls das, was auf diesem Brief steht. Und dann gehen sie mal hin.
Genau. Und dann wieder auch so typisch um Ausreden nicht verlegen, weil sie klingeln. Ne? Also das macht keiner auf. Aber in jedem guten Drei-Fragezeichen-Universum gibt es eben eine neugierige, wissbegierige Nachbarin, die dann gleich rauskommt, die auch sehr schön gezeichnet wird. Also die kann man sich ja super vorstellen, oder? Grüner Lidschatten, rosa Lippenstift, angeklebte Wimpern, Parfümduft, fehlt eigentlich nur noch dieser puschelige Bademantel und die Puschelschlappen, fertig ist sie. Toupiert, also ihre Haare werden, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich stelle sie mir vor mit so lockigen, blonden, also hier gebleicht blonden, toupierten Haaren. Mega, ja.
Ja, die ist super. Und die ist halt, wie das auch da immer zu passt, die ist halt richtig neugierig und lässt sehr viele Infos über diesen neuen Nachbarn
aber
raus.
Auch nur, weil Justus sagt, ja, wir machen gerade so ein Projekt über, wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Wie geil ist das denn? Das ist
ja, sehr gut.
Wir kommen von der Keksfabrik Nicholson. Haben Sie Interesse an Keksen? Nicht im geringsten.
Genau, also sie hat auf jeden Fall, sie ist ziemlich neugierig, also es gibt aber nicht wirklich viel über ihn zu wissen, so, und der ist auch irgendwie nie da oder ganz selten und ist auch ganz wortkarg und redet auch nicht mit
guckt
ihr.
Guckt sie noch nicht
und
mal an, halt so, ne, guckt nur auf den Boden, nee. Und ja, er hat auch so einen Vollbart und das ist so ein bisschen ungepflegt, sie steht ja eher auf glattrasierte Männer, also das erfahren wir auch noch über sie, ja, und keine Möbel werden rein.
Aber der Briefkasten, genau, sie hat keine Möbelpacker gesehen und also in der Wohnung, also so gemütlich scheint er das nicht zu haben, aber der Briefkasten wird auf jeden Fall regelmäßig geleert. Also das scheint ihm wohl wichtig zu sein.
Jetzt muss ich dich aber auch mal fragen, da habe ich mir ganz viele Fragezeichen dahinter gemacht. Na gut, auf meiner Liste sind es drei, aber sie hat gesagt, weil ich da immer keinen sehe, ich habe den auch schon seit einer Woche nicht gesehen, man macht sich ja auch mal Sorgen. Und da habe ich durch den Briefschlitz in seiner oder an seiner Wohnung geguckt.
Ja.
Wie stelle ich mir dieses Haus ehrlich gesagt vor? Also wenn das ein Mehrfamilienhaus ist, habe ich doch die Briefkästen unten irgendwo zentral und nicht an
nicht unbedingt, das nee, Amerika. Nee, das ist so eine das ist so eine amerikanische, also ja. Es gibt ja auch da also zum Beispiel bei großen Gebäuden oder bei weitläufigen Gebäuden ist es so, da haben die ja auch diesen klassischen, der steht dann vorne am Zaun, ne? Dieses
ja genau, Ding, das ist aber dann mehr so Einfamilienhauscharakter.
Richtig. Und da ist es aber so, dass du also wirklich in deiner Wohnungstür einen Briefschlitz hast und dann kommt vielleicht der Briefträger und wirft die Sachen direkt in die Wohnung.
Ja, ich sehe es gerade vor mir.
Das ist natürlich auch sicherer als vielleicht so ein Briefkästen, wie wir die im Flur hängen haben, damit die nicht aufgebrochen wird, beziehungsweise der Amerikaner muss gar nicht so weit laufen, weil er kriegt seine Post direkt in seine Wohnung. Ja. Also das wird so ein Briefschlitz sein.
Ich sehe es auch gerade vor mir, da war ich jetzt gerade zu deutsch. Also bei uns gibt es das nicht, ne? So, aber jetzt klar, wenn ich jetzt mir so amerikanische Filme angucke, ja, da geht der halt durchs Haus, weil es steht ja unten die Tür auch offen bei Mehrfamilienhäusern und dann haben die da ihre Briefschlitze. Ich habe sie genau vor Augen, wie sie aussehen. Ja, geschenkt. Ich bin wieder
muss
da.
Nicht sein, aber es gibt natürlich auch da wahrscheinlich auch Häuser so im Flurbereich, weil ich meine, der Briefträger hat ja auch keine Lust, einfach
genau,
so lange Wege
gibt's ja
zu
auch,
machen.
Gibt's ja auch, wenn ich
aber
wo die dann so große Briefkasten halt Tafeln haben, wo sie da ihre kleinen Fächer haben. Das gibt's ist ja auch in Amerika oft so, ne, so ein zentrales Briefkastensystem. Ja, ach, da gibt es ja tausend Sachen. Alles klar, ich hab's wieder.
Genau, aber dieser klassische Briefschlitz in der Eingangstür oder in der Wohnungstür gibt es in Deutschland teilweise auch.
Ah ja, okay, ich hab's noch nie irgendwie gesehen. Ne? So.
Und in England gibt es auch, also wenn du dich an Harry Potter erinnerst, an die Filme auch. Ne, da geht es doch auch.
Ja, klar,
immer,
aber das geht ja dann direkt von der Haustür, dann nicht Wohnungstür. Ne? Das ist wieder dieser Einfamilienhauscharakter. Ja. Da kann ich mir das auch super vorstellen, gar keine Frage. Aber geil finde ich es auch, dass sie ja sagt, sie hat die sind ja auch relativ breit, gell? Sie hat da durchgelinst, ob er da nicht irgendwo tot im Flur liegt, wo ich sage, ja, ist ein schöner
und
Gedanke.
Mal geschnuppert.
Schnuppern ist ja vielleicht sogar noch besser, weil wenn der tot irgendwo umgefallen ist, aber um die Ecke in irgendeinem Zimmer, sieht sie das durch den Briefschlitz ja auch nicht. Es sei denn, seine Beine ragen noch in den Flur rein oder so, ja. Aber das Schnuppern finde ich gut.
Ja, und wenn es wirklich, also ich meine, der Gedanke ist ja gar nicht so abwegig.
Ja.
Und guck mal, die kümmert sich noch um ihre Nachbarschaft und ignoriert das nicht einfach und ist nicht alles egal, wenn der da irgendwie dummerweise tot umgefallen ist und keiner merkt. Also die hätte es gemerkt. So.
Muss man ihr zugute halten, auf alle Fälle.
Und für uns ist es auch gut, weil jetzt wissen wir so ein bisschen was über den Typen.
Richtig. Und das ist dann auch Ende des Kapitels, ne? Und wir kommen in Kapitel 12 mit Level 3. Wir dürfen also am nächsten Tag wieder starten ins Spiel.
Genau. Nach einer Nacht, in der Peter sehr schlecht geschlafen hat, Justus sehr viele Gedanken in seinem Kopf hatte und Bob auch bei der Recherche irgendwie nichts über diesen Mitchell Cry da rausbekommen hat. Also es war irgendwie so eine Nacht zum Vergessen. Ja, brauchen wir
genau.
nicht.
Genau, und sie dürfen dann wieder einsteigen. Das geht relativ fix. Und sie sind ja wieder mal mit dem Sarg, haben sie einen Zeitsprung gemacht und befinden sich auf einmal in Los Angeles im 21. Jahrhundert. Also wir sind jetzt schon so sehr aktuell. Kommen aber in der Kanalisation an. Also der Sarg schwimmt da quasi durch die Kanalisation. Sie steigen dann aus und treffen eine Frau, die sagt, oh wow, Menschen, krass, ihr müsst ja dann Justus, Peter und Bob sein. Und dann ist es eigentlich wie im Hörspiel, gell? Also dann ist es eigentlich...
Ja, es ist toll. Also auch das finde ich, ich würde noch mal so eine Atmosphäre... Pluspunkt geben
Ka-ching,
an der Stelle.
Ja.
Ka-ching. Weil das ist, man hört es tropfen. Mhm. Und wie die Frau auch die drei waren, weil sie sagt, sie ist halt selber Vampirin. Und mittlerweile ist ganz Los Angeles eigentlich von Vampiren bevölkert. Und die normalen Menschen, da gibt es gar nicht mehr viele. Aber die Vampire haben auch ein Problem, denn es gibt zu viele Vampire und fast keine Menschen mehr, also nichts mehr zu essen und die drohen zu verhungern.
Genau, aber der Oberboss hat natürlich eine Idee, der hatte natürlich das kleine Baby noch da und will das jetzt klonen und ganz viele davon machen, sodass man dann halt ganz viele Nahrungsquellen dann hat.
Genau, weil er ist ja, Prinz Winden ist ja von königlichem Blut und das ist so hoch konzentriert, dass schon ein Tröpfchen ganz viele Vampire satt macht. Also es ist sehr praktisch.
Ja, also die Idee ist doch ganz nett und das muss natürlich, aber trotzdem ist diese Vampirin zugeneigt, den zu retten und dass er wieder zurück zu seiner Mama kommt und überreicht dann den dreien auch den kleinen Winden, der in einem Tuch schläft. Genau, und die sollen halt weiter, nee, sie sagt ja gar nicht wohin, ne, sondern sie verschwindet dann einfach.
Nee, sie möchte aber die Königin unterstützen und möchte, dass Winden wieder zu seiner Mama kommt und damit dieses ganze Vampirzeugs in L.A. mal Schluss, ein Ende hat, weil sie findet das Dasein als Vampir nach 107 Jahren auch nicht mehr so geil und deshalb hilft sie den drei. Fragezeichen.
Genau, und die machen sich dann auf den Weg und kommen natürlich auch wieder vor einige Herausforderungen und müssen wieder Rätsel lösen und wieder ein paar...
Und Ghouls in Schach halten.
Genau, und dann haben sie aber die ganze Zeit Schiss, gesagt, wenn der jetzt wach wird, der muss ja irgendwann mal was essen, wir können dem nicht die Brust geben. Funktioniert nicht, auch wenn das ein Spiel ist. Und dann kommen sie dann irgendwann auch in so ein, ja... in so einem Komplex, wo halt viele Räume sind, ne? Und dann irgendwann wird er halt auch wach und sie finden aber einen Krug mit Milch und können ihn dann mit einem Tuch säugen.
Also ja, das ist ganz clever gemacht und ja. das schaffen sie auch, dass er dann auch erstmal die Klappe wieder hält und wieder einschläft und das Baby satt ist.
Genau.
Und dann ist auch ganz schön, dann finden sie noch eine Tür und da ist eine Frau dahinter und plötzlich sind wir wieder in so einer burgartigen Umgebung und die Tür fällt hinter uns zu.
Genau, richtig. Und ja, also ich finde aber überhaupt, dass diese Szene ist aber auch so ein bisschen, ne, sie kommen da rein und die Frau sitzt da auf einem großen Kissen und na, am Lagerfeuer, ulala, habe ich mir
am Kamin, oh, ja, ja. Also es ist wieder, also um das eine Kapitel abzubinden, es ist wieder so ein sehr schönes Im-Spiel-Kapitel, finde ich. Sehr atmosphärisch und auch total abgefahren. Und ich frage mich schon, was es alles soll. Und ich frage mich auch, wann es langsam mal knifflig wird. Weil so richtig knifflig war es ja bis jetzt nicht. Aber ich habe Hoffnung aufs nächste Kapitel.
À la Einstein. Und natürlich muss es wieder so sein, wir sind ja in Kapitel 3, es muss wieder einen Endgegner geben. Und die Frau entpuppt sich natürlich als Medusa, der mal hier schön 6 weitere Köpfe wachsen. Ne?
Ja.
Und dann hat sie 7 Köpfe und nimmt sie natürlich wieder ganz schön in die Mangel. Und ach ja, wir haben auch, glaube ich, das habe ich auch ganz vergessen aufzuschreiben. Also Bob hat in dem letzten Level, hat er die auch niedergemacht, die Leute oder die Bedrohung und hat eine futuristische Laserwaffe bekommen, die er mit ins nächste Level nehmen durfte.
Wir kämpfen mit allen Mitteln und da ist es schön, also diese Medusa begegnet uns ja im Hörspiel auch und da ist es die Stimme von Marianne Kehlau, die uns dann erst ein bisschen versucht zu umgarnen und zu bezirzen und das ist wirklich auch toll an der Stelle. Hallo! Und genau, dann wird halt gekämpft und Bob macht wieder alle platt, hast du ja gerade schon gesagt. Und Bob sagt, ich hasse ja eigentlich Waffen.
Ja, das ist auch so geil. Da musste ich dran denken, das ist niedlich, wenn er das so sagt, oh, ich hasse Waffen, aber für meine Freunde tue ich alles und mache die nieder. Da musste ich an seinen Vater denken, der mal gesagt hat, das war im namenlosen Gegner, als Bob nicht wegfahren will, aber ich bin gegen Ohrfeigen, das weißt du. Da hatte ich irgendwie total im Ohr dann in dem Moment, das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, also die Familie Andrews ist scheinbar sehr pazifistisch eigentlich unterwegs, außer
Spiel.
In Ausnahmesituationen.
Genau.
Genau. Und sie schaffen es dann aber, also während sich Peter ums Baby kümmert, finde ich ganz süß. Genau, also dann wird die Medusa halt besiegt.
Ja, und dann kommt ja dann die Bedrohung, weil dann geht es ja, also sie gewinnen noch die Melodie des Nordens und dann füllt sich doch aber der Raum mit Wasser.
Mit Wasser.
Und plötzlich taucht eine neue Figur auf.
Genau, sie können das Baby auch noch kurz sich unter den Arm klemmen, weil der schwimmt.
Das ist so geil, auf dem Kissen, ne? Die haben das vorher auf das Kissen gelegt, das finde ich irgendwie auch eine niedliche Vorstellung, ne? Der Raum füllt sich mit Wasser, das Feuer geht aus und dann
Und sie sind immer noch eingeschlossen, das müssen wir noch dazu sagen, weil die Tür war ja hinter ihnen.
Genau, die kommen nicht raus.
Gefallen.
Und dann ist aber, dass sich erst dann auch Sorgen um das Baby natürlich machen, schwimmt das dann auf dem Kissen so immer höher, höher, höher. Aber das Wasser ist ja nun auch für alle eine Bedrohung. Und dann erscheint diese kleine Zwergengestalt mit Zipfelmütze.
Oinki Hinki. Oh. Der Fruchtzwerg. Ich freue mich. Also das ist jetzt despektierlich, er ist eigentlich oberster Zwergenmagier, so stellt er sich halt vor und er steht im Auftrag der Königin und hat die 3 Fragezeichen beobachtet und er soll sie im Namen der Königin zurück ins Sagenreich zurückzaubern, allerdings hat er ein Problem und braucht dringend Hilfe.
Genau, weil er will unbedingt Oinki Minki heiraten und das darf er aber nur, wenn er von Oinki Minkis Papa ein aufgetragenes Rätsel lösen kann, nur dann darf er sie ehelichen und das ist ein ziemlich kompliziertes Rätsel.
Genau, weil der Schwiegerpapa in Spee will halt auch keinen doofen Schwiegersohn, sondern der muss schon was auf dem Kasten haben und deshalb soll der gefälligst dieses Rätsel lösen, sonst gibt es nämlich die Tochter nicht. Und das Rätsel ist, es gibt 8 Äpfel und 6 Bananen und es gibt letztendlich 7 Zwerge, die zu alle zu gleichen Teilen was von diesem Obst haben sollen.
Genau, ne?
Um es jetzt mal zusammenzufassen.
Genau, und damit hört es auch erstmal auf, weil sie können das so ad hoc nicht lösen.
Ne? Richtig. Darf ich kurz sagen, was ich hatte halt ab da, ich habe schon längst den Anschluss verloren. Also ich kann mich noch an den Zwerg aus dem Hörspiel erinnern. Ja. Da weiß ich noch, dass der irgendwann kam. Und ich dachte die ganze Zeit nur, Obstsalat. Und ich dachte, ich hab mir den Schluss gemerkt, aber so.
Aber auch gut, ne? Also es war nur ein bisschen lang. aber
Da stand ja nicht, wie lang ich glaub, oder? Die Lösung stand, sein soll.
Vier Buchstaben, die sie eingeben müssen, also vier Felder.
Später.
Es kam später erst. Später. Ah, okay.
Wie gesagt, okay. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo in meinem Kopf einfach nur noch Obstsalat blinkte, ist ja auch egal. Aber schön. Ich dachte nur, ach komm, ich weiß es ja. Ich weiß es genau. Genau, sie kommen da aus dem Rätsel raus und aus dem Spiel raus und kamen halt nicht weiter. Aber Doe sagt, nein, entspannt euch, das werdet ihr schon noch lösen.
Genau, sie bekommen aber auch keinen Tipp, ne? Und das ist das Geile, finde ich, aber an dem Ende des Kapitels, das ist ja im Hörspiel auch so, ne? Wenn sie dann gehen, dann wiederholt ja Justus die Sätze, die vorher Lilly gesagt hat, ne? Der Ball landet noch nicht im Netz und ne, so und verabschiedet sich dann so und Doe wird nur kreidebleich, weil er denkt, ach du Schande, sie wissen es. Sie haben uns belauscht.
Und im Hörspiel sagt er auch bitte. Ah, da ist wieder bitte. Mein Bitte. Ja. Und vorher haben sie halt noch versucht, mit Zettel und Stift irgendwie was rauszuknobeln, aber sie merken, das funktioniert nicht und geben quasi an der Stelle erstmal für eine gewisse Zeit
genau,
auf.
Genau, weil sie eben so.
Und sagen, am nächsten Tag ist auch Klassenarbeit.
Genau, genau, stimmt. Genau, es ist ja auch noch Schule, also noch sind sie in den Ferien noch gar nicht angekommen und müssen es erstmal sowieso wegschieben und das war so ad hoc jetzt auch nicht zu lösen. Es musste ja ein bisschen kniffliger sein, das wird man ja später noch erfahren. Genau.
Genau.
Ja. Genau.
Wir sind im nächsten Kapitel und wir sind in der Zentrale.
Stimmt, genau. Und da besprechen sie nochmal alles und das finde ich auch wieder schön, weil sie sich dann nochmal ne, alles so zu Gemüte führen und nochmal alles rekapitulieren und dann so Begriffe fallen. Also kommt ja alles so mit rein. Das Rätsel kommt mit rein. Es kommt auch mit rein, wie sie dann ja, Doe noch mal mit der ganzen Sache und dann kommen so
mit der Saufbirne und was genau. Ist das denn mit dem Bankier, was hat das denn damit zu tun?
Und dann finde ich das Schöne, dass Bob und Peter dann quasi Justus diese Anstöße geben, auf die Lösung zu kommen, ne? Indem dann wirklich von Erpressung die Rede ist und ne, von
und mathematisch ist es nicht, beim Knobeln ist es nicht zu lösen und das ist wirklich gut.
Genau. Und dann Justus wirklich das so wie Schuppen von den Augen fällt und sagt, ja, Saft. Ne? Es ist wirklich, ja, man muss die Früchte auspressen und hat den Saft und kann dann diese vier Buchstaben in das Lösungsfeld eintragen, ne? Weil sonst kommen sie halt nicht weiter. Sonst ploppt dann eben dieses Feld auf, dann sind diese vier Felder und der muss Saft eingegeben werden.
Okay, also es war nicht Obstsalat, aber so im
aber das wäre auch eine gute wahrscheinlich Lösung gewesen, ist, hätte man auch machen können. Dann hätte man auch gerecht verteilen können auf die Personen. Ja, also auch das.
Genau, also weil ich weiß nicht, was mein Gehirn da gemacht hat, aber weil eigentlich ist, also wenn ich Saft schon mal gehört hätte in dem Zusammenhang, hätte ich es mir, glaube ich, gemerkt. Von daher glaube ich, dass bevor, ich glaube, ich bin immer mit dem Rätsel, vermute ich, eingeschlafen und habe weiter geknobelt. Und dann war das so meine Lösung.
Aber auch
Saft,
schön, ne?
Finde ich jetzt auch nicht. genau. Und dann ist es doch so, dass wir auch da einen Zeitsprung in der Geschichte haben. Es passiert nämlich mehrere Tage gar nichts, während sie noch zur Schule gehen. Also sie erzählen Stone nicht sofort.
Nee, genau. Also, naja, obwohl es ist dann nicht nur, weil er sagt, er kann erst Montag dann. Also ich glaube, es ist ein Sprung von Freitag zu Montag. Weil sie sprechen es ihm ja noch auf Band.
Ja, aber wir sind am Anfang, wir sind Anfang der Woche. So. Also wir haben das letzte Mal gespielt am Montagnachmittag. Ja. Und dann am nächsten Tag sagen sie, nee, Klassenarbeit und so. Und da ist, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, passiert halt nichts.
Genau.
Sie gehen halt noch
und
zur Schule und warten
Freitag.
Darauf, dass Ferien sind. Und sie lösen es Freitag und sprechen es ihm auf dem
genau,
AB.
Genau, so, genau, richtig. Genau, und dann sprechen sie es ihm drauf.
Passiert nichts.
Passiert nichts,
genau. Und er meldet sich einfach übers Wochenende komplett
ganz
nicht.
Ganz genau. Und dann ist es aber so, dass sie dann an dem Montag dann schon auch dann schon zu seiner Wohnung fahren. Ne? Sie kriegen dann irgendwie seine
Richtig,
Wohnung
Richtig, weil
raus.
Sie denken, es ist komisch, dass nicht er meldet, sich nicht meldet und denken so, ach, dann fahren wir doch mal zu seiner Privatwohnung und observieren so ein bisschen. Es ist, wie gesagt, Herbstferien, es ist ziemlich kalt. Die hocken da im klassische Observationsarbeit. Sie sitzen da im Auto und frieren sich irgendwie ein ab und warten darauf, dass Doe Dungeon mal rauskommt. Weil er hat sich halt auch ein paar Tage nicht gemeldet, was ja relativ untypisch ist, weil bis jetzt war er immer ganz verlässlich.
Genau, er wollte ja auch die Lösung haben, ne, eigentlich, und sollte ja auch weitergehen, soll das Spiel ja auch testen, und eigentlich ist es ja auch so, er will das ja auch schnell vorantreiben, das war seltsam, ne, und sie beobachten dann die Wohnung, und da kommt plötzlich aber auch ein Mann raus, und dem folgen sie erstmal.
Genau, es ist auf jeden Fall nicht Doe, er sieht ganz anders aus, er hat einen Anzug an und einen Bart. Sehen wir das schon, was
das
hier
weiß
aussieht?
Ich nicht. Ich habe es mir zwar auch aufgeschrieben, aber ich glaube, das sehen sie erst, als sie ihn dann verfolgt haben und dann schon bei der Bank sind. Wo ja dann auch Peter und Bob klar wird, Moment, Designerbrille, bärtiger Mann, das sieht mir doch ganz nach Mitchell Kreider aus.
Und ja, dann stellen genau. Sie ihn dann. Und sie folgen ihm dann bis zur Bank, und zwar zur Eastwood Bank. Und dann geht Justus zu ihm hin, spricht ihn an und gibt ihm ihre Visitenkarte. Also sie kommt relativ spät, aber sie kommt. Und dann erklärt er aber Bob und Peter so, das ist Doe Dungeon.
Genau.
Und da ist das Kapitel zu Ende. Und da kann ich nur sagen, im Hörspiel war ich an dieser Stelle niemals. Die kenne ich nicht. Die ist komplett. Da stand ich, ach, das ist ja neu, als ich mir dann das Hörspiel angehört habe.
Ja, das ist ja jetzt auch schon gen Ende, ne? Da ist dann der geneigte Einschlafhörer schon eingeschlafen, weil da piepst es ja auch
da
nicht
ich
mehr.
Weg, genau.
Ich frage mich dann immer, ob das Piepsen einen ja auch wach machen würde, wenn man jetzt schon vorher einschläft.
Wie gesagt, ich habe das Piepsen überhaupt nicht wahrgenommen, von daher, das Piepsen war für mich nicht,
ah ja, gut, wenn das natürlich,
nicht
ja.
dramatisch genug. Und im Hörspiel ist es auch so, also da passiert es ja auch so, ne, dass sie ihn halt vor der Bank sozusagen ansprechen, stellen, genau. Und dann mit jemand mit verstellter Stimme nur sagt, so wie meinen, so ein bisschen krächzig,
genau.
Wo ich denke, okay, da hätte ich aber Kommissar Glockner erkannt.
Ja.
Wie meinen.
Richtig. Und dann, sind wir bei Kapitel 15, Sweet Revenge, da offenbart sich jetzt alles, ne? Sie haben jetzt alles erfahren und sie können alles offenlegen. Justus hat alles rausgekriegt, ne? Er weiß eben genau, dass, also das erzählt natürlich dann Mr. Dungeon noch ein bisschen mehr, ne? Also wie es jetzt dazu gekommen ist, dass er sich dieses andere Identität geholt hat, ne? Um eben.
Es war halt eine ganz gute Idee. Tom hatte wohl auch die Idee mit diesem Bankverkleidungs-Fake. Genau.
Genau, es kam halt, das ist halt auch simultan wie im Hörspiel, ne? Bofield hat halt im Sof gesagt, nachdem er halt das Geld nicht mehr rausgerückt hat, also aber an sein Bankkonto kommt sowieso keiner, weil ich das super geil geschützt habe mit dem Rätsel, ne? Und
das ist nur in meinem Kopf.
Richtig. Und dann sage ich es dir aber und dann vergesse ich es wieder. Und dann ist halt Doe drauf gekommen, das in das Spiel einzubauen, nachdem die es nicht lösen konnten. Ne? Also er hat dann versucht er hat das Spiel ja sowieso schon entwickelt und kam aber jetzt mit der Lilly und dem Tom nicht drauf, das selbst zu lösen.
Weil sie halt vorhatten, Bofield dann, also wenn er ihnen die Kohle nicht gibt, holen sie sich die Kohle einfach von ihm heimlich, indem sie halt sein Bankschließfach knacken, sein Konto crashen und sich die Kohle halt quasi zurückholen, weil sie ja das Gefühl haben, so die steht ihnen zu. So, aber weil sie das Passwort nicht hatten, mussten sie halt knobeln und haben es nicht rausgekriegt. Und dann haben sie halt gedacht, das bauen sie ins Spiel ein und dann holen sie sich doch clevere Burschen.
Jawohl. Und die Idee finde ich schon ziemlich krass eigentlich, gell? Wenn du so eigentlich da gerade am Spiele entwickeln bist, ist ja wohl das Beste, das dann so einzubauen, als müsste das so, ne? Und die dann da reinzuholen, wenn sie halt wissen, das sind gute Detektive, die können uns das bestimmt lösen, wenn wir jetzt nicht weiterkommen. Und das wäre ja total geschickt gewesen, ohne dass die es rausgekriegt hätten, wenn es nicht die drei Fragezeichen wären, die natürlich alles rauskriegen, ne?
Genau, und es hat auch nicht geholfen, das Passwort am Freitag hat zwar geholfen, da hat er auch so Transaktionen dann gemacht, aber an die Kohle selber konnte er halt erst am Montag persönlich hin, um das Geld halt bei der Bank abzuholen, von mittlerweile seinem Konto,
genau.
Also dem Fake-Konto von Mitchell Crowley.
Genau. Und sie fragen dann auch noch mal nach dem Koffer, was es wohl damit auf sich hatte. Das hat sie ja auch noch beschäftigt, weil das war irgendwie so eine Komponente, die sie sich nicht erklären konnten. Wo dann aber auch der Dungeon noch mal erzählt, ja, da ist das Fagott drin, das ist total viel wert. Und der Tom wollte nicht, als dann das Finanzamt kam, ne, da alles mitzunehmen, was er irgendwie noch an Werten da hat. Und hat das dann halt dort versteckt. Ne? Also, aber wir haben den Koffer doch auch gar nicht gefunden. Ne? Also wo ist der denn? Sagt, ja, das ist in der Besenkammer, aber da haben wir auch geguckt, ja, aber nicht im Rechner, ne, in dem Gehäuse von dem Rechner. Klasse, klasse.
Gutes Versteck, wirklich, passt klasse, genau in den Koffer klasse. Rein. Also dann haben sie das mit dem Koffer geklärt, allerdings hatte der Koffer ja für die eigentliche Lösung des Rätsels oder des Auftrags oder der ganzen Geschichte, das war ja nur so ein Nebenaspekt. Aber sie sind dann auch noch zwischendurch, also Justus macht dann halt auch noch, wie er so ein bisschen drauf gekommen ist, dass zum Beispiel die Sekretärin sich halt schon seltsam verhalten hat, also dass sie sehr lange weg war zum Sandwiches holen und dass sie deshalb irgendwie meinen, in der Zeit ist sie zu der Fake-Wohnung gefahren und hat den Briefkasten geleert. Deshalb hat sie auch am Sonntag Briefe mitgebracht, obwohl auch in Amerika am Sonntag gar keine Briefe zugestellt werden. Und das ist Justus alles komisch vorgekommen und das hat er dann so zusammengebaut so kommen sie dann halt wirklich Doe komplett auf die Schliche, der aber auch alles unumwunden zugibt.
Genau, also da gibt es auch gar nichts mehr zu abzustreiten. Und er macht sich natürlich jetzt auch Sorgen, was sind jetzt die Konsequenzen, ne? Er hat jetzt das Geld ja transferiert, ja, er hat es jetzt in diesem Moment ja geklaut, ja, ne, von dem Bofield. Und er sagt Justus, na ja, aber es kann ja sein, dass das Geld jetzt ohne Zucken wieder auf das Konto von Bofield kommt und den Mitchell Crider ist auch auf Nimmerwiedersehen auf einmal verschwunden und wenn wir das jetzt
wie ein Vampir, der zu Staub
zerfällt. Schön sinnbildlich, ja, total toll gemacht. Und ja, Doe ist natürlich ganz überrascht und sagt, was, ihr geht wirklich nicht zur Polizei und ist ihnen da wirklich aufrichtig dankbar und die glauben halt auch noch weiterhin an den Erfolg des Spiels, ne?
Ja, also von daher haben wir an der Stelle die ganze Geschichte eigentlich aufgelöst und Doe sagt, okay, ich gebe die Kohle zurück und Justus, Peter und Bob sagen, okay, dann informieren wir auch die Polizei nicht und das ist auch, finde ich, im Hörspiel schön gelöst, diese ganze Atmosphäre, die sitzen halt auf so einer Parkbank und im Hintergrund hört man dann Straßenatmo und ein Gewitter, ja, was zwischendurch, genau, kommt und auch das, muss ich sagen, da gibt es also von mir aus nochmal so ein Lob-Katsching-Strich fürs schöne Inszenieren.
Ja, genau, das ist toll.
Und letztendlich selbst die Geschichte mit dem Fagott, also das sind so keine Fragen mehr übrig. Eigentlich ist das alles gelöst rund um diese um dieses Verbrechen, würde ich mal sagen.
Genau, und dann bleibt aber noch, sind sie natürlich auch total neugierig, wie das Spiel letztendlich dann auch zu Ende geht. Es muss ja auch ein Ende haben. Ja. Ne?
Genau, und das, du hast ja am Anfang gesagt, es ist was Neues oder diese Folge ist anders. Und an dieser Stelle ist es auch im dem Universum der drei Fragezeichen ein bisschen was anderes. Denn Peter sagt noch, wir haben mit so einem Giftzwerg noch offen und dann lachen alle und dann gibt es Schlussmusik.
Ja.
Und dann denkt man, hä, ist jetzt zu Ende? Also habe ich so gedacht, man das jetzt hört. Aber ist nicht zu Ende, ist im Buch halt auch nicht zu Ende, denn es gibt noch einen Abschlusskapitel.
Genau, Level 4 ist noch zu bestreiten, weil sie sind ja immer noch in diesem wassergefüllten Raum, haben das, diese vier Felder mit dem Passwort, sie geben Saft ein und das Wasser geht weg und auf einmal wird es aber sofort bedrohlich, ne, weil jetzt endlich dann doch mal der Oberfürst vorbeikommt, der Vampir.
Ja, wir sind aber mittlerweile in der Oberwelt, wir sind schon oben, alles ist voller Wolkenkratzer bei Nacht. Mhm. Und während der, genau, wir sehen nur so eine schutzbringende Kirche, da will uns der Zwerg auch hinlocken. Mhm. Wir müssen aber leise sein, damit auch das Baby nicht
aufhört. Ja, und sie müssen den Teleporter nämlich suchen, ne? Der
genau. Aber natürlich fängt das Baby an zu schreien und hallo, alle Vampire wach. Und der Chefvampir kommt halt auch, genau. Und wir suchen den Teleporter, der in der
Kirche ist. Kirche, genau. Und da kommt natürlich der Fürst und dort gegen die Scheiben und ich bin dann wieder voll bei Resident Evil, wenn die Hunde durch die Scheiben springen und das ist ja eine gruselige, eigentlich bedrohliche Atmosphäre, ne? Also das
ist super, ja, schön beschrieben auch und da sind wir fast wieder bei dieser Einstiegssequenz, das, was sie sich am Anfang auch auf dem Plakat angeguckt haben, wenn der Vampir gegen die Scheibe dotzt immer, ja, wieder und die immer mehr aufreißt.
Genau. Ne, und jetzt müssen sie wirklich jetzt ganz schnell da raus und dann finden sie auch den Teleporter und werden wieder zurück in dieses Sagenland gebracht zu Truly und die da in ihrem Bett liegt, noch von der Krankheit sehr gezerrt. Ne?
Und bevor sie zurückgehen, sehen sie aber noch, dass der Obervampir, Herr Mator, vom Lichtreklamekreuz der Kirche getroffen wird und platt ist.
Wie eine Flunder.
Und alle Vampire verpuffen. Alle Fledermäuse.
Ja, also selbst auch da die Bedrohung ist ja auch ausgeschaltet. Ne? Also da ist auch in der aktuellen Welt nichts mehr zu erwarten.
Genau, aber genau, sie sind jetzt bei Königin Truly und können ihr das Baby zurückgeben.
Genau, die ist noch hier fast der Krankheit erlegen, ne? Aber nimmt ihr Baby an sich. Und dann müssen sie natürlich irgendwie noch eine Möglichkeit finden, sie zu retten. Und Justus entdeckt dann plötzlich über dem Bett diese Zeilen, ne? Wo dann auch.
Nein, sie fragt, vorher fragt sie noch nach einem Geschenk.
Ach, stimmt.
Wo ich auch so reflexartig dachte, irgendwie, die kriegt den Hals nicht voll. Drin, ja. Und genau das finden im Buch findet's Bob. Und im Hörspiel ist es Peter, der auch so denkt, so, na, Jetzt hat sie schon ihr Baby.
Was willst du denn noch? Ja, das stimmt. Richtig. Aber es ist ja, macht ja Sinn, ne? Weil sie noch mal erinnern will hier, ihr habt doch auch noch was gesammelt, ne? Ihr habt das ja nicht umsonst, die Melodien gesammelt. Und dann werden die komplettiert über ihr. Süden ist schon da. Westen, Osten und Norden haben sie ja eingesammelt. Und dann wird einmal diese ganze Melodie von Tom dahin gespielt. Ja, und die Königin wird geheilt. Der Bann ihrer Krankheit ist gebrochen. Und es ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, zieht ein ins Land.
Ja, und Bob sagt, er findet es eigentlich ein bisschen kitschig. Und Peter sagt, es hat ihm gefallen.
Ja, niedlich, ne? Obwohl sie dann auch
nur
zitieren, das Ende ist ziemlich abrupt.
Genau, da fühlen wir uns doch in unserer Drei-Fragezeichen-Welt ein bisschen bestätigt, weil das sagen wir ja auch immer.
Das ist so,
das, am Ende ist es immer ein bisschen hoppla-hopp, immer ein bisschen
abrupt. Und das finde ich so schön, weil das ist so ein Augenzwinker-Moment, wo du Herrn Minninger so siehst, so, der ist halt auch in der Fanszene gut unterwegs. Und ich glaube, das ist Absicht da mal, dieses Augenzwinkern, ne, ziemlich abrupt. Und Justus sagt ja dann auch und winkt ab und sagt, ach, hat mich gar nicht gestört, Kollegen, ist ja schließlich ein Computerspiel. Schön.
Und ich muss sagen, ein sehr, sehr geiles Abschlusskapitel. Wir kriegen halt das Spiel nochmal, dass wir es wirklich auch beenden. Und das ist ein spannender Showdown in dieser Kirche. Und mit diesen Melodien, dass dann auch das Rätsel nochmal, also das so nochmal gemacht wird. Und diese letzten Sätze sind ja fast schon prophetisch,
ja,
oder ne, so sehr weise. Und so ähnlich, und sie haben es ja in beiden Formaten ähnlich abgebildet.
Ja, toll. Finde ich super.
Also das ist wirklich in beiden Fällen wunderbar gelöst, akustisch wie schriftlich. Und mir hat es super gefallen, das so zu machen. Also die eigentliche Kriminalgeschichte ein Kapitel vorher enden zu lassen und aufzulösen und dann nachher noch dieses Spiel im Spiel auch da zu Ende zu bringen.
Richtig. Na, also das wäre ja, sonst hätte was gefehlt. Ne? Also man hätte ja immer sich gefragt, wie geht das Spiel jetzt aus? Ne? Also das hätte man auch so nicht machen können. Ne? Also so bietet sich das natürlich total an, gerade in dieser, was dann auch die Inszenierung letztendlich dann auch angeht. Das war ja im Buch schon schön, aber gerade fürs Hörspiel ist es natürlich nochmal das Allerbeste. Und immer so dieses so Hidden Track-mäßig finde ich es natürlich richtig geil, wenn du eigentlich denkst, und da kommt schon die Abschlussmusik, ne? Und dann, das gibt es ja nochmal.
Ja.
Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm. Fällt es dir ein? Es gibt noch ein Hörspiel, wo das
ist. Ist es nicht Mann ohne Kopf?
Ja.
Dass da am Schluss
ja
noch was kommt? Aber ich weiß nicht mehr, wie die Lösung da ist. Aber hier ist es halt sehr, insgesamt sehr formschön, dass wir nochmal in diese Welt gehen und alles abgebunden und gelöst und zu Ende gebracht wird und ein Happy End bekommt und ja, ich muss sagen, wenn wir jetzt schon beim Resümee sind, ich bin sehr begeistert.
Oh, schön, das habe ich gehofft. Weil ich habe erst noch so gedacht, ich habe es dann gelesen, dann habe ich es nochmal gehört und dann dachte ich so, mal gucken, wie es findet.
Also, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich wusste ja, es ist wieder ein André Minninger und bei den Puppen war ich ja, also es war auch okay, aber ich war ja auch so ein bisschen enttäuscht. Und deshalb, also ich muss sagen, das Buch ist sehr, sehr rund in sich. Ich finde die Kriminalgeschichte, die ist jetzt nicht ein Highlight, aber die ist okay. Die Motive sind total klar. Und am Ende wird halt alles gut. Und ja, es gibt keinen richtigen Bösewicht in echt, aber im Spiel halt mit diesem Obervampir, der ja halt vielleicht, also das fehlt, wenn ich was sagen sollte, was mich ein bisschen stört, ist, dass der durchaus noch vielleicht ein Gesicht hätte haben können, eine Stimme, dass wir dem mal begegnen, aber so ist es ja im Buch auch gar nicht angelegt.
Genau.
Und ja, es ist eine toll mit dieser Geschichte im Spiel. Dieses Spiel im Spiel, das finde ich halt richtig, richtig gut.
Genau, also man muss es eben mögen. Ne? Also man muss Computerspiele mögen, man muss Vampire mögen, man muss diese ganze Welt mögen. Dann mag man auch dieses Buch, ne? Also wer jetzt so mit Computerspielen nichts anfangen kann und wer keine Vampire mag oder sowas, die mag das vielleicht nicht abholen. Aber alle, die so in dieser Computerspielwelt sind, finden das bestimmt gut. Also mir ging es zumindest so. Mich hat das genau auf diese Ebene halt total abgeholt, ne? Dieses Spiel, weil ich es ja auch selbst gespielt habe und hat mich schon sehr daran, also wo das weniger Kämpfen war, sondern mehr Rätseln. Und und auch diese Idee von Doe, dieses Rätsel in dieses Spiel einzubauen, finde ich schon echt
clever. Und es ist auch ein gutes Rätsel.
Ne?
Also
das ist, Schön gemacht.
Ich finde nicht, dass man schnell drauf kommt. Mhm. Also man muss wirklich lange überlegen und das ist ein cooles Rätsel.
Ja, also, weil man fängt ja automatisch erstmal an, das mathematisch lösen zu wollen, ne? Und denkt dann so auch noch bei einer schon ziemlich schnell, das geht nicht. Also wo ist dann jetzt der Hintergrund? Also es muss ja irgendwas anderes sein. Ne? Ich mag ja auch solche Rätsel, die eben nicht so offensichtlich ist, die man jetzt nicht durch Mathematik oder sowas lösen kann, sondern die man eben eher durch um die Ecke denken und mal ein bisschen, ne? Lösen kann, ist das wirklich eine schöne Geschichte. Ne? Und auch irgendwie niedlich, ne? Wenn man sagt, okay, die ganze Zeit war es ja eben bedrohlich und es ging um Vampire und so, ne? Und die Stimmung war halt auch schon relativ düster. Und auf einmal kommt so ein kleiner Zwerg an, der Oinki Hinki heißt, ne? Der das nochmal so irgendwie auflockert und sagt, ich habe ja meinen Obstladen dabei, wollte eine Banane? Ja, wie kann ich denn das jetzt teilen? Ne? So, und das ist irgendwie auch schön, schön gemacht.
Ja, und weil es halt durch dieses Spiel, weil das in einer völlig anderen Welt spielt, geben wir den dreien eine Möglichkeit, sich in einer Umgebung, in der sie noch nie waren, zu beweisen. Und dass die abgedreht und fantastisch ist, ist ja klar, weil da muss ja nichts logisch sein. So, und da darf ja alles sehr übertrieben sein. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Obwohl sie zwar in Los Angeles wahrscheinlich irgendwie sind, dass sie halt trotzdem ganz woanders sind. Also das.
Ja, und man vergisst das dann auch zwischendurch. Also ich habe das inzwischen vergessen, dass die da eigentlich auch in dem Raum liegen, auf den Liegen. Also man ist quasi mit eingetaucht in diese Welt. Im Hörspiel natürlich noch viel mehr als im Buch, finde ich, weil durch diese ganze akustische Inszenierung ist das natürlich nochmal, macht das nochmal krassere Bilder, ne, als die eigene Vorstellungskraft, wenn man es nur liest. Ne?
Ja, also das muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen und so von den Figuren her, also Do als Auftraggeber fand ich auch okay, der war ja lange eher etwas undurchsichtig, nachher versteht man ja auch die Motive. Ja. Wen ich nicht verstehe, ist Tom. Der will ja den Coup zwar mit dieser Firewall und mit diesem Einbruch sozusagen, dass sie das Geld halt stehlen, aber er will nicht die drei Fragezeichen im Boot haben. Das habe ich mich auch gefragt.
Ne? Also klar, der war jetzt dramaturgisch wichtig als Bösewicht, Drohbriefe, Schreiber, Fledermäuse vor die Türleger und sowas, ne? Hat es den irgendwie gebraucht, aber als Charakter versteht man seine Motive nicht, weil er müsste ja gerade wollen, dass die drei Fragezeichen kommen, das Passwort endlich rauskriegen, dass sie an die Kohle kommen, wenn er es schon nicht geschnackelt kriegt und in den Urwald nicht ziehen kann und die Banane gerade biegen kann. Ja? Also da verstehe ich seine Motive wohl auch nicht.
Okay, ich dachte, ich hätte nur was übersehen oder so, aber weil er ja die treibende Kraft bei diesem, bei diesem Verbrechen eigentlich ist und gleichzeitig will er aber nicht an die Lösung mit den Jungs.
Das ist nicht.
Oder vielleicht will er schon an die Lösung, aber vielleicht waren ihm die Jungs insgesamt zu gefährlich, dass er halt gedacht hat, die kommen ihm vielleicht doch aus Versehen drauf.
Das wäre natürlich, gell, also da könnte man wieder nachvollziehen, wenn er natürlich vielleicht weiß, dass das echt fixe Jungs sind, ne, dann stimmt es ja letztendlich auch. Seine Befürchtungen werden ja auch wahr, weil am Ende kommt ja auch nicht an die Kohle. Ne? Also am Ende stehen sie ja immer noch da. Man weiß ja auch gar nicht, das ist ja auch ganz interessant, es klappt ja nicht. Sie kommen ja nicht an das Geld.
Genau.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Naja, also so wie Justus es, glaube ich, prophezeit, also alle drei sind ja davon überzeugt, dass das Spiel ein großer Erfolg wird. Und jetzt, wo sie quasi das Spiel durchlaufen haben, kann es ja sozusagen jetzt an den Start gehen, in den Verkauf gehen. Und dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, dass es halt ein mega finanzieller Erfolg ist. Und dann kriegt er halt seine Kohle zurück und alle seine 70 Angestellten kriegen auch ihren Lohn und ihre Boni. Und wahrscheinlich ist dann ja auch Tom, kriegt dann Geld und kann das Finanzamt damit bezahlen und so. Und ist es nicht so, dass Doe Dungeon in einem späteren Abenteuer nochmal auftaucht?
Ja, ich glaube, das, also ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ja. Also
ich glaube nicht mehr so richtig als handelnde
Figur. Aber es wird von ihm gesprochen und dass es nämlich doch auch ein sehr großer Erfolg natürlich wurde und dass alles sich zum Guten wendete und das finde ich, das muss auch sein, weil dafür finde ich Doe auch viel zu sympathisch, letztendlich auch als Charakter und als Mensch, ne, der ja eigentlich wirklich nur seine Passion des Spiels da vorantreiben will. Es ging ihm ja auch gar nicht um den Profit für sich. Ne? Also man merkt ja auch, dass er ja drunter gelitten hat, seine Angestellten nicht bezahlen zu können.
Genau.
Und es ging ihm ja tendenziell auch gar nicht darum, sich an dem Spiel dann letztendlich selbst zu bereichern, sondern seine ganzen Mitarbeiter letztendlich wieder voranzubringen. Ne?
Ja, und da haben wir wieder so einen Fall, dass die drei Fragezeichen mit jemandem Mitleid haben, auch wenn er einen Fehler gemacht hat, aber dass sie ihm irgendwie helfen, das wieder zu korrigieren und dann brauchen wir auch gar keine Polizei.
Genau, der moralische Kompass ist da ziemlich gut gestellt und das ist auch, es ist ja auch keinem was passiert, ne? Also es ist keiner zu Schaden gekommen, ne? Wenn man es einfach wieder normal rückgängig macht und da kann man das auch vertreten. Ne?
Genau. Und ich muss so sagen, klar, es ist ein gutes Abenteuerbuch dafür, dass die Technik einfach so schlecht gealtert ist. Also diese ganzen Technikaspekte, dass wir heute sagen, ah, das ist doch, ah, hä? So, dass uns das teilweise irgendwie, während die das so groß machen, dass wir heute denken, was wollt ihr? Ist das denn? Das ist ja nur so ein Computerspiel. Ne? Also ich meine, dafür kann ja auch Herr Minninger nichts. Ne? Der hat es einfach vor über 20 oder fast 25 Jahren geschrieben und da war es halt wirklich so am Puls der Zeit. So. Und ja, ich wusste halt kaum noch was über das Hörspiel. Deshalb war viel für mich einfach sehr neu. Und in dem Fall, also der Anfang ist teilweise ja durchaus noch ein bisschen unterschiedlich, aber so spätestens ab der Hälfte geht es ja fast so gleichschrittmäßig, Hörspiel und Buch. Und da hat es wirklich gut getan, dass ich das Buch vorher gelesen habe und dann das Hörspiel gehört habe. Und ich war jetzt auch nicht enttäuscht, dass ich dachte, ah, das Hörspiel ist jetzt aber schwächer im Gegensatz zum Buch, weil die Sachen, die sie gekürzt haben, das hast du auch eben schon mal erwähnt, das war alles durchaus kürzungskonform. Diese Drohungen hätten es natürlich noch ein bisschen krasser gemacht, aber das Hörspiel ist schon relativ lang mit 75 Minuten und viel länger hätte es jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt sein müssen. Dafür haben wir halt uns mehr im Spiel bewegt, was ich sehr angenehm
genau,
fand.
Genau, deswegen wollte ich nämlich gerade sagen, es braucht die Bedrohung im Hörspiel nicht, weil man da schon so von der Atmosphäre schon genau gut mitgenommen ist. Ne, es braucht da nicht nochmal diese extra Bedrohungslage, die ja jetzt so an der Handlung auch überhaupt nichts gemacht hat. Außer dass man eben da plötzlich nur kurz gedacht hat, oh, was ist denn hier los? Ne? Aber im Hörspiel braucht man das halt null, weil diese ganze Inszenierung schon schön genug ist, ne? Und dann nicht nochmal extra was braucht.
Ich glaube auch, das hätte vielleicht die Wirkung vom Spiel auch weggenommen, wenn wir noch so Nebenschauplätze irgendwie aufgemacht hätten. Und deshalb diese Märchen-Helden-Geschichte finde ich echt sowohl im Buch als auch im Hörspiel richtig, richtig gut. Jetzt weiß ich auch, warum das Buch Vampir im Internet heißt, weil es gibt ja extrem viele Vampire. Hätte ich da mal eine Strichliste gemacht, wie oft da Vampire vorkommen, die sind ja überall. Das war einfach mein Ding, dass ich es wahrscheinlich einfach nicht zu Ende gehört habe. Und was mir schon ein bisschen fehlt, sind auch noch andere Figuren. Tante Mathilda wird einmal erwähnt, der Rest wird überhaupt nicht erwähnt. Andererseits brauche ich das auch nur ein bisschen für mich.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen kammerspielartig, ne? Also irgendwie, ne, so wenig Personen reicht eben manchmal auch aus, ne? Also, weil ich denke, da hätte es eben auch noch mal wieder eine andere Szene, einen anderen Schauplatz gegeben, ne? Das kam halt doch jetzt mal so klar, es gab ein bisschen zentrale Feeling, aber eben die meiste Zeit hat sich halt auch in dem Spiel abgespielt, was ja auch so sein soll, wenn es halt um ein Spiel geht, wo sie dann da auch eintauchen. Ne? Da finde ich das auch vollkommen okay, dass dann nicht das extra noch mitgenommen wird. Ja. Da gibt es wieder andere Fälle, die da diese ganze Schrottplatzatmosphäre viel besser einfangen. Und wie mit allen Sachen, es ist eben Geschmackssache. Ne? Es gibt bestimmt auch viele, die das total doof finden, das Buch und Hörspiel, weil sie einfach da auch das Thema sie nicht abholt. Ne? Deswegen würde uns natürlich ganz doll interessieren, wie ihr da draußen das so findet. Jetzt, nachdem ihr unsere Besprechung gehört habt, könnt ihr uns ja auch wieder dran teilhaben lassen, was eure Meinung zum Vampir im Internet ist und wer sich da auch abgeholt gefühlt hat und wer nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also da fühlt euch frei, uns das mitzuteilen.
Genau. Ich bin auch mal gespannt, weil meine Schwester meinte, als sie hörte, was wir als nächstes machen, so, ach, die war doch irgendwie komisch, die Folge. Und aber sie wusste es auch nicht mehr so genau. Aber was schon klar ist, und da ist auch das Hörspiel wirklich herausragend, weil das haben sie ja einfach extrem durchgezogen, dieses Spiel im Spiel. Und weil sie da auch noch so tolle Sprecher halt haben für diese kleinen Rollen. Ja. Und es war sogar, das habe ich auch noch gelesen, also Hans Petsch, den wir eben schon als Erzähler kurz eingeführt haben, was auch der Huibu-Erzähler war. Das war auch wohl sein letzter Gastauftritt bei den drei Fragezeichen. Der ist 2002, ist Hans Petsch gestorben.
Ja.
So, also mir ist die Startsequenz ein bisschen zu wenig mit ihm. Ich hätte ihn gerne noch öfter gehört, aber ich finde auch Matthias Fuchs macht das als Erzähler richtig gut. Und gut, die Sekretärin kommt so ein bisschen dümmlich daher, aber gut.
Ja, aber das soll sie halt auch. Ne? Also ich finde ja, wie gesagt, sie ist ja auch so angelegt, ne? Dass sie da wirklich total stereotyp auch das ist, was sie sein soll. Ne? Also da passt das wieder. Der Wedel.
Ich sag nur, genau, die mit dem Staubwedel-Tattoo. getanzt. Also insgesamt muss ich auch sagen, also ich habe jetzt, vielleicht habe ich ja zwischendurch ein bisschen was vergessen, ich habe jetzt 7 Striche für Lobliste fürs Hörspiel, für tolles Arrangement, für tollen Einsatz von Geräuschen, Musik und Soundeffekten und der Anmutung, also wie eine gedämpfte Stimme hinter Türen oder der Kopf unterm Helm auch. Also auch das war, wenn die miteinander reden, dass du hörst, die haben was auf dem Kopf. Oder diese Slow-Motion-Geschichte, ob man das jetzt mag oder nicht, aber es macht was für die Stimmung. Und dadurch, wie gesagt, dass ich das über einen Kopfhörer gehört habe, gibt dem Ganzen nochmal eine Chance und hört es über Kopfhörer. Ja. Das war echt gut. Und diese hübsche Fagottmusik, die mir echt gut gefällt. Also ich muss sagen, ich hatte sehr Spaß bei diesem Abenteuer, auch mit den verschiedenen Sprechern. Und ja, ich muss Herrn Minninger da sehr loben für die Inszenierung, wenn er denn dafür verantwortlich zeichnet. Und ja, zwei Sachen kurz als fürs Piepsen gibt es noch einen kleinen Minuspunkt und für das Geflasht sein.
Genau. Nee, aber sonst, also ist es auf jeden Fall eine Folge, an die man eigentlich auch so nicht vorbeikommt. Also ich finde, da gibt es echt andere Folgen, die so unterm Radar laufen. Aber ich glaube, die, welche mir aus dem Fenster lehnen, die kennt jeder, der sich viel mit den 3 Fragezeichen beschäftigt. Vielleicht weiß nicht jeder genau Bescheid, aber man hat sie.
Wegen des Titels, genau, weil aber man hat sie, es sind
halt
viele
auch
Vampire,
andere
aber
Vampirfälle halt noch gibt. Ne? Da kommt man halt auch mal schnell zur Verwechslung. Ne? Obwohl außer die Stadt der Vampire.
Was wäre denn besserer Titel? Was wäre denn besserer Titel gewesen, Jenny? Also einer der.
Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob man noch einen besseren Titel hat, weil es ist ja letztendlich das, was es ist. Ne? Also es geht um ein Internetspiel und um einen Vampir. Also letztendlich die zentrale Spielidee ist ja, dass der Dracula-ähnliche Vampir das Baby geklaut hat. Es geht aber auch um den bedrohlichen Vampir, der Drohbriefe schreibt. Es geht um die geldsaugenden Finanzamt-Vampire. Ne? Also letztendlich ist ja die Zentralfigur schon die Saga-Geschichte von einem Vampirwesen, das da halt entführt. Also es musste, der Vampir muss vorkommen im Titel. Ne? Und das Internet auch. Ne?
Na
also
gut.
Eigentlich wüsste ich jetzt nicht.
Habe ich nur das Problem. Also von daher, oder vielleicht, ja, aber wir arbeiten ja nicht mit englischen Titeln, weil ich finde Sweet Revenge,
das wäre
so
cool.
Das,
hätte man es auch nur Süße Rache genannt, wäre es natürlich jetzt auch nicht so gut gewesen, weil, weiß ich nicht.
Ist ja auch müßig. So, jetzt heißt das Ding halt Vampir im Internet. Ich werde mich jetzt immer daran erinnern, dass jede Menge Vampire in diesem Fall, wo ich denke, wo sind Vampire, wo ist der Vampir, dass es jede Menge von den Viechern, in welcher Form und Spielart auch immer, da gab. Und es ist wirklich ein Hörspiel, das ich so noch nie zu Ende gehört habe. Also das war jetzt Premiere beim Lesen und beim Hören. Also ich hatte sehr Spaß, auch meine alten 3 Fragezeichen wieder zu haben, nachdem wir ja letztens in die Crimebuster abgeglitten sind. Und das, also ich fand es halt auch viel besser geschrieben. Es war weniger Jugendsprache. Ja. Dieses ganze pubertäre Tamtam war nicht da, was mich, also na klar, die Jungs spielen gerne Computerspiele und so, aber das war jetzt hier wesentlich zurückgenommener und
Genau, so kleine,
das war
kleine Neckereien gab es eben auch, ne, wo sie sich so ein bisschen da so anzicken, ne, so wo ich sage, vollkommen okay, das ist halt bei so einer jungen Freundschaft auch absolut so, gell, wo sie sich so ein bisschen sticheln, das fand ich sehr schön. Und ja, es sind auch die 3 Fragezeichen, wie ich sie gerne lese, ne, so von ihrer ganzen Art und Weise her, ne.
Und auch, wie sie auch alle 3 zum Zug kommen. Also ich finde auch, sie haben alle ihren Anteil, also Bob, der sich als richtig guter Spieler entpuppt, und Justus, der natürlich weiter knobelt, und Peter, der halt auch, da geht es ja diesmal wirklich nicht um sportlich sein und irgendwen zu schnappen, sondern einfach er in dem Fall wirklich Fragen stellt, um für den Hörer oder die Leserin einfach nochmal alles zu hinterfragen und damit man Infos kriegt. Das ist Peters große Aufgabe, finde ich, und das Baby
zu retten. Genau, und der auch mitdenkt und der dann halt auch einfach dahin fährt und der auch dann auch so Schlüsselwörter wieder einwirft. Das finde ich halt auch immer schön, wenn das geht, wenn Justus nicht sich hinlegt über Nacht und weiß die Lösung, sondern wenn der durch Zuhören seiner Kollegen, durch dieses Brainstorming, was sie da machen, quasi auf die Lösung kommt und das auch quittiert. Er hat auch gesagt, den ausschlaggebenden Punkt hat Bob gegeben, indem er das gesagt hat. Und Peter, du hast es auf den Punkt gebracht, indem du dann das gesagt hast. Und dann konnte ich das zusammenfügen. Und das macht die 3 Fragezeichen ja so aus. Toll.
Und da bin ich auch sehr versöhnt. In den letzten Folgen habe ich ja sehr viel mit Justus geschimpft und bin hart mit ihm ins Gericht gegangen, weil der ja immer unerträglicher in meinen Augen wurde mit seiner despotischen Art. Das ist ja Hörspiel in dieser Geschichte gar nicht. Ja, natürlich erzählt er nicht alles sofort, aber ein paar Sachen darf er durchaus auch mal für sich behalten. Und ja, er macht mal den Vorstoß, dass er irgendwo lauscht oder einen Brief liest, den er nicht lesen soll. Aber insgesamt, also mit diesem Justus komme ich hervorragend zurecht, ohne dass er irgendwie seine Freunde irgendwie in Gefahr bringt und die mal vorschickt. Weil da sind sie ja irgendwie alle drei dabei. Und auch wie sie in diesem Spiel agieren, mag ich. Dass sie ja durchaus miteinander kommunizieren und man merkt auch diesen Spaß, ja, den sie an diesem Spiel haben. Und das ist auch von den Sprechern sehr schön umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist so nimmt man denen das komplett ab. Und das ist auch ein Justus, den kann man auch wieder sympathisch finden. Ne? Und das ist wieder auch der Justus, dem man auch seine Motive und seine Aktionen auch total abnimmt. Ne? Der natürlich da als Detektiv da auf den Brief gucken muss und der dann natürlich auch da lauschen muss. Ne? Der ja schon, da konnte sich ja auch kaum an dem Spiel noch, konnte ja kaum noch drin bleiben. Ich sage, ja, auf der einen Seite finde ich das jetzt total spannend, was ich sehe, aber da höre ich was und ich will was eigentlich lauschen, was die sagen. Und zum Glück wird es da dann auch schwarz und dann kann er sofort lauschen und die anderen halt mit. Und man stellt sich richtig vor, wie die da mit den Ohren an der Tür hängen. Am besten noch mit dem Glas. Ja, so.
Ja. Und das hat mir echt gut gefallen, weil auch jeder von den dreien so seine Momente hat. Also Bob, der ja bei diesem Foto ganz gut dabei ist und mit dem Taschentuch, mit dieser Notlüge. Und Peter, der dann einfach die Initiative ergreift und zu dieser Adresse hinfährt. Und also das finde ich sehr schön gleichgewichtet. Nicht nur so ein allwissender Justus, der über allem schwebt. Und das hat mir in der Zusammenarbeit richtig, richtig gut gefallen. Und also ich bin voll des Lobes. Yes. Jenny, du steckst mich an.
Yes, das habe ich doch gehofft. Sehr schön.
Also es gibt, also ich habe nichts zu meckern. Also es ist ein gutes Buch. Und wenn ihr noch Zweifel habt, hört das Hörspiel nochmal und hört es über Kopfhörer. Mhm. Also ich habe jetzt auch die Folge sogar über Spotify gehört. Das war wirklich okay. Und da haben wir ja auch nicht mehr diese Probleme mit welche Musik oder so. Da ist ja einfach alles aus einem Guss. Und also gerade das Arrangement, muss ich sagen, habe ich noch nie so gut gehört. Vielleicht sollte ich anfangen, die Sachen alle über Kopfhörer zu hören. Vor allen Dingen über so einen großen, geschlossenen Kopfhörer. Und also entweder ist es jetzt wirklich bei der Folge richtig extrem gut gemacht oder ich habe den anderen Folgen irgendwie Unrecht getan, weil ich die immer so quasi so nebenbei weggeschnackselt habe.
Genau. Ne? Also das ist, mach das, das ist toll. Und ich danke dir ganz, ganz doll, dass wir diesen Fall besprochen haben, weil der mir echt so aus den Kinderschuhen noch so präsent ist. Also da saß ich ja wirklich da auf dem Dachboden und habe das da gehört und die Atmosphäre hat mich, glaube ich, schon immer total fasziniert. Ne? Und deswegen war das jetzt umso schöner, das mal so auszuklamüsern und ich mag den Fall nach wie vor. Ich bin auch froh, das Buch endlich gelesen zu haben. Und ja, werde das Hörspiel aufhören.
Hat dir das Buch denn jetzt noch was anderes gegeben, wo du ja zu dem Hörspiel noch eine andere Verbindung hattest als ich?
Also ich fand es natürlich schön, noch mal diese extra Szenen noch mal zu haben, gell, mit der Bedrohung und so, was man ja aus dem Hörspiel nicht kennt. Aber es war sehr schön, das Buch zu lesen. Es liest sich halt sehr flüssig. Es ist natürlich klar, wenn man so ein Spiel hat. Also ich finde dann schon, muss ich echt sagen, ich würde dann eher mir das Hörspiel nochmal anhören, als das Buch nochmal zu lesen, weil mir diese auditive Inszenierung viel besser gefällt, als mir das selbst vorstellen zu müssen. Also da bin ich total froh, dass ich mir dann Bild und Ton gleichzeitig geben kann, weil ich habe natürlich dann Bilder im Kopf, wenn ich das höre. Ich habe auch Bilder im Kopf, wenn ich das lese, aber ich habe intensivere und tollere Bilder, wenn ich es höre.
Ja, und da ist es wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, also dass ich nochmal zu einer Hörspielfolge so viel Lob habe, alleine so mal wirklich auch weg vom Inhalt, sondern einfach über die Machart, weil das einfach sehr, sehr liebevoll und stimmig gemacht ist, weil wir haben auch oft schon gesagt irgendwie, oh, da haben die Schüsse nicht gepasst oder da war irgendwas sehr weit weg oder so, oder eine Explosion klang irgendwie, als wäre da gerade irgendwie ein Wolkenkratzer explodiert und eigentlich war es aber nur eine Zündung, eine Fehlzündung von einem Auto. Also, dass es halt irgendwie nicht passt oder dass man halt Leute flüstern hört und sie sind viel zu leise. Vielleicht muss ich auch zum Beispiel das Haus des Schreckens nochmal mit Kopfhörern hören. Vielleicht hört man dann das Geflüster in der Wand zum Beispiel viel besser.
Genau.
Oder diese eine Folge, die es als Kopfhörerfolge gibt. Irgendwas mit Mayas, Inkas, irgendwas.
Ich glaube, da gibt es jetzt tatsächlich schon mehrere.
Ja, da ist eine, das sind auf jeden Fall relativ neue Folgen und ich glaube, da ist eine Folge, da kommt neue Skinny Norris sehr oft vor und die höre ich einfach immer nur so als Klangteppich, während ich irgendwas mache und weiß inhaltlich nichts und dann so wie Kopfhörer. Aber vielleicht muss ich die einfach nochmal mit
Kopfhörern. Also das Grab der Maya, glaube ich, oder Inka oder irgendwas, was du gesagt hast, das habe ich mir auch mit Kopfhörern angehört und das ist schon toll, ne? Also wenn man gerade so diese großen da hat und dann wirklich das so der ganze Raum sich bewegt, ne, wie man es halt so kennt, ne? Also wenn man dann solche direkten Kopfhörer-Hörspiele sich anhört, für was es auch gemacht ist, das ist schon wirklich toll. Also das nimmt einen nochmal richtig.
Also da vielleicht eine kleine eine Hausaufgabe für euch. Wenn ihr das Hörspiel sowieso nochmal hören wollt, hört es mit Kopfhörern. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback geben, ob es euch auch so gegangen ist oder ob das jetzt einfach nur so eine Momentaufnahme war und euch es jetzt nicht so geflasht hat. Aber ich fand es wirklich großartig. Und vor allen Dingen, ich habe es halt auf der Arbeit gehört, wo zwischendurch immer Leute mal auch reinkommen und wo man jetzt nicht so zu Hause gemütlich mit Socken und einer Tasse Tee sitzt und so. Aber auch da war ich richtig, hat mich sehr gefangen genommen.
Cool. Sehr schön.
Ach, das war schön, fand ich.
Fand ich auch. Also wirklich eine schöne Sache, schöner Fall. Und das macht viel.
Passt auch so Halloween-mäßig, ne? Also jetzt so im November passt es auch schön in die Zeit. Kann man
sich vielleicht doch mal als Fledermaus so verkleiden jetzt. Also falls ihr noch keine Idee für Halloween hattet, verkleidet euch doch als Fledermaus.
Ja, Fledermäuse funktionieren eigentlich immer. Und von daher finde ich, ist es eine sehr gute November-Folge auch. Also es ist ja jetzt nicht so eine Strandsommer Eis am Stiel-Folge.
Obwohl wir uns das vielleicht auch gewünscht hätten. Es ist ja eisekalt geworden. Oh, ich muss kurz über das Wetter reden.
Die Sonne scheint, aber es ist kalt. Ich habe vorhin quasi die Vorstufe von bei mir Heizung anmachen. Ich habe mal an dem großen roten Ventil in meinem Kabuff gedreht. Und wenn ich da, dann kommt quasi das heiße Wasser langsam zu den Heizkörpern. Und das letztes Jahr habe ich fast nur so geheizt. Aber das habe ich jetzt mal gemacht und gucke gleich mal auf die Thermometer, ob sich was verändert hat, weil ich mir schon kalt.
Ja, es ist furchtbar. Ich bin noch nicht bereit. Aber was Mut hat, Mut war.
Ja, also gutes Wetter für Tee und eine Wärmflasche und eine Katze auf dem Schoß und 3 Fragezeichen über Kopfhörer hören oder lesen.
Das ist ein guter Plan.
Und wenn euch das auch so geht, dann, also ihr könnt uns überall hören. Ich meine, ihr hört uns ja über irgendwas, aber ihr könnt uns auch, falls ihr mal da wechseln wollt, also ihr könnt uns über Spotify hören, über Google, über Apple, über YouTube. Genau, und schreiben könnt ihr uns auch und mit uns Kontakt aufnehmen.
Genau, überall. Bei Instagram sind wir recht aktiv, da freue ich mich immer am meisten, wenn ich da was lese.
Genau, das ist so Jennys Part. Facebook sind wir halt auch und ihr könnt uns natürlich auch persönlich schreiben, zum Beispiel über unsere Internetadresse.
Genau, dgdb@freenet.de. Und da freuen wir uns über jedes Feedback, was wir kriegen.
Genau. Also natürlich besonders über die Netten. Aber auch, also wir gucken uns die anderen Sachen auch an und gucken uns die an und freuen uns dann über die Schönen, über das Lob. Da bin ich ja offen und ehrlich. Und da sind wir dann jetzt auch schon nach knapp 3 Stunden, sind wir dann am Ende dieser 11. Folge von Das Geheimnis der Bücher angekommen und die nächste Folge gibt es zum 1. Dezember.
So ist es, da könnt ihr euch schon mal freuen. Wir wissen es schon, aber ihr noch nicht. Ha! Aber
ja, ich freue mich. Katrin, sehr, sehr, schon ganz sehr, toll. Sehr, sehr. Und bis dahin würde ich sagen, wir
lesen auch
den
nächsten Fall.
Nächsten Fall.